Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, die nächste Folge von eurem geliebten Lieblingsgitarrenpodcast, Paul's Guitarcast. Diesmal für mich sehr komfortabel, weil ich zu Hause bin. Sonntagsabends, ich könnte mir nichts Geiles vorstellen, meine ich wirklich, so wie ich es gerade sage. Und wie ihr das hört, diesmal findet das zum zweiten Mal über Zoom statt. Und ich freue mich unglaublich, dass ich den Guido Knollmann von den Donuts heute hier habe.
Hi Guido. Ich freue mich auch sehr, ohne Scheiß. Ich hab da richtig Bock drauf. Ich finde das richtig geil.
Ey, ich finde es auch ultra geil.
Ich habe den anderen aus der Band das gesagt. Ja. Ich hab die anderen aus der Band das gesagt und die haben sich abgelegt, meint so, oh Gott, der arme Typ, der kriegt so einen ans Knie gelabert, weil die nennen mich in der Band immer den Mucker und das ist bei denen, also, weil ich bin der Einzige, der bei uns, der sich wirklich so richtig hart für Instrumente interessiert. Also so die anderen auch, aber bei mir ist das schon, artet das schon ein bisschen aus und deswegen meint die schon, oh Gott, das kann was werden.
Ja, ich weiß noch, jetzt mal hier mal wieder schöne Grüße an den Japo und an den Tom Bartels, weil der Japo hat in dem Fall die Verbindung natürlich dann hergestellt und der Japo meinte schon, als ich mit dem Podcast Anfang des Jahres gemacht habe, meinte schon so, ey, ich muss den Guido fragen und der meinte, oh, der Guido, der will dich so zulabern und ich so, gerne, so, da habe ich richtig Bock drauf. Sehr schön. So finde ich, wie gesagt, ultra cool, weil ich habe ja, wie gesagt, bis jetzt immer viele so aus der Backline-Industrie natürlich hier gehabt. Mhm. Und ich finde dann auch geil, wenn man dann halt mal dann mit dem Mucker dann noch wieder spricht, der noch Bock auf Equipment hat. So, ne? Ja, und wenn natürlich die Jungs bei dir aus der Band dann sagen so, dass die ein bisschen weniger mit am Kopf haben, ist dann natürlich dann geil, wenn ich die perfekte Person dafür habe. Okay, Guido, wir steigen jetzt einfach direkt tief in den Nerd-Talk ein.
Geil.
Wir nerden einfach direkt nur rum. Sehr gut. Ich weiß ja vom Japo damals, ich hatte den gefragt, so als er noch Tech-Boy war, ja, was spielst du das eigentlich so, ne? Und bei dir sind ESP, ne?
Ja, genau, ja. Es ist, ich hatte jahrelang eine Music Man gespielt, also 1000 Jahre, so eine Music Man Silhouette. Und es gab kaum Gitarren, die ich sonst live spielen konnte, weil ich habe immer Probleme gehabt mit Verstimmen und irgendein Schiss war immer. Ja. Und dann kam irgendwann mal der nette Stefan Kühn an von Sound Service und hat gesagt, ey, habt ihr hier Bock auf ESP? Und ich sagte erst so, eigentlich mir zu mettelig und so, aber mein Gott, diese EMG-Pickups, die kann man ja rausschmeißen und dann was anderes rein, dann wird's ja vielleicht was.
Voll.
Hat er uns ein paar geschickt. Ich hatte eine Eclipse und hatte da früher, was hatte ich drin? Boah, ich glaube erstmal ein SH4, Seymour Duncan. Das war einfach
der Klassiker. Der Klassiker. Also man sagt ja umgangssprachlich immer zum SH4 Original. Ich habe mal gesagt, der Jeff Beck Pickup, der JB4 Jeff Beck. Ja. Und mir ist erst vor Jahren aufgefallen, das ist gar nicht der Jeff Beck, sondern der heißt ja eigentlich Jason Blues.
Okay. Auf jeden Fall, ja. Aber das Ding läuft immer irgendwie, das ist voll okay. Und dann hatte ich gedacht, so geil, diese EMG-Dinger, die kann ich eigentlich, das ist gar nicht meine Welt. Und deswegen habe ich halt alle Pickups reingebaut. Mhm. Und das war diese Eclipse, die ich hatte. Ich hatte mehrere, aber die Eclipse war die erste Gitarre, wo ich gesagt habe, ey, das fühlt sich so rund an, da könnte ich sogar, probiere ich mal ein Konzert mit. Und das war das erste Konzert mit einer anderen Gitarre, außer der quasi Silhouette, die es halt mitgemacht hat. Weil ich hatte wirklich immer nur Stress. Und das war richtig geil. Also da war ich begeistert. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen mit Pickups rumprobiert. Und jetzt meine Live-Gitarre, die ich seit 1000 Jahren jetzt live spiele, aber auch super viel im Studio, das ist halt eine Eclipse mit einem Häusl-Pickup hinten drin.
Vom Harry, jo, cool.
Ja, genau. Und da habe ich den Vintage, der hat super wenig Output und da stehe ich eigentlich ziemlich drauf. Dass du quasi mehr, wenn du mehr Gain haben willst, holst du das am Amp und die Gitarre an sich klingt geil. Und du hörst durch diesen Pickup, hörst du auch jede Seite und es ist viel klarere Info, als wenn da so ein EMG oder Seymour Duncan Invader drin hast, weil halt nur Rasenmäher ist, weißt du, so, ich meine, das ist alles Geschmackssache und klar, für Metal brauchst du vielleicht so eine Wems-Maschine, aber ich finde es geiler, wenn man auch Wärme hört und die Saiten an sich.
Ey, voll, gebe ich dir zu 100% recht, ich glaube, das ist manchmal so ein Irrglaube, dass man, also ich stehe natürlich auch auf heiße Pickups, aber es ist natürlich ultra geil, wenn du noch viel mehr Transparenz noch hast und am Amp viel mehr reindrehst als der Pickup schon, wenn der schon overwound ist und einfach so heiß schon ist, dann komprimiert das ja in der Regel auch nur mehr, total, so weißt du, so, und genau. Es geht voll viel für, gebe ich dir vollkommen recht. So.
Weniger Dynamik bei so heißen Dingern und ja. Genau, also da bin ich hart Fan von. Und gerade diese Häusl-Dinger bin ich ja eh, also gerade diesen Vintage, der ist in der Gitarre so geil, weil der hat so, also wenn du die im Vergleich zu anderen Gitarren hörst, gehen die auf einmal so Höhenflöten, denkst erst, was ist das denn? Aber später beim Aufnehmen merkst du, das ist genau der Bereich, der weggeht, der sonst hier auf den Sack geht.
Und ja, das ist ein
total geil warmes Bild. Super. Mega geil.
Ja, vor allen Dingen, ich finde auch, Harry Häuser macht richtig geile Pickups. Also, ne, das ist, ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen, geht das in Deutschland so ein Ticken unter, weil der Ami-Markt natürlich extrem groß ist, so, ne, und dann hat man immer so Duncan, DiMarzio oder irgendwelche anderen, ne, Marken auf dem Schirm. Aber zum Beispiel, ich glaube, Nick Huber nimmt stockmäßig auch immer Harry Häuser Pickups, wenn mich nicht alles täuscht. Also, der verbaut die ziemlich sicher. Und ich, also, der Typ ist ultra nett. Ich habe mal ein paar Mal die am Telefon schon gehabt, weil ich mal irgendwie eine Frage hatte, weil ich irgendwas beim Pickup mal nicht gecheckt hatte oder wenn irgendwie mal ein Spurenbruch war. Ja. Dann sagt er sofort so, ey, schick mir das Ding zu und ich mache dir das fertig. Ultra korrekter Typ. Also, und macht richtig geiles Zeug, muss man sagen. Ganz liebe Grüße.
So soll es sein. Sehr gut.
Ey, voll. Ey, finde ich natürlich extrem cool. Ich habe gesehen, ich habe gerade einmal, ich habe nicht gegoogelt. Ich weiß natürlich, wer du bist, weil ich war vor, ist schon ultra lange her, als ich euch live gesehen habe. Ich glaube, da war ich 14 oder 15. Also wirklich, wirklich lange her, so, ne?
War nach drei Jahre so, ne?
Ne, genau, so drei Jahre so. Ich bin ja noch, blutjung. Und dann habe ich einfach nochmal geguckt, was du so spielst. Und also ich wusste ja vom Japo, dass ESP war. Mhm. Und ich habe gesehen, dass du bei deiner Eclipse irgendwie den Toggle, glaube ich, versetzt hast oder sowas. Ne? Genau, ist das die auch, von der du gerade erzählt hast?
Ja, den Toggle habe ich generell bei den, also müsste die auch sein. Also Zeche Karl, das ist schon, kann das sein, dass ich da ziemlich angepisst war, weil ich Probleme hatte, technische?
Also ich meine, das war so Mitte der 2000er, also wirklich ultra lange her. Ich glaube, du hast relativ gute Laune gehabt, so, weil du hast am Ende auf jeden Fall noch eine Setlist verteilt, ist ja nicht. Also ich stand da ein bisschen weiter weg. Nö, du hast dir, glaube ich, dann irgendwie eine Kippe aus dem Publikum noch geschnorrt, so, und dann habt ihr die Zugabe gespielt und dann war es das. So. Also du hast ganz gute Laune gehabt.
Tatsächlich, Karl hatte ich auch mal technische Probleme am laufenden Band, hab die Gitarre weggeschmissen, das weiß ich noch. Mach ich sonst nicht.
Nee. Okay.
Und da hat es mal gejuckt. Nee, aber da war, glaube ich, dann ein anderes Konzert, weil da lag die Gitarre in der Ecke. Aber zurück zum Toggle-Switch, genau. Mhm. Ich habe quasi hinten bei der, das hat zweimal Volume, zweimal Tone.
Ja, genau.
Den einen Tonkram habe ich auf einen Regler quasi gelegt. Ja. Den einen Tonregler raus dafür und den Toggle-Switch unten hingepackt. Mhm. Weil wenn du quasi sportlich aus der Schulter spielst, dann ist der Toggle-Switch immer eine Einflussschneise. Und du machst immer Halsneck. Mhm. Das ist ziemlich scheiße.
Ja. Und dann hast du den, also quasi, ich glaube, der ist an der Tonposition, meine ich, ne? Oder? Von
genau.
Genau. Ich braucht man ja eigentlich eh nicht so, ne? Ist ja dann, reich, kann ja ein Masterton quasi dann nehmen und da kannst du ja dann so schalten. Da geht ja dann und.
Genau, das mache ich auch meistens. Also ich mache eh wenig mit dem Tonregler im Studio eher, live eher wenig. Aber es war nur nervig, wenn du immer die ganze Zeit zwischen Bridge und Neckpickup hin und her geschaltet hast, obwohl du nur spielen willst. Das war sehr nervig. Ne?
Aber ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich kläre das nur einmal auf für dich. Ich habe ja einen Repair-Shop für Gitarren und Bässe, so, ne?
Ja.
Genau. Okay, alles klar. Weil manchmal sage ich das sonst aus dem Offen, dann wissen die Leute nicht, was macht er eigentlich. Ja. Und ich wollte nur sagen, ich kenne dann auf jeden Fall, dass ich echt mal ein paar Leute am Start habe, die da echt ein Problem damit haben, je nachdem, wie so ein Switch einfach liegt. Ob das ein Toggle-Switch ist oder ich hatte auch mal einen Kunden vor Jahren gehabt, der wollte, das war echt ein bisschen tricky bei seiner Strat, der war Sänger und der wollte bei der Strat nur die Zwischenpositionen haben. Also weißt du, nur 2 und 4.
Ja.
Und der wollte die aber nach außen gelegt haben, also dass die quasi auf 1 und 5 sind. So, ne?
Okay.
Und ich meinte dann so, warum willst du das haben? Und er meinte, ey, der will nur die Zwischenposition haben und der, wenn der schaltet, der will einfach nur nach oben und nach unten flippen.
Kann ich voll verstehen.
Ja. Genau, und dann habe ich...
Du brauchst kein Feintuning, du kannst einfach live, ich brauche jetzt den, zack, nach oben bremsen oder nach unten und da hast du es.
Ganz genauso, ne? Und das war dann ganz witzig, weil der Typ dann so meinte, ja, kann ja nicht viel Arbeit sein, sind nur zwei Kabel und ich so, nee, da muss ein anderer Schalter rein, muss ein Megaswitch rein, also ist schaltungstechnisch möglich, aber muss man so ein bisschen mogeln. Aber da ist mir echt aufgefallen, dass viele Leute echt so ein Problem damit haben, je nachdem, weil die Spielweise ist ja bei jedem anders so, ne?
Ja.
Jeder, gerade in so einer Live-Situation, und ich bin auch einer von den Leuten, die hauen richtig rein, so, ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich einen super leichten Anschlag habe, sondern da geht es richtig zur Sache. Voll, so, ne, stehe ich total drauf und dann macht das auch Sinn, dass man das dann einmal dann so ummodelt, so, ne, dann ist das
auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe auch von Schaltung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe früher produktiv gearbeitet, da haben die mich Dr. Löt genannt, aber nicht, weil ich so gut war, sondern aus anderen Gründen. Und seitdem habe ich es mit dem Löten auch sein lassen und Schaltung. Ich habe einfach nur gesagt, ey, ich brauche nur einen Tonregler, ist gut, und dann baue ich hinten den Toggle-Switch hinten ein, habe das so machen lassen. Also was genau da passiert ist, weiß ich nicht, aber es ging einfach nur um die Einflugschneise oben frei zu haben, sozusagen.
Ey, kann ich voll verstehen. Und ich meine, ist ja auch, also, ne, wenn das, muss ja funktional am Ende dann sein, so, ne? Und gerade so in Live-Situation finde ich das immer ultra wichtig, dass das genauso funktioniert, ohne das, was ist, so, ne? Ist ja auch voll viel, bei einer Strat kenne ich das von voll vielen Leuten, dass das Volume-Poti, den viel zu nah halt irgendwie an den Seiten dran ist, dann wollen die das manchmal geflippt haben, dass das viel weiter unten ist, da wo der letzte Turm-Poti ist und so. Und das siehst du ja auch zum Beispiel, mir ist das auch nochmal aufgefallen, als ich mir die Jim Root Signature heute nochmal anguckt habe, die hätte ich auch schon ein paar Mal da gehabt, und da ist auch der Switch echt so ein bisschen versetzt, und da merkst du, das ist dann so ein, für die Künstler und Künstlerinnen so zugeschneidert, wo die das Ding haben wollen, so, ne? Macht ja auch vollkommen Sinn. Nice, gutes Feature.
Ja. Ich hatte dann auch schon im Studio, was du gerade meintest, mit der Strat, dass ich gezockt habe, und das war eine Strat aus dem Studio, die ich gemerkt habe, dass ich mal ein Volume-Poti gekommen bin. Da war es auch ziemlich nah an den Seiten dran. Das war so.
Ja, genau. Das ist dann für die Leute dann ganz cool, wenn das so, was heißt Jazz- und Blues-Bereich ist, aber so ein bisschen, wo du halt dann viel natürlich auch klar mit dem Volume-Poti arbeiten möchtest.
Ja, genau.
Aber bei mir ist das manchmal auch so, ey, ganz ehrlich, ich brauche Volume maximal so, ne? Und einfach nur aufgerissen. Ja. Natürlich hantiere ich manchmal ein bisschen damit, aber ultra selten.
Ja.
Und dann ist das manchmal echt nur hinderlich. Also das, je nachdem, wie die Positionen sind. Genau. Guck mal, jetzt sind wir eigentlich schon direkt, also normalerweise stelle ich voll oft die Frage, die habe ich so ein bisschen jetzt gerade vergessen, den Leuten, die hier am Start sind, so wie man zum Gitarrespielen gekommen ist und was die erste Gitarre war. Und das muss ich natürlich auch stellen. Was war deine erste Gitarre?
Also meine erste Gitarre war eine Phoenix, eine Kopie von einer Strat in Metallic Grün. Mhm. Gab es zu Weihnachten 92, habe ich mir gewünscht, zusammen mit einem Matrix-Übungsverstärker, den habe ich letztens wiedergefunden. Bei Reverb gibt es den für 7 Euro, ist geil.
Ja, nur 7 Euro,
ja, wow. Das ist super. Genau, und die habe ich mir gewünscht. Ich habe mir einfach ein bewusstes Jahr für nächstes gewünscht, eine E-Gitarre. Das Einzige, was du weißt, es muss eine E-Gitarre sein.
Ja.
Das war halt Strat, 3 Single Coils und dann Übungsverstärker, der klang wie ein Rasenmäher. Den habe ich aber auch schon am zweiten Weihnachtstag kaputt gehabt, weil ich bin mit der Gitarre auf den Verstärker, also auf die Gitarre umgehangen, bin ich auf diesen kleinen Übungsverstärker, habe mich draufgestellt und einfach drauf losgedroschen. Natürlich konnte ich nichts, habe das Gleichgewicht verloren und beiden Füßen in der Membrane drin. Da war der direkt im Arsch. Das war sehr gut. War auch gute Laune zu Hause bei den Eltern, war geil.
Ja, beim neuen Geschenk direkt.
Ja, super, geil. Ne, und wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich, ich habe ja 2 ältere Brüder, also einmal Ingo, der singt ja bei uns, und wir haben einen älteren Bruder, und der hat uns früher so, da war ich 10 oder 11, kam der so mit seinen ganzen Metal-Platten um die Ecke, der hat so super viel Death-Metal gehört und dann Kram, Thrash-Metal, und darüber bin ich ziemlich früh mit Gitarrenmucke in Berührung gekommen. Ich habe auch quasi diese typische Pop-Phase, also ich hatte vielleicht eine Pop-Phase vom halben Jahr oder so gefühlt. Ich habe einmal eine Bros-Platte geschenkt gekriegt. Und das war das Einzige, das war so eine Boyband in Ende 80er oder sowas. Also so ein ganz, ganz schönes Zeug. Und dann habe ich immer den Krach von meinem Bruder aus dem Zimmer gehört. Und das war halt, wie gesagt, so Thrash-Metal bis Death-Metal, Entombed die erste und Sodom und den ganzen Kram.
Ja.
Da bin ich dann ziemlich drauf hängen geblieben. Dann direkt halt mit sowas dann weiter. Und dann war natürlich klar irgendwann, ey, das will ich auch machen. Das klingt so geil böse und heftig und es klappert wie Sau, das will ich auch machen.
Ja.
Und dann quasi ging es halt dann weiter, dass gleichzeitig Ingo, mein Bruder, auch gesagt hat, ey, ich will eine Band gründen mit einem Freund, mit dem Cousin vom Nachbarn, der immer bei uns abhing. So, der auch nur bei uns geklingelt hat, weil bei uns laute Mucke lief. Und einfach gefragt, ey, du hast eine geile Mucke, kann ich hochkommen? Und wir so, ja klar, komm rein. Das ist denn Jan Dirk, unser jetziger oder Bassist seit Gründen ein Ding. Und genau, so kam ich zum Gitarrespielen. Ich sollte erst nicht in der Band sein, weil uncool mit jüngerem Bruder, scheiße und so. Und
was? Ja, das stimmt überhaupt nicht. Wer hat das denn gesagt?
Ja, das war früher so. Also ich war ja, als wir angefangen haben mit der Band, war ich 13. Und irgendwas 15, 16.
Ja.
Total uncool, den Bruder in der Band zu haben. Pubertät und so und seine Fallen. Du weißt ja Bescheid.
Ja, also ich meine, okay. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt mal, es gibt ja viele Bands, die einfach Brüder zusammenspielen, die einfach ultra geil zusammen harmonieren. So, ne? Also ich meine, guck dir Van Halen an, so, ne? Also die beiden, jetzt ja nur noch einen Van Halen Bruder leider. War bei Pantera war genauso. Die beiden, Dimebag und Vinnie Paul, das waren, also ich weiß manchmal nicht, ob das dann so eine Symbiose quasi zwischen Geschwistern ist oder sowas. Also muss natürlich auch nicht immer sein. Ja. Muss aber auch fairerweise dazu sagen, also ich bin ja Einzelkind. Ich weiß ja nicht, wie das ist, Geschwister zu haben. Aber mein allerbester Freund, der Bene, mit dem ich auch eine Band zusammen habe, kenne ich natürlich auch schon, seit ich irgendwie, weiß nicht, 14, 15 bin. Mhm. Und dann wollte ich auch eine Band gründen und dann habe ich mit dem so ein bisschen gejammt und dann habe ich, also erst Schlagzeuger, und habe ich ihn dann gefragt, so, ob er einen coolen Schlagzeuger kennt, weil ich den irgendwie auch nicht in der Band haben wollte, weil der mir zu uncool damals war.
Ist geil, ne? Also, ist geil, wo es so, wenn man jung ist, worum es um Musik geht. Das ist Wahnsinn. Ich finde auch geil, weil so, je länger man in der Band ist, oder mit der, ja doch, je länger man in der Band ist, desto mehr reift eine Band um, sieht wirklich die wichtigen Sachen. Also voll. Früher war es ja so wichtig, Hauptsache das Coolste hier, das Coolste da, das darf er nicht machen, nicht mit denen und so. Jetzt mittlerweile denkst du, ey, fickt euch doch alle, ich mache meine Musik und das, darum geht's. Und dann ist alles geil.
So. Ja, voll. Und so, ich meine, das fand ich natürlich jetzt echt ein bisschen geil, weil er jetzt so ganz kurz, so quasi am Rande, das ist ja dann auch so die Donuts Entstehungsgeschichte dann auch gewesen, so, ne? Ja, und genau. Die hat ja bis heute noch Bestand gehalten, so, ne? Einfach ultra, also ultra cool.
Genau, wir haben Ende 93 haben wir angefangen und in der Besetzung, wie wir jetzt sind, die gibt es seit Anfang 95, genau.
Jo, ja, ist also mega.
Mega ist ein Traum. Und ganz ehrlich, das ist auch, glaube ich, jetzt, das ist eher, das ist unsere größte Stärke, als dass wir jetzt unbedingt die tollen Songs machen, das ist es nicht mal. Ja. Das ist eher so dieses, ey, geil, lass was zusammen machen und der Motor brennt immer noch und lass das voran. Und das ist das Ding.
Voll. Ja, und vor allen Dingen, wenn das einfach so lange, finde ich, Bestand hält. Und ich meine, gut, das ist jetzt, wie soll ich jetzt sagen, was ich, also anders, ich räume das mal auf, ich mache das immer gerne transparent, ich finde eure Mucke ultra cool, weil ich damit auch groß geworden bin. Mhm. Bin jetzt aber auch in den letzten Jahren irgendwann, also ne, immer mal wieder die neuen Sachen da mitbekommen. Bin aber jetzt auch jetzt nicht, weißt du, so dieser Die-Hard-Fan, der auf jedes Konzert geht. So, ja, ne? So. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich das cool bei euch, ganz von außen betrachtet, weil wenn eine Band schon gerade im deutschsprachigen Raum so lange existiert, ihr seid so ein bisschen zeitlos geblieben. Damit meine ich, also weißt du, also damit meine ich jetzt so, zum Beispiel gab es mal diesen New Metal Hype in Deutschland, logischerweise. Ja. Ja. Und nehme ich jetzt mal Bands wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die wisst ihr bestimmt, kennen wir mal Four Lin zum Beispiel.
Ja, ja, klar.
Oder auch damals die Emil Bulls, die es ja immer noch gibt, aber weil die sich so ein bisschen weg vom New Metal natürlich dann bewegt haben. Ja. Aber dann ist so eine Zeit manchmal vorbei, weißt du so. Und dann will ich nicht sagen, dass eine Band in einer Versenkung verschwindet, aber irgendwie ist dann so der Zeitgeist durch. Ja. Und dann spielt man halt nicht mehr die cooleren Shows, so, ne? Ja, und ihr habt euch, so, und ihr seid ja kontinuierlich quasi immer so geblieben, wie ihr es letztendlich seid. Und das ist ja bis heute noch Bestand. So, ihr spielt immer noch fette Festivals, fette Shows, fette Touren, alles geil. Und das muss aber auch erstmal schaffen. Also, das meine ich anerkennt, ganz klar, so, ne?
Danke dafür. Also ehrlich gesagt, das klingt jetzt so klischeemäßig, aber wir packen uns auch auf den Kopf und denken so, warum dürfen wir das? Warum dürfen wir jetzt, okay, es war jetzt 2 Jahre kein Konzert, aber zum 25-Jahre-Jubiläum, warum dürfen wir auf einmal die größten Shows spielen, die wir je gespielt haben? Und alles fließt uns zu den Ohren so, das war tierisch. Und
voll.
Wir stehen dann wirklich manchmal einfach ernsthaft noch nach dem Konzert Backstage und können es gar nicht fassen und sind dann wirklich wie die Kids. Einfach so, was war das denn gerade? Und fuck, überleg mal, das ist kein Festival, die sind alle wegen uns gekommen und können es überhaupt nicht fassen und sind total hibbelig, das ist mega. Und auch dieses, was du auch sagst, das, ich sag mal, das zu dürfen, nicht das zu können, also, dass man so lange dabei ist, weil du weißt nie, wie der Wind weht, was die Leute hören wollen, deswegen nützt es auch gar nichts, irgendeinen Trend aufzuspringen, finde ich. Und das war immer irgendwie, wir wollen uns ja mit jeder Platte weiterentwickeln oder mal ein bisschen was anderes ausprobieren und da hat man bis jetzt Glück, dass es irgendwie immer Anklang gefunden hat und das ist ganz schön.
Ja, es ist ja, also, ihr habt ja jetzt dann nicht, oder ihr versucht ja, würde ich jetzt sagen, euch dann nicht musikalisch so zu erfinden, dass man seine Wurzeln dann völlig vergisst. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man mit den Donuts nicht mehr dann verbindet, was man in den Anfangsjahren verbindet, also finde ich das dann auch mal ein bisschen schwierig. Ja, natürlich wird man, genau, man wird ja auch erwachsener zum Beispiel merke ich das, ich bin ein großer Jimmy Eat World Fan, so, wenn man jetzt mal von der Schreddermusik oder so was weggeht.
Ja.
Und finde auch immer noch, ich finde immer alles cool, was die gemacht haben. Und es ist halt immer, natürlich immer ein bisschen anders, aber immer im Kern das Gleiche vom Genre her, so, ne? Ja,
genau.
Ich mag, ist das Gleiche wie bei den Deftones. Ich finde die Deftones ultra geil. Und die sind da seit den 90ern, wenn du dir eine Deftones-Scheibe kaufst, weißt du genau, was dich erwartet. Ist manchmal ein bisschen anders, aber der Rahmen stimmt einfach so, ne?
Yeah.
Und ich finde das, also das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das immer cool, wenn eine Band quasi sich nicht irgendwie, nur weil sie jetzt auf was anderes aufspringen möchte, nennen wir das mal verkauft. So, und das finde ich schon.
Komplett. Und ich finde auch einfach, also ich sage immer, wenn ich Bands habe, die ich gut finde, die bringen auch eine Platte raus und angenommen, die macht jetzt irgendwas, was jetzt gerade Trend ist, dann sage ich, okay, das ist eure Entscheidung, das ist eure Musik, ihr könnt ja machen, was ihr wollt.
Klar.
Nur ich finde dann so, also ist das jetzt zufällig, dass ihr so eine Mucke macht oder ist das jetzt, also war eure Idee oder Trend zeitgleich oder woher kommt das,
weißt du? Klar, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl dann hat, auf einmal kommen so viele Bands dann auf einmal auf, die dann alle so das gerade machen, was angesagt ist. Dann denke ich mir dann auch so, naja, macht ihr das, genau wie du sagst, macht ihr das jetzt, weil das angesagt ist oder weil der Bock darauf hat. Manchmal ist da die Grenze verschwimmen da dann sehr.
Das ist immer ein ganz harter Zufall, dass das so ist.
Ja, genau, auf einmal 10 Bands, die das Gleiche machen, Zufall.
Gibt es gar nicht, doch.
Ne, da muss man der Sache mal auf den Grund gehen. So. Es wäre ja, vielleicht was für Team Wallraff. keine Ahnung. Also da wollte ich nur mal so am Rande sagen, weil das ein bisschen gerade, ich bin noch da, weil ich da hack das, ist alles noch cool. Weil ja so die Do-Not-Story dann gerade, also man heißt die Do-Not-Story, also wie ihr euch kennengelernt habt, finde ich cool. Okay, warte mal, nochmal ein kurzer Stop zu denen. Eine Phoenix war das, hast du die noch?
Nee, die habe ich leider nicht mehr und ich ärgere mich voll. Ich habe schon mal probiert, irgendwie das nachzuverfolgen, wem ich die verschachert habe. Ich weiß es einfach nicht. Das ist auch schon einfach 6000 Jahre her. Ja. Also ich hätte die so gerne. Aber weißt du, was ich noch habe? Ich habe noch von dem Tremolo-Hebel, da war vorne diese plastikweiße Kappe, die habe ich mitgenommen.
Immerhin. Ja, genau. Irgendwann kommst du bestimmt dazu, dass du die nochmal bekommst. Aber soll ich mal sagen, fallerweise, ich habe mit einer Phoenix Teddy angefangen damals. Das war meine erste Gitarre. Ja, kein Scheiß.
Geil.
War ja auch ultra geil. Also das war leider auch nur eine Leihgitarre damals von dem damaligen Freund von meiner Mom, dessen Kumpel, wie das immer so ist, war so ein paar Ecken so, der bringt dir doch mal eine Gitarre vorbei. Und dann hat er mir da echt so eine Phoenix Telecaster vorbeigebracht, so richtig in Sunburst, so wie man sich so eine Opa-Tele einfach vorstellt. Klar. Und ich war dann so, ja, okay, ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt, so bla. Und,
wie Mitch oder so.
Ohne Scheiß, ne? Das war zu der Zeit, wenn noch der Store-Katalog rauskam und du dann da immer den durchgeblättert hast, so, weil das, also, ich meine, ich bin ja jetzt auch erst 32, aber ich habe das ja auch noch mitbekommen, wo das Internet noch nicht so ist, wie es jetzt natürlich ist, so wie du natürlich auch so, ne? Und dann war der Music Store-Katalog kam raus und du bist dann da immer durchgegangen, merktest so, boah, geil, die Gitarre will ich haben, die will ich haben, ultra geil. So, und wenn ich die BC Rich gesehen habe, so die Warlock, dachte ich mir, Alter, ich muss eine Warlock haben, so was für ein geiles Teil. So.
Ein ganz klarer Fall.
Geil. Wer will die nicht haben, so, ne? Und dann kriegst du halt dann diese Phoenix und ich sag mir so, okay, cool, und also halt nicht. Und dann hatte ich mir irgendwie, ich glaube, meine Eltern, weil du hast ja von nichts einen Peil gehabt, so, ne? Du hast eine Gitarre bekommen und dann sagt der Gitarrenlehrer, der einmal die Woche kam, sagt so, ja, der Junge braucht einen Verstärker. Ja. Und dann habe ich einen Verstärker bekommen, der hieß irgendwie von der Firma Johnson, gibt's sogar noch. Ja. Und das war der Johnson 30 und der hatte einen Overdrive-Regler und originalen Guido, ne? Wenn du den bewegt hast, weil ich dachte so, oh geil, Overdrive, das heißt dann verzerrt, ne? Da hat sich nichts getan. So, es war einfach, es ist nichts passiert, so, ne? Und dann hast du echt so die ersten Versuche darauf gemacht. Und das erste Effektgerät, was mir dann empfohlen worden ist, war das Zoom 5052. Kennst du das Zoom 5052?
Boah, ich hatte einen Zoom Rack irgendwas, das war die Hölle, das war richtiger Schrott. Also nur zum Leute nerven, mit nur Effekten, die keinen Schwanz braucht. Und wenn es welche sind, die man jetzt quasi nachvollziehen kann, dann haben die einfach geklungen wie ein Rund hinten.
Aber genau das war das, nur halt quasi so Multi-Effekt-Gerät, aber das war für mich ein Game-Changer, weil da konnte ich alle Sounds drauf einstellen und dachte mir so, alles ultra cool. Also alles ging auf einmal so von irgendwie verzerrt bis irgendwie nur angezerrt, mit Delay noch drauf und bla. Und ich habe meine ganzen, also die ganzen ersten Steps, so dass man sich dann Sachen selber rausgehört hat, bevor man Unterricht genommen hat, alles im Punkrock-Bereich, alles einmal durchgespielt, so, ne? Also egal, was das war, so, ne?
Geil.
Hast du Unterricht gehabt?
Ja, ich hatte früher am Anfang beim Freund von meinem großen Bruder, und der hat mir zu Hause halt immer, der ist dann vorbeigekommen, hat mir so ziemlich viel Rock'n'Roll-Kram bei, also typische Blues-Rock'n'Roll-Schema.
Ja, ja.
Bis zur Pentatonik hat er mir beigebracht, und klar, die Barré-Akkorde und die ganzen Kladderadats.
Ja, Klassiker.
Ja, genau. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, eigentlich habe ich das immer alles beigebracht, weil ich kann. Und dann hatte ich noch Unterricht bei Thomas Janowski, der war hier früher in der Scheune, wo wir auch früher unsere ersten Shows hatten. Der war so der Lehrer und der war mega, mega gut. Und der hat mir dann noch ein bisschen was beigebracht. Und aber auch nicht richtig lange, aber das war sehr gut. Guter Typ.
Ich finde, also für die ersten Steps ist es natürlich dann ultra cool, so, ne? Wenn du immer jemanden hast, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und der einfach so, also weißt du, die coole Person von nebenan, die dir ein bisschen was zeigt, Ja, damit man sich nicht, voll, finde ich auch, bin ich nach wie vor noch Fan von. Ich habe auch mal eine Zeit lang oder immer mal wieder Unterricht gegeben. Und das war eigentlich für die Kids dann immer ganz geil, wenn du echt so eine Person hattest, die das auch authentisch rübergebracht hat.
Genau.
So dann, ne?
Ja. Ich fand aber geil, dieser Thomas Janowski, der hat es immer so gemacht. Also ich wusste, hier gab es so verschiedene Lehrer und da hat er gesagt, ey, geh zu Thomas Janowski. Und wenn du Bock auf E-Gitarre hast, dann geh dahin, weil der hat immer gesagt, klar, ich bringe dir auch Theorie bei und ich bringe dir auch, was ich, irgendwelche sonst was bei, also was wichtig ist. Aber erstmal geht es darum, dass du Bock drauf haben musst aufs Instrument. Mhm. Also sag mir, welche Songs gefallen dir. Ich höre mir die raus auf den Standard, wie du sie spielen kannst. Ja. Und dasselbe mache ich jetzt auch. Wenn ich Gitarrenunterricht gebe, dann sage ich immer, ey, erstmal muss ich Bock darauf haben und ein Gefühl dafür kriegen. Das heißt, wenn ihr so fit genug seid, um auf eine simple Art und Weise ein paar Songs nachzuspielen, dann sagt mir, welche Songs ihr geil findet. Und dann gehen wir dran lang. Weil das, dann macht es ja Bock.
Voll. Das ist ein super wichtiger Punkt, dass die Person, die dich unterrichtet, nicht immer, also natürlich muss man so ein paar Sachen vorgeben, damit man vorankommt, ist völlig klar, aber den Leuten nicht was aufwärts zwingen, nur weil man da selber Bock drauf hat.
Ja,
man muss
ja darauf
ein. Total. So, ne, weil, bestes Beispiel, ich hatte gestern Family Party gehabt und der Mann von meiner Cousine, der hat die musikalische Früherziehung so gehabt, dass der Blockflöte lernen musste, von den Eltern aus.
Ah, der Klassiker. Also, Ende, der hat ja doch gar keinen Bock mehr auf Mucke.
Ganz genau. Also der sagt so, ich habe Musik nichts zu tun, weil ich früher Blockflöte lernen muss. Und ich denke dann immer so, was wollen die Eltern, warum wollen die ihren Kindern Blockflöte beibringen? Also so dieses
Aufessung. Ja, so. Und wo kommt denn bitte schön, also wer hat denn mal gesagt so Bums, wenn du Mucke machen willst, auch wenn du, sagen wir mal, in einer Grindcore-Band spielst, erst Blockflöte. Wer sagt das denn?
Ja, genau. Aber erstmal fängst du mit Blockflöte an. So. Ja,
Wahnsinn.
Ey, voll. Auch das gleiche Ding, aber auch, und das ist immer noch richtig krass weit verbreitet, immer,
ich habe früher noch... Lass mich raten. Akustikgitarre spielen, anfangen, wenn du E-Gitarre machen willst.
Danke.
Ich hasse es. Ein Schrott. Ey. Ich habe das auch immer. Leute fragen, ey, hier gibt es Unterricht. Ich sage, ja, wenn man Zeit ist, hier und da. Und ja, wie ist denn das? Mein Kleiner, der will anfangen, E-Gitarre zu lernen. Und ich habe gehört, der soll erstmal Akustikgitarre spielen. Ich so, ne, wenn er E-Gitarre lernen will, dann soll er E-Gitarre spielen.
Einfach. Ja, genau. Also,
Ich muss ganz kurz zu meinem Sohn, der nimmt gerade das Babyfon auseinander.
Das ist easy. Ja, dann rauche ich mir eine. Mach mal. Was sagst du?
Ich habe mir jetzt einen dicken Löffel Ritalin reingehauen, jetzt geht's.
Wie alt ist dein Sohn?
Anderthalb.
Ja. Okay.
Nein, natürlich nicht, aber wäre geil, wenn ich den schönen Löffel Ritalin geben hätte.
Erstmal, um den ruhig zu stellen.
Genau. Aber die Akustikgitarren-Ding. Und ich finde immer. Das ist ja auch, also ich glaube, ich verstehe den Hintergrund, weil bei einer Akustikgitarre hörst du natürlich jeden Schiss mehr, als wenn du dich verzerrten Amp hörst, was du spielst. Aber du weißt selber, wie die Hälse von Akustikgitarren sind. Und wenn du anfängst, tun die Pfoten sowieso weh. Und dann spiel Akustik und du hörst jeden Schiss, wie du dich vergreifst. Die tun die Pfoten weh wie Sau. Es klappert nicht wie eine E-Gitarre. Welches Kind soll denn Bock drauf haben?
Genau das habe ich meiner Cousine gestern auch gesagt. Die hat auch drei Kids so, ne? Und die Jüngste will jetzt auch irgendwie mit Gitarre anfangen. Und dann hat die auch einfach gefragt, meinst du, ja, soll die nicht erst mit Akustik anfangen? Ich so, nein, wenn die Bock, also, weil die hat ultra Bock auf E-Gitarre. So, die hört zum Einschlafen Killing in the Name of Rage Against the Machine. Ja, so, ne? Und da meine ich so, und dann willst du dir eine Akustikgitarre schenken? Mach das nicht so. Also, ja. Weil die lernt ja ganz anders, vor allen Dingen auch so, wenn du diese klassische Gitarre nimmst und du hast dann noch so einen klassischen Gitarrenlehrer oder Lehrerin, dann hast du eine ganz andere Handhaltung. Fußbänkchen ist noch am Start, so alles ist so. Und das nimmt dir ja dann, wie du schon sagtest, dir tun die Finger sowieso weh. Ob das Nylon-Saiten sind oder ob du dann Stahlseiten nachher bekommst, so, wenn du von der Nylon-Gitarre auf Stahlseiten-Gitarre gehst, ist das eh Abfuck, weil das Stahl in den Finger rein. Vollkommen egal. Gebe ich dir zu 100% recht.
Ja, es ist. Ich weiß ja gar nicht, was noch so verbreitet ist, finde ich strange. Also.
Ich glaube, das liegt vielleicht dann daran, weil viele Eltern dann immer denken, so, die haben diese konservative Sicht dann einfach darauf, dass man sagt, nee, mein Kind soll erstmal richtige Gitarre lernen. Immer dieses richtige Gitarre, dass das die klassische dann ist.
Ne? Oder die haben Angst, dass Peter Bursch den die Fresse poliert.
Boah!
Kann auch sein.
Ja, es wird langsamer Zeit für eine Wachablösung. So, ne? Der Peter Bursch in allen Ehren.
In allen Ehren.
Ja. Natürlich, um Gottes Willen so. Ne? Also muss man ja sagen, ist ja nach wie vor Gitarrenlehrer der Nation und alles cool. Nee, aber ich finde schon, du kannst dann auch viel falsch machen, wenn du den Kids dann irgendwas auferlegst, so, wo die gar keinen Bock drauf haben. Also das ist so.
Was ist generell auch, ich meine, das willst du ja auch sagen, was ist dein Motor? Beim Gitarre spielen. Worum geht's, wenn du Gitarre spielst?
Für mich natürlich um Ausdruck. So, wenn ich irgendwas manchmal loswerden möchte oder sowas. Oder einfach mal abschalten möchte. Genau. Und so, und früher war es natürlich dann auch so klar, man muss ja sagen, jeder Anfang ist schwer. Das wirst du ja auch gemerkt haben, logischerweise so. Ja. Ne? Das ist, wie das immer so ist, du musst das erlernen. Und ich weiß mal, die ersten 4 bis 6 Monate waren ultra anstrengend und es gab so viele Tage, wo ich das Ding in die Ecke gestellt habe, weil ich gemerkt habe, klappt nicht. Also wie soll das funktionieren? So, ne? Und aber dann irgendwann, ich finde, also ich vergleiche immer Gitarre spielen wie ein bisschen wie mit Englisch lernen, weil eigentlich ist das, also Englisch ist eine relativ einfache Sprache, wenn man den Dreh einmal raus hat, weil wenig, ne, hast wenig Artikel, irgendwann geht das einfach. Genau. Und wenn du bei der Gitarre einfach einmal diesen Switch bekommen hast, spätestens dann, wenn du den Powerchord drauf hast, dann ist das so dieses Ding, Alter, ich kann alles spielen.
Genau,
ultra geil.
Ganz genau, genau ist das Ding. Und das ist das Ding, warum, also auch dieses, was du sagst, du willst das ausdrücken, du willst abschalten, grundlegend einfach nur, du hast Bock auf dieses Ding. Und wenn du erstmal was anderes beigebracht kriegst, die Akustikgitarre, dann nimmt dir doch jeder den Bock, weil es was ganz anderes ist. Und was du auch meintest, alle Anfang ist schwer, ist auch wirklich so. Und ich hatte am Anfang auch, ich hatte irgendwie hardcore Bock drauf und ich hatte auch die Finger kaputt halt vorne. Ja. Also ist der Klassiker. Mhm. Und das Handgelenk tut weh wegen neuer Haltung und jeden Schiss. Dann kommt, dann lernst du den Barré-Griff und denkst, wie soll ich ihn da durch?
Genau, unmöglich.
Und genau, was du gesagt hast, ab da, wo du einen Powerchord lernst, ist so die erste Hürde, wo du denkst, okay, jetzt schmier ich die Welt um. Dann kommt aber, fand ich, was für mich viel krasser war, wo ich die Pentatonik drauf hatte. Voll. Das war für mich total, das hat alles geändert. Die Art und Weise, wie man selber Songs schreibt, weil man auf einmal weiß, okay, ich spiele hier. Also habe ich diese ganzen Töne hier auf der Gitarrenhals zur Verfügung. Und dann ist ja hier noch die Leerseite, die ist auch mit drin. Also kann ich die benutzen, andere Töne drüber zocken, oben auf der anderen Seite. Da geht so die Sonne auf und du denkst auf einmal so, jetzt fick ich euch alle. Das ist das Geilste.
Ey, ohne Scheiß, Guido, das ist ja so dann der Next Step gewesen. Und ich weiß das auch noch, als ich dann die Amol-Pentatonik gezeigt bekommen habe. So, ne? Das war für mich auch so die dritte Lage von der Amol-Pentatonik, so, ne? Fünfter Bund auf der E-Seite fängst du an und dann hangst du dich durch. Du gehst das erste Mal von oben nach unten quasi durch und merkst dann schon so, ey, das hört sich so ein bisschen an wie ein Solo. Und du bist schon so, bist richtig so, ich konnte das gar nicht im Worte ausdrücken damals, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe mich damals zum Beispiel immer gefragt, ich bin nach wie vor immer noch ein recht großer Metallica-Fan, so, ne? Als Kiddie ultra krass, so, ne? Und dann dachte ich mir so immer so, ja, wie schaffen die dann eigentlich, wie schreibt man so einen Song wie Enter Sandman? Wie kommt man auf so einen Riff? Mhm. Oder irgendwie, wenn du dir die letzten 90er-Alben von Metallica angehört hast, die Load und Reload, also die, wo die so ein bisschen Bluesrock dann schon so waren.
Ja, okay.
So, dann haben die dann ultra krasse, also diese Laid-Back-Riffs gehabt und ich dachte so, wie kommt man da drauf? Weil ich selber auch Songs schreiben wollte. Und dann irgendwann, wenn du dich damit so ein bisschen auseinandersetzt, du musst ja nicht viel Musiktheorie-Verständnis haben, sondern du musst nur einmal dieses Ding wissen, so, okay, Pentatonik, beweg dich mal in dem Bereich, spielt sich eh alles in E-Moll irgendwie alles auch dann auch ab, so, und dann läuft das, und das ist natürlich recht. Genau. Gut, war geil.
Und wo du sagst Metallica, ach, du sagst gerade, hast Late Night, die ist deswegen, alles klar, ich dachte, Late Night ist immer, aber das Ding ist, deswegen meinte ich Justice. Aber zum Beispiel, Metallica war für mich in Sachen Pentatonik auch super wichtig, weil ich habe sau oft zu den Metallica-Balladen einfach zu Hause Licht total runter, hat da mein Gitarrenlehrer immer gesagt, damit du nicht dauernd auf den Hals guckst.
Jo,
in welcher Lage du bist. Licht aus und dann habe ich halt zu den ganzen Metallica-Balladen, weiß ich, Fade to Black und den ganzen Kram, habe ich dann die Solos zugeniedelt. Erstmal suchen, wo sind wir, in welcher Lage? Sucht und dann hat die Solos zugeniedelt. Das war mega. Und stundenlang. Großartig.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich meine, natürlich hört sich das so an, wir liegen jetzt, glaube ich, alterstechnisch so knapp 10 Jahre auseinander, aber trotzdem sind wir ja auch noch in einer Zeit, wo man natürlich irgendwie einen Zugang zu neueren Medien oder sowas hatte. Mhm. Bei mir war ein großer Gamechanger, da habe ich mit dem Japo damals mal drüber gequatscht, Guitar Pro für uns, als wir angefangen haben, weil das ultra geil war, weil du die ganzen Tabs dann halt von Leuten dann hattest und du hast eine geile Transparenz einfach über viele Songs bekommen. So. Mhm. Nichtsdestotrotz wurde mir auch von meinem Gitarrenlehrer, vom Jabba, ganz liebe Grüße hier an der Stelle, auch immer nahegelegt, Alter, hör dir mal Sachen raus. Also weißt du wirklich, dass du anmachst und dann versuchst, das selber rauszuhören.
Total wichtig. Sau wichtig. Vor allem, also das finde ich wirklich schon, den ich unterbreche, erzähl's mal weiter.
Nein, easy, alles gut. Das ist ja,
das war so wichtig, dieses Raushören, unfassbar. Also dieses selber, okay, was macht der da? Und dann macht er am besten noch irgendeinen funky Akkord, dann erstmal zu überlegen, wie kommt er drauf, was hat er gemacht und wo liegen die Töne? Dann das Aufentwickeln zu raffen, auch bei, ich habe letztens für, Cortex in Berlin, dieser Plattenladen.
Mhm,
die haben so einen Shred-Gitarren, dein Lieblings- Gitarrengriff, Geschredde oder sowas. Mhm. Da habe ich was von Nails rausgehört. Und mhm. Nails ist ja einfach so ultra verzerrt und wahnsinnig schnell.
Ja.
Und da, aber trotzdem fand ich geil, der einfach, okay, nee, das stimmt noch nicht genau, der spielt noch einen Ton dann dazwischen. Welcher ist ja. der denn? Auch, ja. auch wenn er nur so eine Millipissekunde kommt. Aber das ist geil. Und wenn man das auch kann, dieses Raushören und zu raffen, was da gespielt wird. Ich habe auch ganz oft, wenn ich irgendwas höre, da habe ich schon vor Augen in etwa, wo es liegen kann und was da passiert. Und mhm. das finde ich, dieses Ding, was im Kopf passiert, hilft einem selber auch dann, finde ich, Lieder zu schreiben. Weil du genau raffst oder irgendwas, was ich cool finde auf Gitarre, ich habe automatisch bei Gitarrenmusik, die ich höre, das ist ein Vor- und Nachteil vom Gitarre spielen. Vorteil, als du nicht Gitarre spielst, du hast keine Ahnung, was da passiert. Pure Magie, wie kann einer sowas machen? Dann ja. irgendwann hast du Gitarre gelernt und dann geht es nur ans Analysieren. Und jetzt immer, wenn ich irgendeinen Gitarrenkram höre, dann automatisch denke ich immer, okay, wie macht er das wohl? Ja. Oder wie stellt er den Sound ein? In welcher Lage spielt er? Und das geht automatisch so an. Und dadurch dieses Raushören hat da super viel geholfen, Sachen zu verinnerlichen. Was passiert? Ja. Das ist super geil.
Ja, das ist auch, also das Beispiel muss ich nennen, ich habe ja bis vor ein paar Jahren noch Unterricht manchmal gegeben so und dann hatte ich halt immer so Kids gehabt. So, ne? Und ich werde das nie vergessen, ich habe versucht immer den Kids einen authentischen Unterricht zu geben, sodass die gesehen haben, ey, der kann auch spielen. Ich habe die jetzt nicht an die Wand gespielt, damit die gar keinen Bock mehr haben. Ja. Aber dass die einmal sehen, ey, so könntest du dich dann anhören. So, ne? Und dann, wie das manchmal bei Kindern dann so ist, kann ich auch voll verstehen, haben ja heutzutage auch so medialen Overload, so, weil man alles machen kann. Und ich meine, ich bin auch mit einer PlayStation groß geworden. So. Ich habe auch gerne PlayStation, Nintendo gespielt, whatever, aber habe auch ultra viel Gitarre gespielt. So, ne? Mhm. Und dann kam irgendwann ein Vater von einem von meinen Schülern auf mich zu und meinte dann so, ja, Paul, wann spielt denn der so und so, wann fängt er denn mal an, eigene Songs zu schreiben? Und ich so, Wie meinen Sie das? Also ich war so ein bisschen perplex, weil ich nicht wusste, was er jetzt meinte. Und er wollte dann von mir wissen, weil sein Sohn halt, er sagte, er spielt ja nur Sachen nach. Also wann kommt er denn, also lernt er das auch irgendwie bei dir? Und ich so, ja, hört er denn zu Hause Musik? Also erstmal so eine ganz pragmatische Frage. Mhm. So, ne? Und er meinte, nee, der hört gar keine Musik. Und dann meine ich so, ja, wenn der aber keinen Input bekommt, also wenn er sich nicht selber mit Sachen auseinandersetzt, dann wird der wahrscheinlich keine eigenen Songs erstmal schreiben können, weil der braucht ganz Inspiration.
Klar.
So, ne?
Klar. Ja.
Und versucht das mal dann den Leuten dann irgendwie klar zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, krass, also weil ich habe ja auch angefangen, Songs zu schreiben, weil ich meine Bands, die ich ultra geil finde, man hat das ja adaptiert und dann spielst du das nach und dann merkst du irgendwann so, ach, das kann man ja so ein bisschen, man klaut sich ja immer irgendwie ein bisschen was zusammen. So. Ja. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Und dann kommt man auf ein eigenes, aber du musst ja auch mal erstmal Sachen aufsaugen. Und wie du schon sagtest, wenn dieses Raushören dann dabei ist, das ist so geil, wenn du einfach dann, du guckst dir erst den Tape an und merkst so, nee, das stimmt nicht. Dann irgendwann, der spielt das anders so. Und du willst dann herausfinden, welche Lage spielt er jetzt. Irgendwie, weil das nochmal ein bisschen alles, eine andere Dynamik dahinter ist.
Soundmäßig ändert sich was. Ja.
Voll. Wichtig, ja. So, aber dieses Raushören ist für viele immer manchmal noch so ein Buch mit 7 Siegeln. Aber das Ding ist, wenn du das mal auf verschiedene Bands und Künstler, Künstlerinnen überträgst, wenn du einmal was raus hast, was Tuning angeht und wie die was schreiben, dann heißt es nicht, dass du das jetzt zu 100% kennst, aber du kannst das besser nachvollziehen. Und du kommst schnell einfach darauf, Sachen dir rauszuhören, so, weil es bewegt sich immer sehr im Kreis.
Das ist so. Ich muss gerade die ganze Zeit so schmunzeln. Ich hatte fast dasselbe mit meinem ersten Gitarrenschüler. Das war ein Kind aus der Nachbarschaft. Ja, und der soll Gitarre lernen. Gut. Und ich habe dann erst verstanden, der will Gitarre lernen, habe aber später gemerkt, der soll Gitarre lernen, wo ich dann auch gesagt habe, ey, was soll denn der Kack? Das Ding ist, Junge, ja, war ja, keine Ahnung, 12, ich war 16 oder 17 und der hat dann die ganze Zeit mir beim Unterricht was von so Plastiktreckern erzählt. So, ist ja gut, coole Plastiktrecker, ist alles geil. Und haben dann so Gitarre gespielt und ich habe denen dann wirklich 6-7 Unterrichtsstunden gegeben, habe aber gemerkt, dass null Fortschritt war. Also wir sind immer wieder von vorne angefangen.
Ja.
Und dann meinten die Eltern so, ja, was ist denn da so? Ich so, ja, ganz ehrlich, übt der denn? Ja, wir fragen ihn öfters, aber der hat nie Bock. Und da habe ich auch mal gesagt, so, wieso will er denn Gitarre lernen? Hört er da Musik? Eigentlich zu Hause läuft halt, ich glaube, der hat immer diese Thunderdome und Scooter. Und ich dachte so,
super Gitarrenmusik.
Ja, und ich habe da gesagt, okay, ist ja alles gut, aber das kann ja nicht der Start gewesen sein, Gitarre spielen zu wollen. Das sind ja zwei Paar Schuhe.
Voll.
Und dann irgendwann haben sie es eingesehen, dass es auch eher der Wunsch von Eltern war, dass er Gitarre spielen soll. Und das ist natürlich toller Käse.
Genau, das ist ja, wie das immer so ist, mit wenn, hatten wir ja gerade schon, wenn die Eltern irgendwie sich was wünschen, ne, ob dort Klavier, Gitarre, ey, scheiße, egal welches Instrument das ist, das klappt einfach nicht, weil die Kinder dann einfach dann keinen Bock drauf haben. So, ne? Aber ich meine, wo willst du da ansetzen? Also das ist ja das Ding, man, also ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen selber hinterfragt, weil ich mir dann dachte so, ja, fuck, liegt das jetzt an mir? Ich habe sogar noch dem Schüler noch Sonderstunden gegeben. Der kam es mir nach Hause, um den so ein bisschen nochmal so selber nochmal zu trimmen, weil ich dann, das ging dann an meine persönliche Ehre, weil ich Bock hatte, den auch so zu bekommen. So, ne? Dann habe ich dem CDs ist gebrannt. Ja, genau. So, ich habe den CDs gebrannt und so von wegen, hör mal da rein, hör mal da rein. Damit ich immer so Musik, weil das war bei mir genauso. Ich war beim Gitarrenunterricht und dann war ich beim Jabba und der hat hinter sich immer, das werde ich nie vergessen, der hat bestimmt so, so diese Ikea-CD-Regale gehabt. Ey, der hat bestimmt 1000 CDs gehabt. So, ne? Und da wusste ich einfach ultra cool. Und ich bin zu dem gegangen, meinst du, ja, dann hat er mir was gezeigt, dann habe ich das aufgesogen und dann wollte ich immer neuere Sachen noch entdecken. Mhm. Aber wenn die Kinder das nicht haben, die brauchen ja diese Initialzündung. Und ja, du kannst, also du kannst nicht mehr machen, als denen das mitzugeben, aber die müssen das ja auch selber auch mitnehmen. Das geht ja nicht anders.
Ja, und im besten Fall, ich meine, ich finde, das muss nicht immer alles szenemäßig sein, aber ich finde es immer ganz hilfreich, wenn du dann irgendwie deine Richtung irgendwie rausfindest später und dann in irgendeiner Szene bist und dann befruchtet sich das auch szenemäßig immer untereinander ganz gut. Das heißt, da ist schon da allein Motor dann drin und ja, gründest eine Band und tausch mit denen aus, das ist natürlich weiter Schritt weiter, wenn du erstmal was kannst, aber so, dass du, das war ja früher einfach Religion, dass du dich damit identifizierst, so Punkrock, leckt euch alle am Arsch, Punkrock, weißt du, so ja, dieser, wo wir jetzt denkst, so, ja, auch ein bisschen langweilig, dass sie das Klischee abreißen, aber das ist zwar trotzdem Motor und ist immer noch Motor. Also, so funktioniert das und so bleibt das. Also, man ist natürlich viel offener, ich höre jetzt auch von bis, ich höre auch total ruhiges Kram oder nur Metal-Gedresche, aber es ist einfach irgendwie so eine gewisse, ja, also war früher ganz wichtig, sich mit Gitarre zu identifizieren. Das war dein Ding.
Es ist ja noch, also ich finde es ja immer noch bis heute so, natürlich irgendwann, es ist am Anfang immer noch mal was anderes, wenn du halt mit dem Instrument so richtig dann verbunden irgendwann wirst. Und irgendwann ist das halt so, klar, alltägliches Geschäft, sagen wir mal so. Ja. Was ich ultra krass finde, ist, da habe ich ultra lange für gebraucht, da stimme ich dir auch völlig zu, als du gerade meintest, dass man, wenn man einmal so richtig tief into in Gitarre ist, dass man alles, was man hört, immer sofort mit, wie spielt er das, in Verbindung bringt. Ja, ja. Das ist manchmal auch so ein bisschen nachteilig gewesen, weil das für voll viele Songs für mich so die Magie rausgenommen hat. Wenn ich das dann einmal so, also du merkst dann irgendwann so, ach, das ist ja gar nicht so schwer. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, dann ist man so ein bisschen, ich habe das damals gehabt beim Klassiker, wie gesagt, Metallica, will jetzt gar nicht das Kirk Hammett-Fass aufmachen. Ja. Will nur sagen, so, ich fand immer den Song Fuel ultra geil, fand das Solo so abgefahren. Ich konnte mir nie vorstellen, das zu spielen, aber als ich dahinter gestiegen bin, dachte ich mir so, ja, okay, wenn ich das nachspiele, schlafe ich fast ein. Also einfach so, weil das, so, ist klar, jetzt nicht das, oder auch Enter Sandman hat Solo, ist auch irgendwie cool, aber irgendwie auch alles recht easy danach zu spielen. Und ich habe das alles immer so analytisch gesehen und dann habe mich voll viel nicht mehr so, also wenn ich was recht schnell nachspielen konnte, habe ich das danach nicht mehr gekickt, dann war ich immer ne? Ja, ja, und ich habe das nur bei Sachen mittlerweile für mich gelernt, wenn mich so Mucke richtig emotional mitnimmt, so bei traurigen Liedern oder sowas, dann kann ich abschalten, mich komplett auf den Song fokussieren, ohne halt irgendwie daran jetzt zu denken, ja, wie spielt er denn eigentlich? Also das hat ultra lange gedauert. Also ist so Buch und Segen.
Ab da, wo es Musik ist, die mich interessiert, da bin ich immer mit, auch wenn es emotional mich mitnimmt, bin ich trotzdem immer noch irgendwie dabei. Wie macht er das? Oder das habe ich automatisch so, also als in etwa, als wenn du irgendwie was zu essen siehst und du dein Körper sagt, dein Kopf sagt schon vor alleine, wie schmeckt so die Vorstellung.
Genau.
Das ist dann sofort da.
Ja, voll. Du weißt eigentlich schon, was dich halt irgendwie erwartet. Genau. Und die Magie ist bei vielen Sachen so ein bisschen flöten gegangen. Sogar aber jetzt so mit Abstand betrachtet, weil man am Anfang saugt man ja super viel auf. Und ich weiß zum Beispiel noch, ich war ein ultra Offspring-Fan. Ich fand Offspring ultra geil, so, ne? Und dann habe ich das einfach, ich bin mit denen dann groß geworden und habe jeden Song von denen rauf und runter gespielt, sodass ich das bis zum Geht nicht mehr konnte. Foo Fighters, die ersten Sachen fand ich auch ultra geil. Alles gerade im Punkrock-Bereich ist Green Day, whatever. Auch, sage ich auch eure Sachen so, ne? Ich habe ultra gerne ultra gerne immer von der, da habe ich mit dem Japo sogar vertan, da kann ich mich echt mal korrigieren, von der Pocket Rock, Gimme Shelter, ultra Song, so, ne? Immer noch einer meiner Lieblingssongs, so, ne? Und dann habe ich den auch rausgehört und so was. Und
Dann also irgendwann das ist bestimmt schnell gegangen, der totale Gröhre.
Ja, aber trotzdem ist ja so, du machst ja deine ersten Stops, deine ersten Steps dann so darauf und dann irgendwann war das bei mir so, dann wollte ich mehr so in eine etwas technische Richtung gehen, so mehr in Richtung die ganzen 80 Shredderer, Paul Gilbert, Steve Vai und all das, was unspielbar eigentlich ist. Nuno Bettencourt immer noch mein größtes Vorbild. Und dann will ich jetzt nicht sagen, dass dann Punkrock für mich uninteressant geworden ist, aber nicht mehr so, ja, spiele ich jetzt gerade nicht mehr nach. Millen Collins zum Beispiel auch so, ne?
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und, aber irgendwann dann wieder, wenn man dann so ein bisschen Abstand dazu hat, so, ne? Ich weiß nicht, wie gern ich immer noch Punkrock-Sachen nachspiele, weil ich dann immer denke, so, boah, es macht ultra Bock. So, dann hat man nochmal eine andere Distanz dazu.
Total. Und ich finde auch genau, was du sagst, so dieses, früher auch war Punkrock so das Einzige und mittlerweile ist das. Oh, wie soll ich sagen, ich probiere halt oft, oder auch bei uns selber in der Mucke, probiere ich halt diesen Vibe rüber zu kriegen, aber wie kann ich es anders spielen auf Gitarre? Zum Beispiel, ja. Ich habe eine Zeit lang eine tierische Allergie gegen diese typischen Oktaven.
Ja, ich weiß nur, was du meinst.
Ja. Weil ich denke so, klar funktionieren die, aber du weißt auch ganz genau, was du kriegst. Du kriegst Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Das schmeckt halt so, Ende. Ja. Das ist auch so durchschaubar und es ist auch scheißegal, ob es durchschaubar ist. Das geht immer beim Gitarrenspielen, finde ich, es geht immer um den Song, immer. Das Ding ist nur, die Art und Weise, wie es klingt, ist immer gleich. Deswegen habe ich probiert, das mal zu umschiffen mit den Oktaven oder auch weg von Power Chords, mehr mal Akkorde aufteilen, der eine spielt oben, der andere spielt oben. So Sachen, die es in verschiedenen Lagen, die es alle ein bisschen fresher machen, aber das Gleiche sagen. Und das ist, habe ich die ganze Zeit probiert und ist auch geil, ist super. Und da kommst du auch ganz viel in so, oder ich bin viel in so Amerikaner-Rock-Bereich, so Ryan Adams oder sowas, wenn der mal ein bisschen bin ich auch riesen Fan von, in sowas reingekommen. Und jetzt mittlerweile finde ich wieder, also jetzt sind wir gerade auf dem Trip oder ich auf dem Trip, wie kriege ich es hin, mit den billigsten Mitteln das Knackigste hinzukriegen? Und dann ist auch voll okay, wenn es drei Power Chords hintereinander sind, die in richtigen Abständen kommen. Ja. Weil also normales ist ja irgendwie langweilig, aber wenn das irgendwie kombinierst und du denkst, okay, jetzt habe ich mit der billigsten Tomatensauce aber hier den ersten Preis gewonnen, ist geil. Das ist
so. Es muss ja nicht immer alles ultra fancy und manchmal auch total verkopft oder sowas sein. Es muss ja einfach funktionieren und einfach auch knallen. So. Und da gebe ich einfach genau, das Einfachste kann einfach das Geiste schon sein. Ja. Aber das fand ich gerade auch ultra witzig, weil ich bin da genauso, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwie im Studio sind und dann machst du halt so, müssen noch ein paar Overdubs nachher oder sowas, ne? So, und dann überlegst du, okay, du bist jetzt irgendwie, wir haben zwar so, ich spiele bei uns Gitarre und dann der Marc, unser Sänger, spielt auch noch ein bisschen Gitarre, aber ich habe jetzt bei der letzten Scheibe halt eigentlich fast alles eingespielt und dann versuchst du die Sachen nochmal so ein bisschen fetter zu machen. Und dann überlege ich auch, naja, okay, jetzt hast du das Riff und dann doppelst du das Riff nochmal und legst dann irgendwie eine Oktave höher, setzt ein paar Chords darunter, die dann auch irgendwie nur oktaviert sind. Das klingt manchmal cool, aber das ist ja auch nur da, um das so ein bisschen zu spreaden, so einfach so, damit das nachher cool
genau, also klingt. Das heißt, du nimmst das auch nur, also nicht als hörbaren Effekt oder weitere Akkorde, sondern einfach nur das anzufetten, den Sound.
Richtig, genau. Ja, also du nimmst die fast gar nicht wahr, die sind im Mix dann eigentlich immer super weit hinten, so, damit du einfach merkst, sonst klingt das manchmal ein bisschen dünn.
Genau, wenn du merkst sie nur, wenn die ausmachen würdest, dann würde dir das fehlen.
Ganz genau. Genau das ist der Punkt. Wenn ein geiles Riff kommt, was für sich steht, dann bleibt das Riff natürlich stehen, aber wenn halt irgendwie Chorus kommt oder sowas und es geht mir darum, dass die Leute, wenn sich das anhören, die sollen dann nur ganz subtil merken, irgendwas passiert noch im Hintergrund. Ein Step dafür mehr. Ist genau, und so eine Steigerung. Genau.
So eine Frequenz oben noch, die dazukommt. Und dann machen wir auch das. Einfach nur, wenn es ein Ton ist, der stehen bleibt, einfach nur oben rum, dass du ein Frequenzbild hast. Angenommen, die Strophe bist nur unten am Powerchord orgeln und dann im Refrain gibt es, was ich dann obenrum noch eine Gitarre, die aufmacht.
Ja.
Aber klappt das ganze Bild auf und das finde ich geil. Ja.
Genau, sehe ich genauso. Manchmal ist es natürlich so ein bisschen Copy and Paste vom Schema her, weil da kannst du auf alle Songs dann irgendwie übertragen, das so ein bisschen anzudicken. Und ich finde es dann auch manchmal cool, wenn man dann sich weg so ein bisschen von dem Powerchord-Bereich bewegt. Richtig geiles Beispiel fand ich früher, war bei mir die Ärzte und Farin Urlaub. Mhm. Weil bei den Ärzten war es immer so, Farin Urlaub hat, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber unglaublich selten manchmal Powerchords gespielt, weil der wirklich offen, also der spielt so diese, ich sag mal, die normalen Wanderakkorde und die voll verzerrt. Natürlich spielt er jetzt nicht, der dämpft dann auch ein paar Sachen einfach ab, aber du hörst dann richtig so, die Töne beißen sich gleich beieinander und wahrscheinlich wird Farin Urlaub sagen, ja, sind ja normale Wanderakkorde, aber dann denke ich mir, ja, aber das ist so ein bisschen unkonventionell, ich finde es geil, weil das klingt einfach so ein bisschen fetter.
Das liebe ich aber auch, das mache ich auch im Studio ganz oft. Also ich probiere so gut es geht, den Powercode zu vermeiden sogar.
Ja.
Also weil ich finde, der hat seine Berechtigung, der ist auch, das ist auch einfach ein wichtiges Tool, nur ist es meistens zu, also der ist mir zu eindimensional. Ja. Und ich finde Barré-Akkorde, offene Akkorde oder irgendwie auch mit irgendeiner 7 drin oder so, auf einmal hast du so einen Spring drin, wo du denkst, okay, da ist mehr und da schimmert's. Und gerade die schimmern so richtig. Und auch gerade, wenn du wenig Zettel spielst und du spielst die offenen Dinger und es schimmert so und es greift ineinander, doppelt mal so offene Akkorde, da geht die Welt auf, das ist super.
Ohne Scheiß, ich mach das ganz genau so. Und ich glaube, also ich habe mir das damals wahrscheinlich indirekt so ein bisschen von Farin Urlaub abgeguckt, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, was für ein Tuning spielt ihr? Seid ihr normal E-Standard oder?
Halbton tiefer.
Eigentlich meine Lieblingsstimmung, so, weil die klingt einfach immer geil. Gut. So, aber sagen wir mal, du nimmst jetzt, spielst du jetzt irgendwie ein D als Powerchord, so, ne? Und dann am besten noch E-Seite gedroppt, damit das ultra fett ist. Ich spiele niemals ein D als Powerchord mit der fetten E-Seite, sondern ich spiele dann eigentlich immer da, wo man D-Dur sonst spielt. Lass dann eigentlich meistens immer nur das Fis auf der hohen E-Seite manchmal weg, weil das dann manchmal noch fetter klingt so. Und das ist für mich immer, es klingt, weil du merkst einfach, die Diskantseiten, die machen einen anderen Frequenz und das klingt einfach noch fetter.
Ist das geil? Also 1:1, was ich auch mache, wirklich. Also ich lasse immer den Powercord oben weg. Maximal mache ich halt irgendwie dann in der Oberlage mal ein Barré, wenn es mehr schimmern soll.
Ja, klar, voll.
Aber wenn es brettern soll, immer den unten.
Genau. Genau. So. Super. Ja. Und ja, weil das klingt einfach cool, aber auch genauso ganz Klassiker, welchen E-Moll jetzt spiele, egal welches Tool, nicht gedroppt oder sowas, ich nehme immer noch die B- und E-Seite mit dazu. Also ich dämpfe die G-Seite ab und da einmal durch, weil ich will dieses Klirren noch von der B- und E-Seite unten noch haben. Ja, und das macht für mich diesen fetten Sound einfach aus. Und das ist so ein bisschen unkonventionell, weil ich kenne das sonst immer so aus dem Metal-Bereich, Hauptsache die Bassseiten, so der Rest darf nicht klirren. Ja. Aber ich finde es geil, wenn einfach noch so ein bisschen, wenn das so ein bisschen sich noch beißt und du einfach merkst, okay, das klingt jetzt, das ist ein anderer Frequenzbereich.
Voll. Ja, wenn es lebendig ist, weil ich finde, gerade so im Metal-Bereich, klar ist Metal, wie es ist, und da muss es oftmals sehr klar strukturiert sein.
Natürlich, klar. Alle.
Aber ich finde auch da, ich mag immer besonders so Metal, der ganz viel Punk drin hat, also ganz viel Dreck. Also ich mag kein technisches Metal meistens nicht. Ich mag es lieber, einfach komplett wie Wildsau gespielt ist, nur geballert. Ja. Sowas wie Trap Them, Nails oder Magruder Grind oder sowas. Mhm. Aber das Ding ist, da hörst du aber auch, die machen ja nicht nur ganz säuberlich unten und am besten noch gecuttet, sondern die schreiten einfach los. Und die haben auch hohe Saiten drin. Und deswegen kommt Leben rein. Und deswegen kommt auch Disharmonie rein. Und es kommt aber auch Harmonie rein. Das ist super. Und dann,
genau.
Es passiert viel mehr.
Ja, das ist so ein bisschen, wie du sagtest, so ein bisschen, nennen wir das mal rotziger. Das ist aber, gebe ich dir völlig recht, wenn du jetzt natürlich technischen Metal oder sowas hast, dann willst du einfach, dass alles irgendwie clean im Anführungszeichen ist, bloß keine Nebengeräusche und bloß nicht irgendwas, was irgendwie mitschwingen könnte und was noch was eine Dissonanz einbringen kann. Voll in Ordnung. Aber für mich lebt eine Sache einfach mehr, wenn das auch so ein bisschen nicht jetzt, ja, rotziger einfach ist. Wenn das so ein bisschen, das ist dann meine Attitüde dann auch so, wenn wir den Song jetzt machen und wir bewegen uns im Bereich, also bei unserer Mucke ist das so, Alternative Rock im Bereich so 2000er Metal-Bands, so, ne? Und ich will aber trotzdem immer noch, dass sich was beißt und ein paar Töne können auch manchmal nicht 100% korrekt sein, aber das ist eine geile Stimmung, die einfach aufgebaut wird.
Ja, genau. Und ich will auch eine Platte hören, wo ich denke, so, geil, der Gitarrist hat Bock gehabt, der hat es auch mal richtig reingehauen und da kommen auch Stinke-Seiten mit, weil er zu doll reingehauen hat, aber ist doch geil, der hat Bock und darum geht's.
Genau. Ja, voll.
Dann so einen aufgeräumten Kack. Dann ist, wofür ist eine verzerrte Gitarre da? Damit es dreckig ist, Ende.
Na ja, aber das ist ja, also ich glaube, der Trend ist in den letzten Jahren natürlich dahingegangen, ist auch alles ultra beeindruckend. Ein wiederkehrendes Thema bei mir im Podcast ist zum Beispiel Evertune. Ja. Hast du mal eine Gitarre mit Evertune gespielt?
Ja, hatte ich mal in der Hand. Und gibt es nicht die Einstellung, dass du Bandings machen kannst und keine Bandings machen
kannst? Kannst du so einstellen, ja.
Ja, also es war... Ich kann mir vorstellen, in gewissen Momenten ist es hilfreich. Also, wie soll ich sagen, wenn du sehr unsicher auf der Gitarre bist, kann das hilfreich sein, durch die Gitarre zu kommen. Aber ich finde, wenn du Ahnung und Gefühl vom Instrument hast, dann habe ich mich eher gefangen gefühlt. Also es war eher so ein, als wenn dich einer festhält und du nicht richtig losrennen kannst.
Ja, genau.
Also dieses Bending-Kram sowieso, weil du bendest ja auch automatisch Akkorde ein bisschen, ja, damit die schwingen oder irgendwelche Kleinigkeiten, das ist ja auch dann komplett weg. Und ja, wie gesagt, es hat sich strange angefühlt. Vielleicht nur ungewohnt, aber an sich, ich glaube, für Anfänger ist das cool, wenn die jetzt sagen, ey, hier erstes Konzert und ich will halbwegs da durchkommen, ohne dass es klingt wie Schiss. Dann
ist okay, ja. Ne, also ich beschäftige mich natürlich mit dem Thema recht viel, weil ich die Dinger jetzt echt häufiger zum Einbauen noch da habe und so. Ne? Und, ja, also ich habe jetzt, also häufig im Sinne von, ich habe jetzt die dritte zum Evertune Einbauen da. So. Und dann ist dann zumindest so, ich biete es dann an, weil das auch mal Leute dann machen wollen, kostet natürlich mal relativ viel Kohle, das zu machen. Oder auch Zeit natürlich, weil das ist echt nicht wenig Arbeit. Aber hab Bock darauf gemacht, das zu machen. Ne? Und dann habe ich mich natürlich auch mit der Sache auseinandergesetzt und weiß, die Dinge auch einzustellen. Natürlich ist es so, ich hatte jetzt Freitag eine Evertune zum Einbau halt bekommen und dann hat der Kunde noch eine andere mitgebracht, wo ich mal drüber gucken sollte, wo ich eine Evertune eingebaut habe. Ohne Scheiß, das war jetzt so 3-4 Monate her, wo ich die das Evertune eingebaut habe und da waren immer noch die Saiten drauf, die ich mir draufgezogen hatte und die sind, also immer noch komplett in Tune. Das ist halt schon echt krass. Ne? Also wirklich komplett. Und wir reden davon, es ist eine 7-Seiter gewesen, auf Drop F, also ultra tief gestimmt, so, ne? Und krass. Auch mit richtig dicken Drähten drauf, aber die war immer noch so, du bist da durchgegangen, musstest nichts nachstimmen. Komplett in Tune. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich echt
total
sehr
gut, krass, dass das so funktioniert. Also, das ist.
Genau. Für eine Mechanik, also es ist ja reine Mechanik, ist nichts Digitales dabei, finde ich immer noch ultra krass. Ja. Auch natürlich, ich gebe dir völlig recht, aber das ist halt genau das, was die Leute dann wollen, wenn du diesen Bandless-Mode dann einfach eingestellt hast, dass wenn du in die Saiten reinhaust, egal wie fest du schlägst, du hast nicht diesen Detune-Effekt, dass eine Saite Wow macht, dass du auch nur Chorus überlegst, sondern einfach die Saite klingt so, wie sie klingt. Ja, ja. Ich finde es nicht geil, also wenn die Leute die Bandless eingestellt haben möchten und ich spiele das Ding, denke ich so, okay, mich beeindruckt das, weil das technisch funktioniert, aber für mich ist das undenkbar, ich will. Ja. Ich brauche Nebengeräusche, ich brauche halt irgendwie, dass eine Seite so ein bisschen verzogen ist. Das muss da sein.
Klar. Und du willst auch manchmal, machst du bei irgendeinem Song den heftigsten letzten Abschlag, dann willst du auch, dass die Scheiße schlackert. Oder du willst, dass es auch mal schief ist. Oder
voll.
Auch schief sein. Und ja, ich, also klar, bestimmt für so aufgeräumten Metal ist das klasse. Also das glaube ich schon, dass es dafür ist.
Natürlich, genau. Also ich glaube, dafür, auch wenn du wahrscheinlich, würde ich mal, wenn du dann als Studio-Gitarre nimmst oder so, wenn man wirklich eine Passage sein soll, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu spielen ist, du wirst das auch kennen. Es sind manchmal die einfachsten Sachen, die kannst du live richtig geil spielen, aber im Studio müssen die dann irgendwie, muss man so ein bisschen tricksen, weil dann irgendwie, du vergreifst dich, der Akkord ist ein bisschen schwierig zu greifen und irgendwas ist dann, was dann da doch nicht hin soll. So, ne? Und das kriegst du mit so einer Evertune-Gitarre, wenn das System da drin ist, eigentlich ganz gut hin, also weil die Nebengeräusche einfach nicht da sind. Und du verziehst manchmal, also ich verziehe manchmal auch Sachen, wo ich, also je nachdem, mit welchem Produzenten du zusammenarbeitest, aber du hast dann die Leute, die sind manchmal ein bisschen picky, die sagen dann, der können wir nicht nehmen. Ich mache das nochmal so und so. Ja, so und dann sage ich dann auch so, ja, komm, machen wir jetzt. Und dann muss man das aber irgendwie, ich krieg das dann nicht so gegriffen.
Dann spart Zeit, wenn du so ein Ding hast, auf jeden Fall. Das ist auch mal ganz gut.
Genau. Also ultra innovativ. Jetzt muss ich die Brücke nochmal schlagen, wie wir darauf gekommen sind. Bei so technischem Metal zum Beispiel. Ich wollte sagen, sagen wir mal, der ganzen Gent-Mucke, alles, was ultrativ gestimmt ist, wo du, also mit ultrativ, ich meine, früher war ultrativ, wenn du irgendwie ein C-Standard bist, heute ist es ultrativ, wenn du auf Drop A, Drop G und F eine Oktave tiefer bist, so, ne?
Ja, klar.
Kein Thema, aber umso tiefer du gehst, du kannst die dicksten Saiten drauf haben, das ist echt manchmal schwierig, dass die Dinger die Stimmung einfach halten, so, ne? Egal, wie gut die verarbeitet sind, aber wir sind einfach ultrativ halt irgendwann, so, ne?
Alles am Mega-Hand, am Schlabbern, klar.
Genau.
So, da musst du ja bestimmt auch hart konzentrieren zu orgeln. Also wie doll du anschlägst, muss ja mega. Also da darfst du ja nicht die Wildsau spielen.
Nein, also ich glaube zum Beispiel, ich habe mal geguckt, was, ich finde mit Sugar halt ultra geil. So. Gibt es da schon ultra lange so, ne? Und ist ja jetzt gar nicht so dieses krasse Gen, sondern ist halt sehr technischer Metal.
Ja.
Und ich habe mal geguckt, die spielen Ibanez 8-Seiter und was die für eine Seitenstärke haben. Die haben einfach, also wenn das alles stimmt, haben die ultra dünne Seiten einfach da drauf. Die sind gar nicht dick so, ne?
Welche Sätze haben die drauf, weißt du es?
Also ich meine, dass die nur, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe mir mal so einen Recrounder angeguckt, wo der Tech gesagt hat, die spielen nur 9 auf. Ich weiß nicht, wie groß die 80er-Seite war, aber stell dir vor, wie 9 auf 42er-Satz für eine 8-Seiter. Also weißt du, dass da
Ja, okay. Also das ist ja klar, aber es ist ja wirklich nichts.
Genau, also wenn mir nicht alles täuscht, es war relativ dünn. Und da dachte ich nur so, ganz, die können, also die sind wahrscheinlich so, weil die haben die Gitarre noch relativ hoch, hängen es halt auf und die haben nicht den härtesten Anschlag. Die spielen wahrscheinlich ultra akkurat so damit, weil sonst ist das Ding ja einfach nur am Rumleiern so, ne?
Ja, klar.
So wie man sagt, zum Beispiel Billy Gibbons von ZZ Top spielt irgendwie 8 auf 38er Seiten, wo ich mir auch denke, so
Wahnsinn. Wie geht das? Ja, vor allem, ich meine, auch gerade live, das Ding ist ja, du hast ja live, manchmal juckst du ja so eine Hose, da musst du ja total zusammenreißen, dass du jetzt nicht reinhaust. Also auch beim 9er-Satz, bitte. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie was Dünneres als einen 9er-Satz gespielt. Ich habe früher am Anfang mit einem 9er-Satz angefangen. Ja. Und ich kann es ja gar nicht vorstellen, wofür man, also warum auch.
Was spielst du für eine Stärke?
Für den Satz jetzt gerade 52. Ja. Jetzt habe ich gerade 52 auf 10 auf den meisten. Mhm. Ich habe jetzt gerade ich mache es mal Gitarren abhängig. Auf einer 3-3-5 habe ich einen 11er-Satz normaler, weil mit den 52er
gehört es dir auch, ja. Mhm.
Genau, und ich habe jetzt noch so eine Les Paul, ach, was schon eine Firebird Custom Non-Reverse, die da habe ich jetzt. Oh, was habe ich drauf? 56 auf. Oh, ich weiß es gar nicht, weil unten ist 56.
Wahrscheinlich, vielleicht 1156 kann sein. Welche Marke hast du denn? Was spielst du denn?
Dadario? Dadario hatte ich gerade. Mhm.
Also dann ist euch.
13 vielleicht?
Nee, also ja, okay, das kommt drauf an. Das wäre der Jazz-Set. Also das ist dann schon ultra krass. Ich gebe dir 13 auf 56.
Ja.
Und dann gibt es aber noch den. Der auch optimized für Detuning ist, es 11 auf 56. Den spiele ich zum Beispiel auch, so ein grüner Satz, der ist auch ganz cool. Aber ganz kurz, Guido, wenn wir dabei sind, was hast du denn alles so an guten Kram. Geigen? Ja, natürlich, das haben wir noch gar nicht drüber gequatscht.
Ja, das ist ja, also dass du, ich habe nie einen Führerschein gemacht und habe dann immer, ich habe einfach keinen Lappen.
Du hast keinen Autoführerschein?
Nee, ich habe dreimal angefangen, dreimal abgebrochen, das war nichts für mich. Jetzt habe ich ein Lastenrad mit E-Motor und jetzt bin ich total happy und das ist mein Auto.
Okay.
Was habe ich? Also von, ich habe, also wie gesagt, die ESP-Dinger, die ich dann live spiele und im Studio auch. Sonst habe ich eine Gretschmann Falcon, eine 335, Les Paul Custom von 76, eine Guild von 68, eine also Guild die Starfire, Epiphone Atlantic von 63.
Geil.
Oder diese Firebird Non-Reverse Custom Shop. Da habe ich eine Quenzel Tele, die ist mega geil. Oh Gott, habe ich noch. Ich muss noch heute, ehrlich gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt einfach mir scheißegal. Ich muss heute eine Liste machen für unser Studio, was da im Studio ist. Da kommt jetzt einfach drauf. Auch wenn es unsexy ist, pass
auf. Ey, ach, kein Problem. Das ist, man kann ja schnell den Überblick verlieren.
Ja, genau. Also, Gibson 335, Gibson Les Paul 76 Custom, eine Goldtop Les Paul, die Firebird, die ich gerade meinte, dann die Guild Starfire von 68, eine Epiphone, Olympic war das von 63, mein Musicman Silhouette noch, eine Fender Telecaster Deluxe von 76, die bin ich auch hart verliebt drin, aber das ist leider der. Auf der letzten Tour, der hat sich der Pickup verabschiedet und jetzt habe ich einen neuen Pickup drin. Naja.
No.
Ich habe mir letztens eine Tele gekauft von Mirza Kovacevic aus Bosnien, nie von gehört. Ich hab hier so einen Lieblingsgitarrenladen, neben Musikproduktiv ist das Rare Guitar in Münster. Müsst ihr mal auschecken, super Laden, super Typ. Und Rudi weiß immer, worauf ich stehe. Und dann komme ich da rein und Rudi so, ey, Edo, ich muss es wieder machen. Und ich sage immer, Rudi, hör auf damit. Weil er gibt mir immer Gitarren in Hand, wo ich dann nicht anders kann. Weil die dann hat er mir diese Tele in die Hand gedrückt. Da war oben halt so gekünstelt, so ein Fender-Aufkleber. Hat er schon gemerkt, dass es kein Fender ist.
Ja.
Dann ist das halt aus Bosnien, sondern habe ich mal recherchiert, so ein älterer Herr, der baut da Gitarren. Und das glaubst du nicht, was der für Harten baut. Und die haben einfach, ich hatte vorher eine Custom-Shop-Tele, die habe ich verkauft. Und habe jetzt einfach mir diese Mirka irgendwas Gitarre gekauft für 900 Euro und die macht alles platt. Also
cool.
Das ist echt richtig gut. Was habe ich noch? Quenzel Telecaster, Eclipse, klar, Eclipse und Bixby, ESP Stream, sehr abgefahrene Gitarre.
Oh, muss ich direkt mal googeln.
Wahnsinnig hässlich, aber super geil, dass sie bespielen.
Stream, genau. Sagst du, ne?
Stream. S-T-E-R-E-A-M. Stream, super.
Ach so, ja, aber ist so ein bisschen, also so, ja, so eine Symbiose aus, ja, nicht ganz Firebird natürlich nicht, ja, aber also, ja, also ein Mix aus allem, aber ich stehe auf, so, steh auf diese Offset-Sachen eigentlich total. Also ja, wenn das ja ein bisschen fehlt, finde ich geil, cool. Mhm.
Ja, irgendwie lässt sich mega geil bespielen. Klar, dann Kretschwald Falcon, Falcon und Framus Atlantik habe ich noch. Also hat Alex noch mit der Homestudie, die ist super.
Eine alte, okay, Framus. Hast du die, du hast gesagt, eine 76er Les Paul Custom, ne? Also dann Black Beauty auch schwarz, genau, und so. Ne? Und ja, ich habe letztens eine von einem guten Kunden von mir, der hat sich einen 79er geholt, da hatte ich sie im Shop da gehabt, auch ja, komplett original, und ich finde es ultra krass nach wie vor. Hat die noch die Originalbünde drauf?
Ja, die hat eine Originalbünde. Das Einzige, was ich geändert habe, ja, ist der Pickup, aber ich habe einen alten noch. Muss okay, ich machen, weil der klang nicht gut.
Ja, yeah, also ich habe die, zum Service gehabt, so die war jetzt nicht die leichteste, aber trotzdem alles cool für die Zeit. Und ich finde es ultra krass, weil ich habe schon mehrere 70s mal im Shop gehabt, dass die so, also die haben so wenig Buntrad drauf, die sind so flach fundiert, die Dinger, und die scheppern aber nicht krass. Also ich denke ja, mir jedes Mal, wie haben die das hinbekommen? Also die haben die so, also da ist fast nur noch bunt fundiert drauf, aber es ist nicht, weil er so runtergespielt ist, sondern weil die wurden in den 70s einfach ultra flach fundiert. Ein Kumpel von mir hat immer gesagt, das ist so ein Fretless Wonder. Ja, ja. Aber die klingen einfach. Also die klingen einfach geil.
Ja, genau, was du meinst auch. Und scheppert auch nicht in oberen Lagen, als scheppert nirgendwo. Das ist einfach alles cool. Wie sie eingestellt ist natürlich auch mal eine Frage.
Ja, natürlich, ja, voll, klar. Ja,
aber das sind geile Dinger. Ich finde auch diese Guild, die ich habe, das ist halt diese Starfire von 1968. Und jetzt hast du so die ganzen modernen Gitarren, die so drauf angelegt sind, auch oftmals, dass sie so komfortabel zu spielen sind wie möglich, damit du schnell flitzen kannst. Alles geil, alles gut und schön, aber dann kommt diese Guild rum und ist halt wirklich so eine Hollow-Body-Klotz von 68. Ja. Ja. Und die lässt sich so fucking geil bespielen. Also da voll, denkst du aber, wie haben die es gemacht? Also es ist so geil und komfortabel und
ja,
irisch.
Also, und das alles ohne irgendwie CNC oder sowas. So, ja, ne? Das
ist also Wahnsinn.
Ja,
das ist echt schon krasses Zeug.
Das
war gut.
Das hat schon, also es hat natürlich, klar sind viele Sachen, ich finde so eine 70s Paula, ich habe mal die Preise gecheckt, die sind ja alle noch bezahlbar. Alles war dann schon so 50er, 60er sind vergiss es, also da ja, also ist, ja, das ist sind ja voll, das sind ja Preise, so die würde ich ja, also egal, das sind Sammlerpreise, whatever. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich da trotzdem geil, ein älteres Instrument natürlich auch zu haben und die einfach auch geil verarbeitet sind. Also es hat schon seine Daseinsberechtigung, ja, dass so Instrumente einfach auch gut verarbeitet sind, wenn da viel Handarbeit noch drin steckte. Mhm. Und das hält ja auch. Also weißt du, wir reden ja, ich finde das so krass, Guido, dass wir von Instrumenten teilweise reden, wo wir wahrscheinlich noch den 100. Geburtstag irgendwie mitbekommen werden. So, ne?
Genau den Gedanken habe ich auch flöss. Und dann frage ich mich auch immer, ja, was ist deine Geschichte? Was hast du alles gesehen? Wer hat auf dir gespielt? Welche Konzerte? Auf welchen Konzerten wurdest du gespielt? Und das finde ich auch richtig geil. Richtig, richtig geil.
So,
und immer noch so ein Schuss sind. Also diese Melody Maker Verschnitt von 63 von Epiphone, die ich habe, ja, lässt sich auch einfach wahnsinnig gut spielen. Da ist nichts am Arsch, das ist alles geil. Und das ist tierisch, wie wir es gebaut haben.
Voll. Also ich habe ja von ich habe eine Folge mit dem Tom nochmal gemacht, wo der hat einen 59er Junior, ja, so. Und ja, dann hat er die mitgebracht, so, und dann haben wir die so ein bisschen AB mit so einer Japan-Strat verglichen, so, ne? Ja. Und an der Junior war auch nichts, also nichts verbastelt oder so. War einfach noch so, die hat ihre Geschichte natürlich gehabt, so, und ich meine, die ist von 59 gewesen, so, ne? Und die hat einfach arschgeil geklungen. Du hast natürlich gerade, finde ich das, ich habe das bei alten Strats auch mittlerweile gehabt oder auch bei der 70s Paula, wenn du da mit einem Tonproti arbeitest, da ist schon echt manchmal ein anderer Regelweg drin, was die Caps und sowas angeht.
Ja, ja, ja.
War bei Toms Junior genauso. Mhm. Das war dann wirklich echt wie so ein geiles Wawa, was du benutzt hast. Und ja, das hat schon einen richtig geilen Vibe. Also es ist schon cool verarbeitet und finde ich alles ultra geil. Also das hat schon, ist halt immer doof, wenn das immer so ein bisschen. Ja, viele Sachen sind einfach ultra teuer, darf man auch nicht vergessen. So, ne? Das ist halt.
Aber ich bin auch mittlerweile echt davon ab. Also, klar, jetzt wegen ESP, da kriegst du neue Gitarren, aber wenn ich in Laden gehe, ich weiß nicht, wenn ich mir letztes Mal eine neue Gitarre gekauft habe. Ich kaufe immer nur gebraucht. Und obwohl ich hatte letztens, hätte ich mir beinahe eine gekauft. Ich war bei Musik Produktiv, habe eine Gitarre dahin gegeben, irgendwie zum Fertigmachen, weil ich ja lötmäßig komplett der Vollhorst bin. In der Zeit habe ich mir einfach mal ein paar Gitarren angeguckt und ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Düsenberg. Also das fand ich immer ganz nett, aber irgendwie war es ein kalter Fisch für mich, weiß ich auch nicht. Ja. Ich bin so richtig nicht gebockt. Und da habe ich mir, was war das nochmal? Ah, fuck, welche war das? Signature-Modell von
Phil Campbell?
Na, ist es von Eagles. Ja, fuck, wie heißt er? Ach, boah, auf jeden Fall so eine Semi-Akustik.
Ja.
Mein Gott, nochmal, ich konnte es gar nicht fassen, was das für eine Gitarre war. Also, es gibt natürlich Dinger, die sich einfach komplett perfekt anfühlen und alles schwingt und alles ist geil. Boah, das war
ja, ich hab die gerade hier, die so ein bisschen.
Ja, mit so einem komischen Emblem zwischen
Pickups. Ja, auch in so einem Senfgelb dann auch, ne, wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja. Also ja, optisch war das schon ein Schlag an den Hals, aber die klang super.
Also, ne, ich bin auch nicht der, wie heißt denn der? Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie der Typ heißt. Ist ja auch egal. Trotzdem Duesenberg, also ich bin auch nicht der riesen Duesenberg-Fan, muss ich auch, also was heißt, die machen echt gute Gitarren, um Gottes Willen. Mhm. Haut mich jetzt von der, nicht ganz meine Optik so, muss ich gestehen. Mhm. Da finde ich zum Beispiel auch, obwohl da voll viele, bei der White Falcon, sagt man ja auch, ist so eine richtige Zahnarzt- und Anwaltsgitarre manchmal. Also da kaufen sich dann so die Leute, die dann immer Bock haben auf so, oh, ich bin eine White Falcon von Gretsch und so. Aber eine White Falcon ist trotzdem auch geil. Also Weiß-Gold-Hardware ist schon cool.
Die ist schon hart drüber, aber irgendwie ist es okay.
Ich bin da ganz bei dir. Ne? Also ich verstehe auch den Vibe dahinter. Und am Ende ist ja eine White Falcon auch die Original-Gretsch von damals, hatten ja noch hinten immer noch die das Pillow noch drauf, damit nichts drankommt. Aber am Ende ist es ein Arbeitsgerät gewesen, weil das sind für Tanzmucker-Bands alles Mögliche gewesen so. Ne? Die haben damals nicht viel gekostet und die mussten einfach halten und das sind ganz knallharte, die wurden halt gespielt, jeden Abend.
Ja. Ist doch eine geile Gitarre, auf jeden Fall.
Voll. Ey,
ich muss einmal gucken, ob meine Tochter mittlerweile pennt.
Ey, kein Problem, dann hol ich mir noch ein Bier.
Mach
das. Und? Pennst du?
Ja, Kinder, ich habe Kinder jetzt erfolgreich eingeschläfert, jetzt geht's. Jetzt pendeln. Cheers.
Cheers. Bist du wächst, ne?
Ja, ich wechsle immer querfeld ein. Eigentlich bin ich, ich stehe ja total auf Dub, wo mich alle von wegen auslagen. Das ist richtig so ein, ja, was soll ich sagen, das hat so maximalen Schluckwiderstand. Das ist so richtig fiese Zeug, aber ich finde das gut, da muss man tun für.
Post Repair Shop wird leider nicht gesponsert von Stauder, aber in Essen trinkt man natürlich alle immer Stauderbier.
So wird's gemacht.
So ein bisschen Lokalpatriotismus.
Ja.
Ich drehe mir direkt nochmal ein. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn man zu Hause dann ist, wo dann.
Hacke rein, ist gut. Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe jetzt gerade das, wovon alle immer träumen, ist gerade passiert. Der Klassiker, irgendwer ruft an, ey, ich habe hier was auf dem Dachboden. Willst du mal gucken?
Okay, ich bin ganz ohr, ja.
Ey, ohne Scheiß, ich habe immer von geträumt. Ich habe immer ganz, ganz ohne Kack, wie oft mir das so durch den Kopf geht, wie viele Leute wohl irgendwo noch auf dem Dachboden oder im Keller das heftigste Equipment haben.
Mhm.
Und es steht da einfach nur rum, keiner rafft's.
Genau.
Jetzt hat mich eine gute Bekannte, ehemals Schulfreundin, angeschrieben, die hat eine Straße weiter gewohnt, da wo ich groß geworden bin.
Mhm.
Und die meinte so, ey, wir räumen gerade aus und kennst du jemanden oder weißt du, wo man so alte Gitarrenverstärker loswerden kann? Ich so, ja, da kenne ich jemanden.
Genau, ich komme mal vorbei.
Ja, genau. Ich so, was habt ihr denn da? Ja, hat sie mir einfach geschrieben und dann ist halt von Dynacord, der Echo King, Anfang 60er und dann da dachte ich, oh, geil, check ich mal. Und dann ist das ein Dynacord Echo King und du hast sogar noch, ist von der ersten Serie mit dem alten Dynacord Schriftzug, also muss es Anfang 60er sein, irgendwie 63 oder sowas. Ich habe den jetzt gestern abgeholt, da haben sie mir noch dazu die passende Box gegeben als Stack und noch so Schallerboxen, so zwei, auch alle aus dem Zeitraum und jetzt das Geile bei dem Echo King, der hat hinten so ein komplett für Delay und Reverb, läuft das alles mit quasi so eine, wie heißt die Scheiße, mit so einem Tape-Delay. Also du hast hinten drin einfach ein Tape-Delay eingebaut.
Ja, verstehe ich. Das war,
also geil. Mega geil. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Monika heißt, ich habe gesagt, Monika, das ist was wert, was ihr da habt, ne? Also ich will das jetzt nicht einfach jetzt hier mitnehmen.
Nee, also man ist ja auch immer fair und ehrlich mit den Leuten, so kann ich auch
vorstellen. Ja, auf jeden Fall, kann da keinen abziehen. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, da ist was wert und das ist schon altes Zeug. Und auch mit den Eltern, ich habe dann auch die Eltern getroffen, den Vater hat das gehört und der hat mir erst was von deiner Tanzband erzählt und wie das früher war. Und ich habe gesagt, ey, A, ist es ein emotionaler Wert, den du da bestimmt abgibst, und B, aber auch finanziell, da kannst du ja noch was, also, nö, weißt du was, ich will einfach nur, dass das weiter genutzt wird für Leuten, denen das gefällt. Und ich habe gesagt, ey, wir haben ein eigenes Studio, das wird auf jeden Fall genutzt. Im Studio nehmen wir auf, wir nehmen andere Bands auf und definitiv kommt das zum Einsatz, weil gerade so altes Zeug, das finde ich ja, meistens kriegst du ganz abgefahrenere Sounds mit hin, als so die ganzen, was quasi, das funktioniert da anders als der Kram heute, den du kriegst, vieles.
Ja, natürlich. Ja. Also, es wäre natürlich aber.
Ja, jetzt hier weiter. Ich dachte einfach so, dass da kann bestimmt den interessantesten Kram mitmachen. Und deswegen, ich habe auch ganz klar gesagt, ich bezahle das. Ich bezahle auch einfach den normalen Wert, was es gerade wert wäre. Und meinst du, ne, auf gar keinen Fall. Da habe ich einfach für 20 Euro Pralinen gekauft, weil ich gehört habe, die finden Pralinen geil. Und habe mich auch noch gefreut. Und ich, aber trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe es angesprochen, mehrmals. Aber naja.
Ey, ich habe das, also ich, genau, es geht ja darum, das transparent zu machen. Ich habe letztens vor ein paar Monaten kam ein Typ rein im Shop bei mir, und wie das manchmal so ist, wenn du halt einen Repair-Shop oder einen Gitarren-Shop hast, dann machst du die unfassbaren Deals so, ne? Und ich habe zwei, also unfassbaren Deals im Sinne von, dass du natürlich auch transparent mit den Leuten klar machst, so, ne? Ja. Gerade wenn es so um Leute geht, die da manchmal dringend Kohle brauchen oder sowas, finde ich das immer, also ich nutze ja nicht die Not der Leute aus, weil ich das ultra asozial finde. Genau. Ne? Und das macht man nicht, und man geht damit fair um. Und wenn die Leute natürlich dann sagen, ey, ich brauche jetzt dringend Kohle, dann weißt du die darauf hin, dass du denen sagst, ey, wenn du das jetzt da und da inserierst, kriegst du wesentlich mehr dafür. Aber es gibt dir was, womit du auch klarkommst. So, ne? Und ich habe zweimal die Nummer gehabt. Ich habe einmal damals ein PV-5150, den Einser, den Originalen noch, für 333 Euro geschossen, so, also ultra günstig, so, ne, auch dreimal abgeklärt, also ultra geil. Und jetzt letztens kam dann zu mir ein Typ, so, der hat mir eine Takamine, 12-seitige, made in Japan noch, End-80er reingebracht. Und das Ding war bei ihr wirklich so, oder ist immer noch so, da ist der Steg komplett hinten einmal durchgebrochen. Also der Steg muss komplett neu replaced werden. So, ne? Ist halt relativ aufwendig. Ich meine so, ey, das muss gemacht werden. Dann bist du locker 150, 200 Euro erstmal los, das zu machen. Und der Typ, der sagte, ja, wenn du mit 20 Euro bist, bin ich happy. Und ich so, also ich war einfach so, weil die hatte sonst nichts gehabt. Der Schaden ist natürlich, der ist schon doof, aber sonst hat die so ein paar Gebrauchsspuren, aber alles ist sonst noch in Ordnung bei der. Krass. Du musst einfach nur einen neuen Steg drauf. So, und du kannst noch 1:1 so anfertigen, dass du nachher nichts mehr siehst. So, ne? Und da meine ich, glaube ich, so, ich glaube, ich habe ihm irgendwie, ich meine so, ey, ganz ehrlich, ich gebe dir jetzt, weiß ich nicht, 40, 50 Euro, also auch wenn das nicht viel ist, aber wenn das völlig in Ordnung ist, also Hauptsache so, du gibst den Leuten dann dazu. Ja, ja, ne? Und hast damit fair und ehrlich kommuniziert.
Ich weiß gar nicht, dass du das so aussiehst, finde ich super.
Ja, also weil ich finde halt, also ich könnte halt nicht, ich hatte, glaube ich, auch mal ein paar Mal, hatten wir auch mal eine Situation, als ich noch im Gitarrenshop gearbeitet habe, wo dann auch Leute reingekommen sind, die dann nicht wussten, was die hatten. Und dann ist man ja auch nicht der Raffzahn, der jetzt irgendwie, also man kann das aus geschäftsmännischer Sicht dann irgendwie machen, finde ich aber man macht es nicht. Man sagt den Leuten, dass...
Gibt es bestimmt oft genug.
Natürlich, also bin ich mir auch sicher so. Und ich kenne natürlich auch gerade so aus der Vergangenheit alte Shops hier in Essen, die das gemacht haben, wo die Leute wirklich gerippt worden sind. Aber ich denke mir am Ende so, es fällt immer auf dich zurück. So. Und ich finde auch, gerade auch was so Repairs zum Beispiel angeht, so, ne? Wenn du den Leuten immer ganz offen ehrlich sagst, was Sache ist, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Weil Moneymaking ist der letzte Scheiß. Ich mache sowas nicht. Das ist nicht meine Philosophie. Das ist immer, immer scheiße. Ja, aber du kannst, ne, so, aber du kannst trotzdem, man kann manchmal, ich finde diese Dachbodenfundgeschichte finde ich ultra interessant, weil das ist auch so ein bisschen mein Traum, dass du irgendwann mal, oder ich hoffe, dass mal irgendjemand mal reinkommt, auch genommen zu einer Sache, so, ja, ich habe hier was, und dann geht der Koffer auf und du siehst dann, Alter, das gibt's doch nicht, wie, dass du das hast, so. Ist bis jetzt aber leider auch noch nicht vorgekommen. Also es es gibt...
Irgendwie hat man bestimmt so eine 50er-Jahre-Strat irgendwo so im 50er-Bereich irgendwo auf dem Dachboden liegen. Muss das sein?
Ey, natürlich. Also ich bin mir auch zu 100% sicher, wahrscheinlich auch vielleicht eine originale 59er Les Paul. Hatte ich mit dem letzten Gast auch mal gehabt zu den Talk, wo der auch meinte, er will nicht wissen, wie viele von denen einfach irgendwie auf dem Dachboden liegen oder verstauben, und die Leute wissen nicht, was die dann haben, oder ob es irgendwie eine 50s oder 60s Strat letztendlich ist. Ja. Aber da muss man schon sagen, finde ich letztendlich, wenn jemand damit reinkommen würde, würde ich immer sagen, also weil wir reden hier über Preise, die kann ich dir nicht geben. Und ich würde, also zum Beispiel, das würde ich schon machen. Ich hatte vor 2 Jahren, war eine Dame da, und die hatten original Rickenbacker-Bass reingebracht, so, ne? Okay. Aus den 70s, so, ne? Und die kam von der Kindernothilfe Duisburg. So, und die hatten so was wie einen Paten gehabt, der ist verstorben und dann hat der Kinderschutzhilfe Duisburg, den Rickenbacker Bass vermacht. So, ne? Die gute Dame hatte mit diesem Bass null Berührungspunkte. Die kam einfach rein und hat quasi so gefragt, so ja, ich habe hier diese, wir haben diesen Bass jetzt hier bekommen und so und den würden wir jetzt gerne verkaufen, ist für einen guten Zweck und so weiter. Ja. Und die, also das ist ja so ein klassisches Beispiel. Da hätte man jetzt als Ultra-Assi-Typ dann sagen können, so, wissen Sie was, ich gebe Ihnen jetzt hier einen Huni und dann hätte sie sich wahrscheinlich darüber gefreut und bla. Ja, und ja, am Ende war, also ich habe dann auch gesagt, gute Frau, ich mache das jetzt so, weil das ist für einen guten Zweck, das ist für die Kinderschutzhilfe. Der hat den und den Wert. Und ich arbeite den umsonst einfach auf. Also das habe ich für die dann auch gemacht. So, ne? Ich habe quasi gesagt, das ist mein Anteil, auch meine Spende dann. Ich mache den einmal voll fertig, gut, weil da mussten ein paar Sachen gemacht werden. Ich glaube, einmal Sattel musste neu und einmal Setup drauf und sowas. Mhm. Und dann habe ich mich umgehört in meinem Stammkundenkreis und am Ende dann, glaube ich, ging der für 1.500 dann einfach weg. So, ne?
Ey,
und,
perfekt, grandios, super, super Sache.
Cool. So, und cool. die war natürlich ultra happy, weil die dann dachte, weil die musste sich, hat auch so ein bisschen gedauert und die hat manchmal nachgefragt, ja, wie ist der Stand der Dinge? Ich so, ja, ich habe hier ein paar Leute dann dran. Aber ich denke mir so, das ist ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt ein Ultra-Assi wäre, dann kannst du den Schnapper deines Lebens machen, verkaufst das Ding dann weiter, dann denke ich mir so, ey, aber dann kann ich nachts nicht pennen, das geht einfach nicht.
Genau das. Und finde ich auch gut, dass du sagst, dass ich das jagen würde, der Gedanke. Das wäre genau,
also deswegen, da würde ich, also wenn mal sowas dann irgendwie kommt und wenn das irgendwie alles cool kommuniziert ist, kann man so geile Deals natürlich machen, aber die müssen natürlich irgendwie, muss dann eine Aufklärungsarbeit leisten, weil viele Leute wissen einfach nicht, was sie haben, so, ne? Das ist so das Ding. Aber manchmal kommen natürlich auch Leute rein, die dann genau das Gegenteil haben, die dann weiß machen wollen, aber ich habe hier ein altes Schätzchen und du weißt aber ja, das alte Schätzchen ist leider auf, komm, es wird dich, der allerletzte Scheiß. Wurde gerade bei Amps, was zockst du denn so? Was hast du an Amps?
Ich habe mir gerade noch einen neuen geholt, letzte Woche bei dem großartigen Rudi von Rare Guitar. Der weiß ja auch immer, was ich mag und der lenkt das immer so schön. Dann bin ich bei ihm im Laden und wie gesagt, dann gibt er mir diese Gitarre in der Hand und ich sage so, sag mal, was machst du mit mir? Dann auch, ey, dann kommt er mal schon an, ey Guido, ich habe eine neue Gitarre. Die ist aber für mich, aber du musst sie mal anspielen und spiel die mal hier vorne über den Amp an. Ja. Mach ich dann natürlich. Und bewusst denke ich so, boah, was ein geiler M-Scheißdreck. Und jetzt habe ich, letzte Woche habe ich ein ATT, das heißt, oh Gott, was war es immer? Ich muss gucken, wofür er steht. Audio Tube Technology, bla bla bla. Mhm. War so Mitte 90er oder Ende 90er so eine Firma aus Deutschland, die gab es 2 Jahre. Und die haben so ein paar M's gebaut. Und der heißt Little Willy, heißt der. Und das ist ein was hat der? 40 Watt? 30 Watt. Und der nur eine Klangregelung, das nur Volume, Treble und Bass. Mhm. Der ist noch modifiziert mit einem kleinen Mittelregler, also ist nicht viel. Und das ist einfach so ein Amp, der kann eine Sache und die kann er saugeil. Und er ist super schnell von der Ansprache und macht eine saugeile warme Zerre. Also ist richtig, richtig, richtig geil. Bin mega verliebt drin. Cool. Den habe ich jetzt für 550 Euro, was echt für einen guten Amp nicht viel ist. Und ich denke so, für 550 Euro so hart verliebt sein, das ist alles richtig. Ansonsten spiele ich einen Friedman, Dirty Shirley, zusammen mit einem Fender Princeton. Ich liebe Princeton. Mhm. Ich liebe auch einen Dirty Shirley, gerade in Kombi mit den beiden. Und den Dirty Shirley habe ich auch gar nicht so verzerrt und den Princeton habe ich fast clean dazu. Unser Mischer draußen, der mischt das halt zusammen und der Princeton macht einfach nur den Attack und das ist auch so krass. Der hat einen 10er-Speaker drin, der Princeton. Mhm. Und wir haben in Hamburg gespielt, im Meertheater und dann bin ich zum unserem Mischer zu Toni gegangen und so. Ich mag das immer beim Soundcheck vorne mit der Anlage die Gitarre zu hören. Ist natürlich total gut fürs Ego und hervorragend. Auf jeden Fall, also ich so, mach mal an. Also pass auf, zeig dir was. Drückst so und hier, das ist der Friedman Line. Ich denke schon so, oh, fucking geil. Und da hat er einen zweiten Kanal dazu gemacht, halt quasi, wo dann der Princeton kam. Und der Princeton hat auf einmal so viel Grip, aber auch so wahnsinnig viel Bass reingepumpt. Mhm. Der hat so viel Bass, der Princeton. Und denkst einfach, wie 10er-Speaker, kleiner Princeton-Kombo. Und der hat so Wärme und Fülle und Grip reingebracht. Das ist zusammen echt geil, weil der Princeton echt fast clean ist. Und dann den feuere ich ein bisschen an mit dem Treter, aber...
Was für ein Treter?
Da hatte ich früher von Gurus den Double Decker. 59 Double Decker. Und genau. Aber jetzt im Studio spiele ich jetzt meistens. Ich habe noch einen Highward Custom 100 Und der ist natürlich super, wenn du verschiedene Pedale hast, dass du Pedale davor schaltest und dann damit Gas gibst. Und da kannst du ja Pedale, da kannst du ja komplett ausrasten. Ich habe mir gerade diese zwei von Chase Bliss geholt, aber Automatone. Mhm. Quasi ein Zerra, die ist MK2, so ein Zerra mit so Fader-Reglern und davon gibt es noch so ein Reverb und die sind allein die Sache, dass du nicht an Knöpfen drehst, sondern die Fader hast, was so einen kleinen Unterschied macht, aber das ist viel geiler zu arbeiten. Das ist total krass, was das für einen Unterschied macht. Und
ich finde das
habe ich ganz viele, also da Zerra-mäßig.
Ach, da kann man sich ja auch tot kaufen, so, ne? Ich muss gestehen, ich bin bei Pedals irgendwann. Auch weil ich mich halt, als ich noch im Gitarrenladen gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mich immer nur auf das Reparieren natürlich dann konzentriert habe. Was manchmal, also ich habe manchmal auch Gitarren verkauft und wollte immer am Ball bleiben, was so neue Brands und sowas angeht. Aber bei Pedals bin ich irgendwann ausgestiegen, wenn dann auch Kunden ankamen und dann sagten, kennst du die Marke schon? Ich so, ey, sorry, ich habe mich auf meine Marken so ein bisschen fixiert, weil ich cool finde. Aber der Markt ist einfach wirklich, es war Gitarre ja schon auch so, aber einfach übersättet so, ne?
Ist irre, ist komplett irre, was da geht mit Pedals. Ich meine, da kommt auch immer geiles Zeug raus.
Natürlich.
Ich muss sagen, 90% kopieren sich gegenseitig einfach nur.
Ja,
10%, wo sagst du, okay, da ist jetzt irgendwie ein Schritt weiter oder dich kickt aus irgendeinem Grund der Sound mehr als ein anderer. So, aber eigentlich ist ja alles abgefrühstückt.
Genau.
Es macht trotzdem Bock.
Genau, es macht, und manchmal sind die auch dann geil designt, muss ich gestehen und so, ne? Aber am Ende basiert das ja, es ist ja komplett Elektrotechnik und es basiert ja einfach auf dem Schaltplan, der schon existiert und dann änderst du den so ein bisschen ab, nimmst vielleicht einen Widerstand, eines Cap, keine Ahnung, oder ein anderes Bauteil, aber am Ende ist es so der Klon vom Klon vom Klon. Ne?
Ja, ja, ja.
Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, Guido, dass, als ich dich gerade nach Amps gefragt habe, weil ich dachte schon, aber ich glaube, ich wusste das vom Japo, weil ich dachte, okay, vielleicht sagt der Guido jetzt auch, ich spiele Camper. Und dann bei Camper ist dann ganz oft so, dass man dann, eigentlich ist das Thema dann schon durch, weil dann weiß man, okay, man hat Camper und fast jeder Gast im Podcast hat bis jetzt immer Camper gewesen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber ich bin ein großer Friedman-Fan, ich finde Friedman old, also
super.
Was ein geiler Amp. So, ich weiß noch, als der Jabba damals im Shop, muss kurz verstehen, so der Gitarrenladen, den ich gearbeitet habe, der Musikshop Axel, immer sehr bekannt dafür gewesen, auch heute noch so für so Insider-Marken, die man erstmal noch nicht so kennt. So, ne? Und ich habe einen Custom Audio PT100, den alten noch von damals, so finde ich auch ein ultra geiles Teil.
Ja.
Und ich wollte dann, habe mir dann als Zweitamp damals den, von dem ich gerade erzählt habe, den 5150 geholt und irgendwann habe ich den wieder weiterverkauft. Und dachte so, ach so, als Backup, er hört sich auch ultra arrogant an, aber wollte ich einen Friedman da mal haben, so, ne? Und die einzigen, ich glaube, Friedman hat auch, glaube ich, nur musikproduktiv, wenn mich nicht alles täuscht, so, ne?
Also zumindest hatten sie das als erstes. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die einzigen sind, hat sie auf jeden Fall definitiv als erste, ja.
Genau, so, und dann sind wir irgendwie auch mal nach Ibbenbüren gefahren und habe ich meine Pfanne mitgenommen und das fand ich, also ich war super lang nicht mehr produktiv, aber die haben diesen geilen Amp-Switching-Raum gehabt, wo das du jeden Amp...
Geil.
Der Raum ist der absolute Wahnsinn. Also ist wieder super Teutler für Erwachsene, die auf Mucke
Bock haben. Hat er den Amp gebaut.
Bitte?
Genau. Ist wirklich so, ist super. Das ist wirklich super, hat gerade gehakt, genau.
Genau. Ich fand es so geil und dann bin da wegen Friedman hingefahren und dann, ich wollte diesen Heavy Brown Eye unbedingt anspielen, so das Flagship von denen so, ne? Ja. Und der hat mir immer wirklich die Schuhe ausgezogen, weil ich finde das geil, dass er diese Offset-Optik hatte. Richtig cool. Und dann, was hatten die noch gehabt? Wietzel auch da gehabt, fand ich auch richtig geile Amps. So eigentlich alles auch Bogner. Auch den Pink Taco, glaube ich, auch von Friedman.
Ja.
Und ich meine, Dave Friedman ist ja ehemaliger Tech von Eddie auch gewesen oder Amp-Techniker.
Genau.
Auch die Gitarren auch richtig cool. Mhm. Alles richtig geil verarbeitet. Ich meine, hat auch seinen Preis, muss man auch sagen. Ist halt auch Boutique, ne? Aber die Dinger pumpen. Also
die sind super,
extrem
die sind
geile Amps.
Geil. Ja. Also total. Also ich muss auch sagen, wir hatten den Friedman, den ich jetzt gerade spiele, Dirty Shirley, der hat Alex auch. Und ich spiele, wie gesagt, den Princeton dazu live und Alex hat einen AC30 Handwire dazu.
Mhm.
Und ich weiß noch, als wir den Friedman neu hatten, wir haben zwei verschiedene Mischer, die sie mal abwechseln, wenn einmal keine Zeit hat.
Ja.
Beide sind nach dem Konzert unabhängig voneinander in den Backstage-Raum gerannt, haben Tür aufgerissen und gesagt, nie wieder einen anderen Amp. Nie wieder. Weil die meinten, also beide haben gesagt, du kannst den einfach draußen so präsent und laut fahren, aber es nervt nichts. Keine Höhenbrezeln, kein Schrott, keine oberen Mittennerven. Es ist einfach total ausgeglichen, warm und geil. Und das, von daher, das ist mega Zeug. Und ich hab einen Marshall, der ist von Diesel modifiziert. Ein JLP, der ist von Diesel modifiziert. Mhm. Der klingt ähnlich. Der ist ein bisschen griffiger sogar noch als der Friedman, aber hat auch ein bisschen Höhen, die vielleicht eher dann, glaube ich, im Live-Geschehen nerven könnten. Mhm.
Ja, ich war also klar, aber ich muss gestehen, ich bin ja, ich habe keinen Camper, liebäugle manchmal damit, einfach aus pragmatischen Gründen, aber ich bin einfach vollere 100 Watt, also ist irgendwie so, es gibt für mich nichts Geileres, so, ne?
Genau,
so muss natürlich auch im Bandkontext, ist natürlich ultra geil, weil sonst denke ich mir auch so, wenn ich den jetzt nur zu Hause hätte, ist das wie ein Ferrari, den dann einfach im ersten Gang rauf oder fährst. Ja, genau. Ist dann auch scheiße. Ja. Aber das finde ich natürlich dann grundsympathisch, wenn man einfach noch, also der Mix ist natürlich dann auch geil so, ne? Und das muss ich sagen, manche vergessen das immer so ein bisschen, wenn du jetzt mal die ganzen, nehmen wir auch mal ein 5150 von oder 6505 von Peavey oder sowas, worauf so Amps, auch diese ganzen High-Gain-Amps, worauf die basieren. Verstehst du, was ich meine? Das sind einfach nichts weiter als Vintage-Amps, die bis zum geht nicht mehr aufgemotzt worden sind.
So, ne? So. Das Grundding ist dasselbe,
Genau, so einfach nehmen wir den klassischen Plexi-Marshall zum Beispiel.
Ich liebe ihn, großartig.
Ey, voll. Was ein geiler, also ich meine, wenn du den mal, der hat so einen clean Sound, die fliegen die Scheiben letztendlich raus, wenn du den auf volle Pulle aufdrehst und das sind pedalfreundliche Amps, so.
Ja, genau.
Und das ist einfach geil, wenn du da eine Zerre vorpackst, ultra geil. Also wirklich ultra geile Sachen.
Super, genau wie eine Heimat auch. Und ich find immer, dass das Grundlegende, was mich anschockt und wo ich finde, das ist der Unterschied vom High-Gain-Amp zu einem quasi, sagen wir mal, alte Schule-Amp. Ja. Die alten Schule-Amps, die sind, ich mag das, dass diese, du schlägst einen Akkord an und kriegst sofort eine geballert. Mhm. Also die sind super schnell und kriegst wie mit der Peitsche eingekloppt. Bei den High-Gain-Dingern ist natürlich, da kommen breitere Schultern raus, aber ich finde, die sind nicht so schnell. Warum? Klar, weil die Zerre ja auch irgendwo, oder warum auch immer, aber irgendwie finde ich diese alten Plexis oder so, auch wenn die anbrätst, die sind so super schnell und so geil und mittig und die hauen dir so eine in die Zähne, das ist großartig. Das ist perfekt.
Ja.
Ich habe auch noch so einen von 1970 einen Vox AC30, auch.
Jo.
Mein Gott, nochmal, wie schnell die sind. Also da haust rein und bam, kriegst du sofort
ein Pferd. Hervorragend. Es ist sofort alles da und es ist auch natürlich immer nochmal ein Unterschied. Ich meine, wie gesagt, Camper in allen Ehren macht auch einen ultra geilen Sound. Du hast einmal alles in der Box, es klingt authentisch. Aber ich hatte auch letztens ich mache ja keine Amps bei mir in der Werkstatt, weil ich dafür nicht das Knowledge einfach habe. Und ich denke mir immer so, das ist was anderes, als Gitarren zu machen.
Ja.
Mache aber so Speakerwechsel. Das ist nicht so ein Riesending. Klappt alles so, ne? Finde ich immer so ein bisschen ätzend, aber mache ich, wenn man mich bittet, mache ich das auch. Und dann hatte ich so einen Princeton-Klon auch da gehabt, ich glaube von TAD. Mhm. Und dann da auch den Speaker gewechselt, das Ding dann angeschlossen und du merkst einfach so, Alter, das ist ein Clean-Sound, ne? Meine Fresse, ey. Das ist einfach wirklich ultra geil.
Ja, gerade die Princeton-Dinger und also bin ich auch wahnsinnig verliebt drin. Ich habe auch, glaube ich, 2 Jahre lang fast alle Aufnahmen nur mit Princeton gemacht. Also ob es Smile and Burn haben wir bei uns im Studio aufgenommen. Die haben super viel mit meinem Princeton gemacht. Mit Henning Wieland habe ich eine Platte gemacht. Da hatten wir auch so ultra fuzzige Sounds. Das haben wir alle mit dem Princeton gemacht. Klar, mit dem Treter davor.
Ja.
Aber irgendwie, du kommst von ganz ultra sauberen Clean Sounds bis angecrunched, bis wenn Treter vormachst, der richtig Kette gibt, kommt er auch mit klar. Das ist ein wahnsinnig geiler Amp. Also, das ist klar, musst du mit Tretern arbeiten. Du kriegst da keine Metal-Möhre mit hin, wenn ich es davor
habe.
Aber trotzdem, das und geil auch, wenn du den im Studio gibt, da immer diesen Magic-Punkt, weißt du, wie laut du das Ding mal aufmachst.
Ja, genau.
Bei dem so ab 3,5 ein bisschen drüber, dann kommt ein bisschen die Zerre rein, aber komprimiert noch nicht so, wahnsinnig geil.
Genau.
Da finde ich auch immer ganz wichtig, bei jedem Amp, auch diesen neuen, diesen ATT, den ich habe, zu gucken, ab wo ist der überhaupt geil, in welcher Lautstärke? Weil die meisten Leute gehen ins Studio, ja, da mache ich live immer so laut, mache ich es auch so laut. Ich dachte, ja, lass mal gucken, ab wo denn überhaupt jetzt hier der Fisch fliegt. So.
Und dann genau. Ja, den Sweet Spot zu finden. So
genau.
So, ne? Und das wird nicht so auszuklamüsern, das ist natürlich immer nicht so einfach. Auch immer raumabhängig und so was, da muss man immer so ein bisschen, aber damit setzt man sich ja auch mit der Sache auseinander und irgendwie ist dann auch geil, dass das ja nicht immer funktioniert. Also das ist ja so, klar ist da, du musst dann immer auf die jeweilige Venue einmal dann auch anpassen, aber es ist, ich finde es einfach geil, auch so ein bisschen rumzuprobieren und dann so ein bisschen gucken, auch wenn du, weiß ich nicht, der Custom Outlet, den ich habe, der hat insgesamt 3 Kanäle, also eigentlich 2 und nochmal einen dritten, so einen fetten Bratkanal nochmal mit dazu. Und ich schalte dann auch manchmal gerne zwischen Clean und Verzerrt hin und her und das aber dann auch so auszutarieren. Was ist denn jetzt geil? Was ist ein geiler Clean Sound, der nicht zu viel, nicht zu wenig hat, sodass auch noch genug Druck auch noch mit dabei ist und sich damit dann einfach so auseinanderzusetzen. Das ist was anderes als die ganze digitale Scheiße da draußen.
Ja, so, ganz genau. So. Und weißt du, was geil ist? Diese Scheißreise hört da nie auf. Dieses Rumsuchen nach dem Sound. Und wann gibt es denn auch mal, was ist denn der Sound? Erstmal das. Aber trotzdem suchst du danach. Du weißt ja nicht mal, wonach du suchst, aber trotzdem ist die Reise geil.
Genau. Also, das Suchen ist unendlich und die Reise auch.
Das ist geil. Und ich hatte auch mal im Studio was, ich sage jetzt nicht mit welchem Produzenten, mit dem haben wir viel gemacht. Das ist ein guter Freund von uns und dem ist Sound relativ egal. Also, okay. Der sagt halt so, ja, Hauptsache der Song steht und dann entlang. Und wo wir immer schon so mal öfters darüber diskutiert haben. Im Endeffekt, weiß ich noch, gab es irgend so ein Part, da habe ich glaube, mit dem Vox wollte ich was einspielen, so angecrunchtes Zeug und habe dann Treter vor und mir dann genau Gedanken gemacht und da war auch nichts von wegen später irgendwie die Effekte drauf und ich finde das geil, wenn man die Effekte beim Einspielen so macht, wie man sie haben will. Mhm. Weil dann spielst du auch so den Effekten entsprechend. Auf jeden Fall hatte ich das alles eingestellt und wirklich ernsthaft 1,5 Stunden rumgewuselt, 2 Stunden irgendwas und dann dachte ich so, oh, jetzt habe ich Namen gesagt, das muss natürlich bieten.
Ist nicht schlimm, kein Problem.
Ja, ist auch egal, der dachte sich selber drüber ab, der sieht es immer so. Dann sage ich so, wir können es aufnehmen. Und er geht in den Amp-Raum und nimmt so ein Mikro mit so einem kleinen Mikroständer und schmeißt das Mikro einfach so davor. Vor den Amp. Ich so, willst du mich verarschen? So, kommt einfach raus. Geht raus, macht Tür zu und fangen an aufzunehmen. Und ich sage so, sag mal, ist ja so scheißegal. Ja, wieso? Am Ende hört er eh keinen Schwanz. Und ich dachte, willst du mich hart verarschen? Aber der hat ja, sagen wir es so, 99%, die eine Platte sich anhören, hört sich die Platte an, so wie sie ist.
Ja, klar.
Es ist nicht, dass einer sagt, oh, ich vermisse das oder ich vermisse dies, weil du vermisst ja meistens nicht, was du nicht hörst oder was du nicht kennst.
Ja, genau.
Und von daher hat er auf 99% recht, aber dieses 1% bin dann unter anderem ich, der also für mich selber haben will. Also wenn ich selber eine Platte aufnehme mit meiner Band, was meine Songs und unsere Songs sind, dann will ich doch den Sound auch so haben. Das ist doch genauso wichtig, das ist nicht zweitrangig.
Am Ende ist es ja so, muss man ja sagen, finde ich, Musik ist ja erstmal für einen selber. So, ne? Und voll. Das muss ja der Person gefallen, die es erstmal gemacht haben. Wenn das die anderen auch noch cool finden, die das hören, cool. Ja. Aber gebe ich dir völlig recht, ich will ja auch, egal mit welcher Person ich jetzt zusammenarbeite, die soll das so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht direkt, so, man kann natürlich auch Input reinbringen, will ich auch von dem Produzenten. Ich muss, ja.
Auch super, ja. Das auch super mit Info vom Produzenten rein. Das kann auch super rein.
Genau, also das war zum Beispiel, als wir unsere Platte letztens auch oder vor 2 Jahren aufgenommen haben, haben wir dann auch ein paar Leute angeschrieben und dann auch gefragt, so natürlich, wir geben dir Geld dafür, aber wir wollen dich so ein bisschen als erweitertes Bandmitglied dann auch haben, so, ne? Dass du dann weißt, einfach so, ey, die Person macht sich auch Gedanken einfach darum und sagt dann so, ey, lass das doch mal so machen, so machen, so machen, so, ne? Ich muss zum Beispiel da an Terry Date denken, der alle Metal, End-90s, Anfang 2000er Sachen gemacht hat, Deftones, wahrscheinlich Limp Bizkit, alles Mögliche. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, hat Terry Date immer, wenn der Schlagzeug aufgenommen hat, also da muss ich aber nochmal betonen, ich bin, was so Mischen und sowas angeht, habe ich gar keinen Vertrag mit. Also habe ich gar keinen Plan von. Das gebe ich immer aus der Hand und ich habe da nur absolutes Basic-Wissen. Ich weiß aber ziemlich sicher, dass der, wenn du dir so den Snare-Sound von den Deftones anhörst oder von den ganzen New-Metal-Klamotten, die Snares hören sich ultra geil an. Dieses ganze akustische Schlagzeug hört sich generell ultra fett an. Mhm. Und der hat dann alles so ausgemessen, dass der Raum perfekt auf das Schlagzeug, glaube ich, zugeschustert war. Und da merkst du, das ist so ein richtiger Soundfetischist gewesen. Der wollte genau einfach so dass bloß nichts irgendwie wahrscheinlich jetzt noch im Studio noch mitschwingen kann, sondern den Sound so aufnehmen, dass man den gar nicht groß vielleicht nachher noch bearbeiten muss, genau, weil das der Grundsound geil ist.
Mega, ne? Geil, mega geil.
Ja. So, und bei der Story jetzt gerade würdest du an Terry Daly wahrscheinlich denken, die du erzählt hast. Was? Wie geht sowas? Weißt du, du musst ja, so, ne, das ist ja geil, wenn du dir dann auch über Sounds Gedanken machst. Und genau diese 1%, die du gerade gesagt hast, so, natürlich ist das so, die meisten wollen das Gesamtpaket haben. Die werden nicht vermissen, das, was nicht da ist. Verstehe ich voll. Aber ich vermisse es vielleicht so. Ja, ne? Ja, genau, und, und ich höre immer, wenn ich mir das anhöre, höre ich das, was nicht da ist und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und das ärgert mich über einen gewissen Zeitraum. So,
ja, das ist dann. Klar. Und ich meine, das ist aber auch viel, ich meine, ganz ehrlich, worüber reden wir? Auch ist auch sau viel Nerd und sau viel Feng Shui-Kram im ganzen Gitarrenbereich.
Alles.
Das ist alles dabei. Aber es schockt einfach. Das ist unterm Strich, wenn es Spaß macht, ist gut. Und das Ding ist, es gibt zum Beispiel eine Stelle auf Ryan Adams Album, da, der hat diese ganze Taylor Swift-Platte, diese 1900, was ich, irgendeine Zahl gecovert. Jo. 1986 oder 1989, weiß nicht. Und sehr geile Platte, die er daraus geschustert hat, super. Und hier gibt es einen Song, am Ende kommt so ein ganz langer Instrumentalpart, der sich immer so aufwuselt. Und dann kommt da ein Delay drauf und ich kack ab wegen dem Delay-Sound. Das ist so ein Nerd-Schrott, wo ich einfach nur denke, so, klar, der Song berührt mich, aber dann kommt on top noch dieser Delay-Sound, wo ich denke, fuck, wie geil ist der Sound? Ja. Und da kackst du deswegen ab. Also wegen Nerd-Kram, was du früher nicht mal gewusst hast, was ist Bass oder Gitarre.
Ja, klar, ja.
Und der scheiße da hurra. Aber es ist einfach, wenn es einen Spaß macht, ist alles gut.
Ach, also ja, also ich muss auch gestehen, natürlich gibt es auch manchmal, ich hau jetzt mal eine unpopuläre Meinung raus. Radiohead, Creep. So. Ja. Ich finde Radiohead mittlerweile ziemlich cool. Habe ich lange für gebraucht, um auf die Bock zu haben. Und wenn ich mir Creep anhöre, also Creep ist nicht mein Lieblings-Radiohead-Song. Ich finde den Song ganz in Ordnung, aber es gibt eine Stelle, die mich jedes Mal tötet. Und zwar ist das, bevor der Refrain kommt, also ohne Scheiß, ne? Ich verstehe es nicht. Ich denke mir jedes Mal, ich habe das gehört und gucke dann immer so und denke so, wie kann man das da drauf lassen? Und
das finde ich scheiße.
Ich finde es so scheiße, das meine ich damit. Es ist so schrecklich. Wie kann man, also ohne Scheiß, diese Stelle, dieses da höre ich schon auf, da bin ich raus. Ich finde, also ganz schlimm.
Das ist geil, soll ich nur sagen, der Teil, der kickt mich mega. Das war auch früher, ich weiß noch, als der Song rauskam, das war der Aufhänger, wo alle gesagt, boah, pass auf, jetzt gleich mit den Gitarren, mit den Dead Notes. Dead Notes haben wir nicht gesagt, man wusste ja nicht, was er macht. Man wusste es ja gar nicht, es war einfach nur, pass auf, gleich rotzt er mit der Gitarre rein. Also, und jeder mit Luftgitarre, fand ich mega. Den Song mittlerweile kenne ich im Kopf, den habe ich tot gehört. Oder nicht aktiv, der ist tot gelaufen worden, der kam so oft irgendwo, aber die Stelle, die hat mich schon. Findest du das nicht geil? Ich finde das geil.
Nee, so. Nein. Weil vielleicht ist das einfach für mich so, also der Song fängt ja cool an, so, ne? Und dann kommt irgendwann halt das kommt so out of the blue. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich dachte so, Witz, das kann nicht sein, irgendwas kaputt. So, und also ich weiß, deswegen meine ich ja unpopuläre Meinung, weil ich weiß auch, alle Leute, die das gerade hören, denken sich, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, ist ultra geil. Und ich bin einfach so, ey. Wie könnt ihr das gemacht haben?
Wie geil. Ich finde, ohne Kacke, ich habe auch jetzt, wo wir mit Kurt Ebelhäuser mehr aufnehmen, da lernt man ja auch so viel von. Und gerade, wir haben uns gerade im Studio so freigeschwommen von, klar, hast du immer noch deine eingefahrenen Sachen und hast du deine Wege, aber wir lassen jetzt so viel zu und dann gibt es also je unkonventioneller, aber trotzdem songdienlich, umso geiler. Es muss immer songdienlich sein. Ich finde so Gimmick-Mucke ist das Schlimmste. Es gibt ja so, also, mir fällt nicht mal ein Beispiel ein, aber also ich finde immer, nehmen wir so, sagen wir so, einen Song, der einfach mit Akustikgitarre und Gesang funktioniert, da steht das Gerüst und dann wird der Tannenbaum geschmückt, wenn du Bock hast.
Ja, genau.
Nur wenn er den ganzen Lametta wo dran schmeißt, wo nichts dran hält, weil es nicht bei der Song da ist, das ist oft so, dann wird es schwierig. Und deswegen, also ich finde ja geil, wenn man kommen lässt und auch unkonventionell, aber erstmal muss der Song stehen, bevor ein Gimmick kommt. Aber interessante Sachen und neue Wege finde ich ja immer ganz geil. Auch deswegen, dieses Radiohead-Ding war ja früher auch total, das hat ja keiner vorher gemacht so. Auch, ich meine, die Gitarre, wenn ich mich richtig erinnere, die ist ja so fucking laut, einfach, die dann reinfliegt.
Voll.
Und dann auch, also die ist auch, die. Und so einen ganz schäbigen Hall hat die auch noch, glaube ich, drauf, irgendwie. Und so ganz kurz, aber schäbigen. Irgendwie sowas.
Nee, aber ich gebe natürlich, das berücksichtige ich ja auch. Ich meine, ich habe den Song ja gehört, da war das schon wahrscheinlich echt mehr als 15 Jahre draußen oder so, war das so, ne? Und wenn das damals nochmal was Neues war, dann ist das, dann nimmt man das nochmal ganz anders auf. So, ne? Wenn man das, was man vorher dann irgendwie hat und dann kommt sowas und man denkt sich, boah, krass, was ist das denn? Ich bin da, also wie gesagt, ich finde Radiohead extrem cool mittlerweile, aber ich kann mit Creep ultra wenig anfangen. Also da höre ich mir lieber so die irgendwelche Piano-Versionen an, die dann gemacht worden sind, so, wo ich mir denke, so, okay, da schmelze ich dahin. Ganz kurz, Guido, ich habe eine Frage an dich, und zwar, ich habe letztens so einen Instagram-Aufruf gemacht für einen Podcast, wo ich so Q&As gemacht habe, wo Leute mir Fragen gestellt haben. Mhm. So, ne? Und es sind ultra viele Fragen geworden. Es waren am Ende 50 Stück. Und ich habe die letzte Folge, die ich gemacht habe, bin ich gerade dazu gekommen, mit dem Karma meiner Aushilfe, dass wir 5 Fragen beantwortet haben. Mhm. Hast du Bock, 3 Fragen davon durchzugehen?
Oh, sofort raus, auf jeden Fall.
Ich muss mal kurz eben gucken, wo wir gekommen sind. Weil da muss ich ich muss auf jeden Fall noch eine Folge darüber machen.
Kann ich die Antwort von Tom Bartels nehmen? Galvanische Trennung?
Du kannst immer auf alles galvanische Trennung sagen, weil das passt einfach immer mega geil. Also ich habe jetzt hier, die Frage ist mehr für mich, die will ich jetzt trotzdem, gehen mal chronologisch durch. Hier hat mich jemand gefragt, welche Werkzeuge sollte man daheim haben, in Klammern Seitenschneider, Seitenkurbel, Schraubenzieher etc.? So im Gitarren-Setup-Bereich. Was würdest du sagen? Was ist so die Essentials, was man haben sollte?
Essentials, oh. Also ganz ehrlich, eine Seitenkurbel, weil es gibt nichts Beschisseneres, als wenn du ins Studio gehst und vielleicht vorher die ganzen Seiten drauf kurbelst und dir 8 Stunden lang da kaputt drehst. Seitenkurbel ist schon der Retter.
Und nicht diese gut und günstige Seitenkurbel, sondern auch mal ganz gerne, da empfehle ich von Dunlop die Rode Pro, die ist ultra geil, die kostet 8 oder 9 Euro, ultra geil verarbeitet, definitiv, also ist von der Marke, ja.
Oder du machst es noch besser und nimmst einfach einen Akkuschrauber und machst da vorne Aufsatz.
Exakt. Also ich habe, wenn ich Klassik-Gitarren neu beseite, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, weil das Jahre dauert, ich habe so einen Aufsatz, einen Bit-Aufsatz für eine Seite, für einen Wirbel. Ja. Und dann nehme ich jedes Mal die Makita und gebe ihm und dann bist du in ein paar Minuten oder Sekunden damit durch. Genau. Perfekt. Würde ich auch sagen, finde ich auch.
Große
Definitiv. Ich würde auch sagen, was so klar Seitenschneider würde ich auch, also ich mache kein Product Placement, aber trotzdem, Kniepacks ist unkaputtbar, muss man einfach sagen. Ultra geiles Zeug. Ja. Und sonst, aber so viel ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, Essential ist definitiv Seitenkurbel, 100 Pro. Seitenschneider sowieso, ja.
Irgendwie, also für alles und auch nichts, Immo-Schlüsselsatz, den habe ich immer verloren und suche immer, aber dann hole ich mir einen neuen, der ist wieder weg, aber ich freue mich. Dann die einmal, wo ich ihn benutze.
Exakt, genau. Was auch ganz geil ist, wenn man einfach so Multitool hat. Gibt es von Ibanez oder gibt es irgendwie von Cruise oder Crust Tools zum Beispiel, wo dann einmal irgendwie auch alles dran ist, damit man irgendwie mal Halsspannstab irgendwie nachziehen kann oder so. Okay, da können die wenigsten, aber ne, man könnte es in der Theorie, eine Seitenlage einzustellen, würde ich auch sagen. Das ist und einfach ein Satz, vielleicht Kreuz, Schlitz, Schraubendreher und
läuft.
Ja.
Eigentlich wäre Handschuh. Weil das Ekligste ist, wenn du die ganz dünnen Seiten nur bis auf Knochen durch die Finger jagst. Kennst du das, wenn die hohe E-Seite, die geht so durch und das tut so scheiß eklig weh. Oh.
Der Guido hat gerade gesagt, es war kurz Verbindungsschwierigkeiten, ein Handschuh. Und zwar gerade, wenn er auch manchmal die Seite eindehnen muss oder sowas. Ich habe mir so oft schon an der hohen Seite einmal, das will ich so zack und dann ist sie durch. Aber nicht so, es blutet dann einfach nicht, aber du hast einfach so eine richtige Kerbe einfach so im Finger. Ja. Und ich denke mir jedes Mal, boah, ist das ein Abfuck.
Ja, entweder davon oder oben, wenn die wirklich einfach so einfach mit dem Ende reingeht. Und das ist wirklich ratzfatz bis auf den Knochen.
Weil das ist richtig. Das tut richtig weh. Es gibt sofort einen kleinen Bluterguss. Und da sage ich, ich habe mehr Angst, mir irgendwie, weiß nicht, eine Blutvergiftung zu holen, wenn du eine rostige Seite da reingeholt hast von irgendwelchen Leuten, als jetzt irgendwie vor der Corona-Info oder sowas. Das, was ich meine.
So, genau.
Da lauert die Gefahr mit Langzeitfolgen.
So ist es.
Bei
so
rostigen Schmockseiten. Das möchte ich dir mal an der Stelle sagen.
Richtig.
Okay, cool, dass wir uns da einig sind. Okay, pass auf. Ich habe jetzt einen kleinen Nerd-Fragen-Block.
Ja.
Und zwar Magnetenarten in Pickups. Alnico 3, 5, Keramik. Was klingt wie und was ist wofür empfehlenswert?
Ey. ohne Scheiß, bin ich raus. Ich nehme Pickup, check
Scheiße.
Den an. ganz ehrlich, ich nehme Pickup, check den anderen und ende. Wenn es mich bockt, ist das, wenn nicht, dann nicht. Ich habe meine Lieblings-Pickups, die auch im verschiedenen Gitarren so funktionieren, mal der mehr, mal der weniger. Oder auch quasi bei so schweren Gitarren würde ich auch eher Pickups nehmen mit ein bisschen mehr Output als bei so leichten Gitarren.
Mhm, finde ich auch cool, ja.
Genau, aber grundsätzlich den ganzen Kladderadatsch schnell.
Na, da würde ich auch sogar ganz gerne nochmal, das sage ich jetzt für Leute da draußen, vielleicht nochmal nach hinten anstellen. Weil die Frage, da kann man sich auch lange drüber unterhalten, was so Keramik-Pickups angeht, im Bereich EMG-aktiven Pickups zum Beispiel. Fishman hat auch Keramikmagneten. Macht natürlich viel Unterschied im Sound oder Alnico 3, Alnico 5, da kann man sich aber dann verlieren. Die Frage stellen wir einfach nochmal hinten an. Mhm. Okay, nächste Frage. Lautsprecher. Müssen es immer 12er sein? Welche Alternativen und Exoten gibt's? Bist du im Lautsprecher-Thema gut drin?
Ja, also ein bisschen jetzt gerade neuerdings mehr ausprobieren, was neuerdings, aber so seit ein, zwei Jahren. Also der Princeton hat mir schon gezeigt, dass ein Zehner auch echt geil ist. Mhm. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Princeton liegt, aber irgendwie gegenentsetzt. Also denkst einfach größerer Speaker, mehr Bass, weil mehr bewegt wird.
Ja.
Aber der Princeton, ich weiß nicht, ob es speziell am Prinzen liegt. Irgendwie kam da mehr Wärme und Bässe entgegen. Aber ich habe gerade viel im 12er-Bereich halt ausprobiert, verschiedene. Creamback habe ich gerade probiert oder den GH12 Anniversary
versus. Von Celestion, ne?
Ja, genau. Versus Vintage 30 und den ganzen Kladradatsch. Und ich habe da noch diesen Electro-Voice Zach Wild
Speaker. So ein Eevee, der schießt dir alles weg, Alter. Der wiegt doch alleine irgendwie fast 8 Kilo, so, ne?
Ja, der hat 300 Watt kannst du knechten?
Oder? Richtig krass.
Und den habe ich als einmal 12er gehabt, den habe ich verkauft. Und ich habe, also selbst gebaut, so einmal 12er von Kollegen. Und ich habe so eine Box, so eine 3x12er und 4x12er Chassis von La Boga, Mr. Hector heißt die. Und du hast hast den Electro-Voice, Zach Wild und unten hast du zwei Vintage 30. Das ist echt eine geile Box, weil ist natürlich geil, wenn du zwei verschiedene Speaker hast, zwei Mikros zum Zusammenmixen, ist echt cool.
Voll. Genau. Also ich find dieses Eevee-Thema, für mich ist halt immer noch so, ich wollte damals mir meine, ich habe so eine 1980 ne Quatsch, von 1988 eine JCM800er Box so. Mhm. Und da sind von Werk aus ganz normal die G1275er Speaker drin von Celestion, die immer so ein bisschen kälter klingen, finde ich, so ein bisschen steriler, typischer 80s Sound. Und mein Traum war immer, da 4 Eevees reinzumachen, so. Also einfach mal 4. So, ne? So und einfach das Gewicht komplett.
Mehr ist mehr, geil.
Genau, mehr ist mehr. Und einfach so, dass dir einfach alles wegfliegt. Aber die waren halt immer so ein bisschen zu teuer, weil ich glaube, ein Speaker kostet 200-300 Euro. Also die sind schon echt sportlich. Mhm. Und also ich glaube, die sind ja fast unspielbar, weil die, wie gesagt, alles fast wegfliegt. So. Also es ist schon.
Ist unfassbar, was da rauskommt. Also ist wirklich unfassbar. Aber auch da wieder so im Studio mag ich das, wenn du dann wirklich ausprobierst, okay, wir haben jetzt das Gitarren-Setup. Die Gitarre will derjenige gerne spielen, plus den Amp. Dann haben wir diese 1x12er und im Studio finde ich auch generell 1x12er und live auch spiele ich jetzt quasi eine 1x12er. Also, weil ich finde, die Übersprechung, die du hast von den anderen Speakern, ist Geschmackssache. Kann geil sein, wenn man es ein bisschen mehr Bischiwaschi haben will. Minimal natürlich.
Jo.
Aber so im Studio ein 1x12er ist viel klarere Info und, glaube ich, ernsthaft geiler zu mischen auf den Shredder.
Also ich bin da auch mehr manchmal so bei der Bauweise von der Box noch mehr drin, weil ich denke mir manchmal auch so zum Beispiel eine 2-12er Box im Vergleich zu einer 4-12er Box klingt irgendwie so ein bisschen strammer. So finde ich auch ganz geil, je nachdem was natürlich für eine Speaker-Konfiguration drin ist, dann auch wichtig, kann man die Rückwand hinten rausnehmen oder nicht, so, ne? Ist auch nochmal so ein Ding, da gibt's schon Nuancen, muss ich auch gestehen, finde ich ein geiles Thema, würde ich vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge nochmal zu machen, muss bei manchen Sachen, das sage ich auch fair und ehrlich an die Leute da draußen, bei manchen Fragen müsste ich mich auch nochmal so ein bisschen für mich selber auch einlesen, manche kann ich auch nicht aus dem Stegreif beantworten, nur mit das Leute auch wissen, aber die ist was definitiv für dich und für mich dann auch. Gitarre und Ergonomie, Gurtlänge, Vermeiden von Rücken, Sehnenerkrankungen.
Oh, da bist du genau am richtigen Punkt gerade. Ich bin gerade schultermäßig ziemlich am Arsch.
Ey, wirklich? Oh je.
Ja, pass auf, schon seit 6, 7 Jahren. Mhm. Ich hab das Problem, das hat irgendwann angefangen, dass ich beim Gitarre spielen mir einfach die rechte Hand einpennt.
Okay. So. Also beim Spielen.
Beim Proben, okay. Und auch bei Shows. Und dann gab es so Sachen, das war meistens speziell bei einem Song. Und ich war, also so, als es angefangen ist, ich war bei verschiedenen Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Insgesamt war ich bei 13 verschiedenen Leuten. Mhm. Jeder hat mir was anderes erzählt und vorletzte hat gesagt, oh, Karpaltunnelsyndrom muss sofort operiert werden. Das Problem ist nur, man weiß nicht, ob du nach der OP deine Fähigkeiten noch hast von vorher oder was einbüßt. Das sagt man auf gar keinen Fall. Und dann gab es nochmal einfach hier neben Ibbenbüren, wo ich halt wohne, Westerkappeln, das ist so ein olles Dorf, da hat mir noch jemand gesagt, das ist ein guter Typ, geh mal hin. So, der Typ war saugeil, ich komme da hin und er so, ja, moin, können wir uns duzen, ich sehr gerne. Dann laufe ich in den Laden rein, er sagt, ey Guido, ganz ehrlich, ich sehe schon, was los ist, du läufst wie ein kaputtes Schwein. Und ich dachte so, wie geil ist die Ansage denn? Und der hat mich dann quasi auseinandergenommen, meinte, meine ganze Haltung ist scheiße. Und er meinte, das kommt bestimmt auch vom Gitarrespielen. Wo hast du die Gitarre hängen? Bring die Gitarre mal mit. Habe die Gitarre mitgebracht und dann auch so halt, wie ich so hab immer. Und er hat sich auch Live-Videos also angeguckt und meinte so, ey, guckt erstmal, du stehst die ganze Zeit nur auf einem Bein. Deine ganze Belastung, klar, bewegst du dich, aber wenn du stehst, dann ab da, wo du stehst, dann belastest du nur auf einem Bein. Das heißt, dein ganzer Körper ist in einer Unwucht und deswegen verhärten sich Sachen und gehen zu. Und ich so, krass, mir noch nie aufgefallen, dass das so ist. Und dann ist alles nur auf dem rechten Bein irgendwie abgelaufen. Dann meint er, stell ich mir aufs linke Bein jetzt, achte mal drauf. Und hat dann quasi auch mit dem Rücken halt wieder gerade gemacht, macht er immer regelmäßig. Und auf einmal ging es wieder bei der Hand. Und nur das Problem mit der Hand war, es ist immer der Zeigefinger und der Daumen angefangen, da wo es pleckert ist.
Okay.
Es gab so Sachen, dann spielst du mit toten Hosen irgendein Riesenstadion und spielst halt als Vorband eine halbe, dreiviertel Stunde. Und am Ende vom Set denkst du so, fuck, habe ich überhaupt noch einen Pleck in der Hand?
Ja, du merkst ja gar nicht mehr, oder?
Nee, und wie beschissen spielst du dann auch? Und so richtig.
Ja, klar.
Voll. Und das ist immer bei Stop the Clocks passiert, beim Song, wo ich relativ viel stehe, weil eben weil es ein ruhiger Song ist und weil ich singe. Und dann, ich dachte auch wirklich, scheiße, war es das, muss ich jetzt auch für eine Gitarre spielen, weil es wirklich teilweise unmöglich noch war, irgendwas zu machen. Und,
krass.
Und wenn du wirklich mal, ich muss da hingucken, ob ich einen Pleck in der Hand habe. Also, es war total taub alles. Es ist dann irgendwann in den restlichen Finger und den Arm hochgezogen. Und das war jetzt der einzige Typ, wie gesagt, der mir helfen konnte. Der hat mir dann so am Rücken rumgerissen, der hat seine eigene Technik. Und auf einmal ging es wieder. Ich war so wahnsinnig dankbar. Also ich hätte den bei dem Arm gefallen, so mit dem Hals gefallen. Und ich musste aber regelmäßig hin. Aber von daher nochmal zurück zur Frage zu kommen, das ist schon ein wichtiges Thema, weil wenn du jung bist und drauf losrennen willst, ist alles pissegal.
So. Es ist genauso wie mit Lautstärke, muss man auch sagen. Also, ne, ich bin immer noch, dümmer kann es gar nicht mehr sein, wenn wir Probe oder sowas haben, wir sind Hölle laut bei Konzerten auch, ich habe keinen Gehörschutz drin. Also es ist einfach richtig Banane, ich weiß das. Weil wir werden irgendwann dadurch, wie zum Beispiel Paul Gilbert, der auch mittlerweile taub ist fast, dann knicken diese Härchen im Ohr irgendwann um und die sind einfach, wenn die einmal weg sind, sind die weg so. Also das kommt auch nicht mehr zurück. Ja. Und man lernt so ein bisschen, man lebt dann mit einem Tinnitus nach einer Show dann auch, dass du merkst, alles ist am Klirren. Und irgendwann, da muss man halt extrem aufpassen, wie du schon sagtest, so wenn man jung ist. Also ich habe das zum Beispiel auch, ich habe meine Pfanne, ich finde das ultra geil, die ultra tief zu haben. So, ne? Das geht aber natürlich auf meine komplette Haltung aus. So, ne? Weil wenn du irgendwie ein Solo oder sowas spielen möchtest oder irgendwas, du musst dich ja dementsprechend so, also ich bin jetzt auch nicht wie die Jungs von Korn, die dann immer so auf diese, weißt du, so sich da kritisieren und so, ne? Aber das verschlimmbessert sich ja dann halt irgendwann dann auch, wenn du halt regelmäßig diesen Move einfach machst. Du bist ja regelmäßig auf der Bühne, du bist regelmäßig irgendwie am Touren. Und das ist ja dann auch Arbeit und da merkst du einfach, du kriegst halt irgendwann Probleme. Ich muss, glaube ich, gestehen so, es ist wahrscheinlich nicht wirklich förderlich, wenn du deine, aber ich bin ja jetzt auch kein, was ist man denn dann, Physiotherapeut oder sowas. Ich könnte mir aber schon vorstellen, sobald du halt eine unnatürliche Bewegung machst oder beziehungsweise eine Position hast, die halt unnatürlich ist und du die immer wiederholst aufgrund der, der Haltung deines Instruments, geht das irgendwann natürlich auch zu Lasten deines Körpers.
So, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Und der Arzt meinte auch so, das sind dann einfach jetzt quasi zu dem Zeitpunkt, als ich erstmal da war, 25 Jahre irgendwie mit der und 25 Jahre das machen und auch wirklich auf Tour sein durchgehend, gefühlt. Ja. Und es gab ja kein Jahr, wo wir nichts gemacht haben. Und es war immer so viel gemacht. Er meinte, klar, irgendwann wird man älter. Und dann sagt der Körper auch mal schön Gruß.
Und genau, und das merkst du ja dann auch so. Also ich glaube, also zum Beispiel, gut, das ist halt, wenn das ist jetzt eine absolute Geschmackssache. Ich liebe halt die Dimasio-Gurte mit diesem Clip-Lock-System.
Diese Nylon-Dinger.
Ja, genau, richtig. So,
genau, ne? Das die spiele ich seit Ewigkeiten.
So, die liebe ich. Ich finde das immer geil, wenn an jeder Gitarre immer das Gegenstück dran ist. So, alle finden das ultra scheiße. Ich finde es ultra geil.
Spiele ich nur. Keine anderen.
Ja, genau. Der kostet nicht viel. Ist ein Nylon-Gurt so. Ich kann aber verstehen. Der sieht jetzt auch nicht fancy aus. Den gibt es natürlich auch in coolen Farben, aber ich liebe das Ding so. Ne? Ich muss schon sagen, wenn das so ein bisschen komfortabler sein soll, weil gerade je nachdem, was für ein Swammer in der Hand umhängen hat, eine Paula kann mal schwerer sein, Bass sowieso. Harvest machen ganz gute Gurte, die halt auch so ein Polster haben, dass das nicht hier oben so auf die Schulter drauf drückt, also um die Frage nochmal ein bisschen aufzugreifen. So, das ist schon gut. Und ich glaube, am Ende wahrscheinlich schon, was Ergonomie angeht, dass man das Instrument, auch wenn uncool aussieht, weil ich nie machen würde, dass sich tendenziell ein Ticken höher zu hängen, so damit man keine unnatürlichen Bewegungen macht, würde ich vermuten.
Ja, ja, und zack, auf einmal ist auch viel leichter zu spielen, ist auch geil.
Ja, am Ende schon, aber wollen wir das gehen? Und nein, wir wollen das nicht. Ich wollen cool aussehen. Das ist so, also ich möchte nicht Larry Carlton sein, so der Ding im Gesicht hängen hat.
Warum hat man denn angefangen, Gitarre zu spielen? Damit man geil die unten hängen hat und schön
aussehen. Natürlich so. Also alles andere finde ich. Also, wie gesagt, an alle Metal-Jungs da draußen, ich finde es einfach immer ultra schlimm, wenn ihr die geilen Solo-Läufe perfekt spielen wollt, aber das Instrument unterm Kinn hängen habt. Das sieht nicht cool aus, wollte ich euch nur mal sagen.
Es ist einfach so, ja.
Die Frage ist genau was für dich. Pass auf, was sind typische Übungsroutinen deiner Gäste? War das eine typische Übungsroutine? Machst du das noch?
Nochmal meiner Gäste, nochmal den ganzen.
Achso, hier steht am Ende nochmal, das war eigentlich nur für die Frage. Hier steht, was sind typische Übungsroutinen von meinen Gästen? Also, ist die Frage sogar nicht gerichtet.
Und du meinst quasi Gitarre übe.
Ja, genau. So Warm-ups oder so.
Ja, ich habe erstmal zum Warmwerden so ein paar Läufe, womit ich auch die anderen aus der Band so hart nerve. Und die kommen manchmal schon an und sagen immer, machen den Scheiß, das Blick nach, weil die es 1000 Mal hören.
Ja.
Und das ist halt einfach das sind so einfach so Pentatonik-Läufe oder Licks, die ich mir ausgesucht habe. Und quasi zum Warmwerden oder auch einfach stetig die zu üben, damit man in der Geschwindigkeit bleibt, wie man die spielen will. Und ich habe jetzt gerade seit einem Jahr, habe ich mir was vorgenommen, was auf dem Wege geklappt hat. Ich habe mir früher das Bending quasi falsch angelernt.
Oh, inwiefern?
Ich habe quasi das Bending immer aus der Finger rausgemacht und nicht quasi Finger steif in die Hand schieben.
Verstehe ich, alles klar.
Genau. Und deswegen hatte ich immer das Bending aus dem Finger, aber dann ist es schwer, quasi Vibrato reinzubringen, das Ding schön zum Schwingen zu bringen, wenn du es gebändet hast. Angenommen, du machst die Hand steif, wie es sein soll, zieh es hoch, dann kannst du ja schön quasi den Ton noch wackeln lassen.
Ja, genau, so mit dem Stimmvibrato noch dabei. Genau. Ja, genau.
Und dann wird es ja erst geil. Dann sind
sie. Genau.
Habe ich immer falsch gelernt, habe ich nie gemacht. Und jetzt bin ich gerade seit einem Jahr dabei und hat auch schon geklappt, mir das einfach umzuerlernen. Das war super nervig, weil du einfach aus dann auch wieder, dann waren es 26 Jahre, Gitarre spielen, auf einmal den alten Weg verlassen musst.
Ja, voll.
Und das war wirklich pain in the ass, immer wieder daran zu denken, weil du machst ja intuitiv, spielst du ja irgendwelche Licks, wie immer die gespielt hast. Und dich daran zu erinnern, ey, nee, jetzt mal nicht aus den Fingern, machst du das aus der Hand. Und das hat jetzt geklappt. Mittlerweile mache ich es automatisch aus der Hand, aber trotzdem denke ich immer noch viel daran, übe das auch, damit das halt verinnerlicht ist. So.
Ich gebe dir, also das muss ich nochmal betonen, wenn man Sachen wirklich mal falsch gelernt hat, ist das so unglaublich, also falsch in Anführungszeichen vielleicht, aber zum Beispiel beim Vibrato ist so ein großes Ding, viele Leute machen so ein Vibrato immer aus dem Finger, also das ist immer so den Finger, das ist genau das gleiche wie ein Banning, dass dieses Fingervibrato dann kommt, anstatt dass es aus dem Handgelenk kommt, also so, dass du diese Eierbewegung machst, so, ne? Wenn du das einmal falsch gelernt hast, und das wegbekommen möchtest, ist ultra schwierig, das wieder Wahnsinn. Wegzubekommen, weil du Wahnsinn. Hast das so lange gelernt, so, das sind die ersten Steps, die du gemacht hast, und du fällst immer wieder, wie du schon sagtest, du gehst auf diesen Weg einfach so, du kannst das ja eigentlich anders und das nochmal neu zu lernen, ist schwer.
Sag mal, den Opa, der soll anders Fahrrad fahren. Also,
Käse. Genau, so, das klappt nicht, so, und aber ich glaube so, also so, ich meine, ich finde das auch ganz gut, gerade für Shows ein paar Warm-Up-Übungen zu machen. So, wenn er einfach weiß, ey, da ist mal ein Soli drin oder so, damit man einfach ein bisschen fluffiger spielen kann. Ich meine, der erste Song ist immer so ein bisschen schwer, ist ganz klar, um reinzukommen. Ja. Genau. Aber ich meine, sonst auch so typische Pentatonik-Sachen finde ich mal ganz geil. Ja, ich finde es Voll, ne? Oder auch, da muss ich schöne Grüße an Peter Fischer, falls du mal das hören solltest. Der hat auch in seinem Buch in der Rockita Secrets auch ein paar ganz gute Warm-up-Übungen mal reingebracht, dass man einfach quasi chromatisch manchmal vom 5. bis zum 5., 6., 7., 8. Bund quasi jeden Finger einmal nimmt und dann das pro Seite mal macht. So, ne? Und dann quasi, dass du die Finger nacheinander legst. So eine Sache, das immer griffbereit drauf und runter zu machen. Ja. Einfach, um die Finger einmal zu gewöhnen ans Griffbrett, finde ich eine gute Übung.
Ja, ja.
Jeden Ton einmal durchzugehen, fand ich immer ganz geil. Was auch eine gute Warm-up-Übung ist, immer so einmal Hammer-Ons und Pull-Off zu üben, so einfach, dass die, ne, ja, so einfach Klassiker und dann irgendwie pro Übungsgruppe, wenn man das sich unterteilt, irgendwie 5 Minuten oder so, dann ist easy. Also finde ich aber sehr,
oder,
sehr
gut. Oder super Warm-up ist auch mit der Band absprechen, dass man nicht den schwierigsten Song direkt am Anfang spielt.
Exakt, Guido, oh Scheiße, ist so.
Zweiten Song bist du drin und den ersten hast du durchgemogelt, das ist geil.
Ist wirklich, also genau, also ne, auch wenn er manchmal der stärkste Song des Albums oder so ist, wenn man gesagt hat, so, also, der ist so ein geiler Opener, aber wenn er das Solo oder schwierigste ist oder sowas, wir machen das ganz genau so, wie oft wir aussagen, so, oh ne, der ist bei ultra gehalten, aber lass es mal lieber als zweites Rinde spielen. Sind wir noch nicht. Das ist einfach so. Das ist so wichtig. Gebe ich dir völlig recht. Danke. Okay. Danke, danke. Gute Frage. Komm, zwei. Was hast du?
Nee, ich sage so, sehr schön. Sehr, sehr gut.
Finde ich auch gut. Pass auf, zwei noch. Die genialsten und schlimmsten Gitarrenmods. Oh, das ist nochmal eine ganz tolle Frage.
Oha. Ich kann von der schlimmsten erzählen, die ich gemacht habe. Und das ist, ich hatte eine Strat von 77.
Okay, ich bin ganz ohr.
Dreimal Single Coil wollte ich nicht. Ich wollte einen Humbucker drin haben. Wenigstens habe ich dann da das nicht ausfräsen lassen und habe diese Hot Rails genommen.
Immerhin, okay, ja.
Ja, schon, trotzdem. Ja. Aber, oh Gott, jetzt geht's los. Dann wollte ich für Feedbacks so einen Mute-Switch haben. Weißt du, dass du quasi die Gitarre mit einem Toggle-Switch, also
so ein Kill-Switch dann. In so
genau. Einfach Kill-Switch kannst du an, ausmachen.
Ja.
Und der musste dann unbedingt in diese 77er Strat rein. War eine gute Idee.
Natürlich musste da rein, klar.
Das war eine richtig gute Idee. Also ich hatte noch irgendwas. Was war es noch? Gab's die noch? Nee, vom Kollegen habe ich noch eine gute Sache gehört. Der hat früher eine Band gespielt, die sind Drunken Schoolboys und die waren auch so. Und der hatte eine Tele, das war jetzt nichts Besonderes, aber nee, stimmt, eine Strat war es auch. Nichts Besonderes, aber war eine okay, gute Strat. Und irgendwann habe ich die beim Proben besucht. Da hat der einfach mit einer irgendeiner Säge die ganzen Ecken einfach in Korpus rund geschnitten. Oder wie so oval, dass er einfach nur so ein ovales Ding hat. Einfach die Ecken abgeschnitten. So, bumm.
Wahnsinn.
Ja, und wollte das so haben. Hat er auch dann gehabt. War schön.
Ich meine, bei was für einer Gitarre war das? Was war das?
Irgendeine Strat. Ich weiß nicht, ob es Mexiko oder unter Squire oder
was.
Aber trotzdem. Die Idee.
Ich muss gestehen, so jetzt bei der, muss man so manchmal so ein bisschen historisch aufräumen. Du hast ja voll viele 60s und 70s Strats, manchmal die wirklich schlimm verbastelt sind. Ich finde deine Story jetzt gerade noch nicht mal so schlimm, weil ich habe schon wirklich auch Gitarren gesehen, die wirklich komplett, also ruiniert waren in dem Sinne so, ne? Die so schlimm verbastelt worden sind, dass du gemerkt hast, ach du Scheiße, schöne Grüße an den Moritz, in dem Fall ein Kunde von mir, der hat eine irgendeine 60s Telecaster oder 70s, ich komme nicht mehr ganz drauf, wo dann wirklich mal Holz weggesprengt worden ist, da war mal ein Batteriefach drin, was jemand aber mit einem Buttermesser hinten rausgehoben hat und so was, ne? Irgendwas,
geil.
Also ganz, ganz gruselig so, ne? Und dann da irgendwie noch mal ein Trem noch eingebaut, also wirklich so ganz abstruses Zeug so, ne? Also wirklich schlimm so, boah, ne? Muss aber gestehen, je nachdem, man hat ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt von der 70s oder 60s reden, dann sagen wir, wie kann man das mit diesem alten Instrument machen? Aber vielleicht, wenn du das Instrument in dem Zeitraum gekauft hast, wo es gebaut worden ist, dann ist das einfach, so, wie man heutzutage seine Gitarren auch irgendwie modifiziert. Weißt du,
ja,
du
hast recht, halt
so,
ja.
So, das muss man dazu sagen. So. Und ich meine, also gerade so die 70s wurden schon wirklich teilweise mit irgendwelchen Preamps, gerade in den 70ern oder 80ern, wurden die so oft aufgemotzt, dass das irgendwie, dass ein halbes Keyboard in der Gitarre noch mit drin hast.
Ja, ja, ja.
Stichwort Alembic, Preamp, whatever. ich empfehle an der Stelle zum Beispiel mal die Instagram-Seite A Guitar A Day, wo so ein Typ einfach wirklich die schlimmsten, allerschlimmsten Mods bei Gitarren aufgelistet hat und immer so Fotos dann da drin hat. So. Dafür bin ich zu ästhetisch, wenn jemand dann sagt, so kannst du das und das machen und das entspricht nicht, also ich bin zwar Dienstleister, aber trotzdem, wenn ich sage, das gehört sich nicht, dann mache ich das nicht. Also
das so. Finde ich super cool, finde ich voll geil.
So, also ich mache ja nicht alles so, da muss ich auch sagen, ey, das sieht scheiße aus, das machen wir nicht. Man kann sich über Sachen natürlich immer streiten, so wenn das irgendwie, wenn der Kunde das haben möchte, aber wenn das dann verbastelt ist, bin ich da vollkommen raus, mache ich nicht mit, so, kein Bock so, ne? Aber ansonsten habe ich relativ, also ich schiebe die Frage vielleicht auch mal auf, vielleicht fällt mir irgendwann nochmal ein, was für schlimme Mods ich gesehen habe. Aber, obwohl, was sind die genialsten Mods? Ein genialer Mod, muss ich zum Beispiel sagen, finde ich immer noch nach wie vor bei der Gitarre, super kleines Ding, sich einen Volume-Kondensator in dem Volume-Poti einzubauen, wenn du runterdrehst, dass du keinen Höhenverlust hast. Ganz,
ja, also, ja, weil das ist meistens das Problem. Also fast immer. Ja
so. Find ich total geil. Auch ein ganz geiler, genialer Mod, mal Props an die Firma Gibson, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt, dass die bei einer Serie mal das einzig Gute, was die mal gemacht haben, die Pickguards nicht verschraubt haben, sondern dass man die einfach entweder gar nicht, dass man die nur beilegt und nicht schon draufschraubt oder einfach nur in die Humbucker-Rahmen einschiebt. Fand ich ultra geil. Ja. So, ja, also so, weil einfach so, entweder hast du Bock aufs Pickup, dann lässt es hier draufschrauben oder schraubst es eben an oder schiebst es nur rein, aber hast nicht diese dämlichen Bohrlöcher noch drin. Finde ich sehr.
Ich komme da erstmal drauf.
Ja, genau, einfach so, einfach es weglassen, aber wir geben es einfach nur mit. Finde ich ein toller Mod.
Total geil.
So, ne? Ansonsten, nehme ich, also die Frage, da würde ich noch mal ein bisschen mehr bedeuten, noch mal irgendwann in einer anderen Folge vielleicht noch mal widmen, da fällt mir noch mal ein bisschen was zu ein. Letzte Frage für uns hier, nehmen wir mal Entwicklung der E-Gitarre in 20 Jahren, optische PUs, neue Werkstoffe, mehr Saiten. Ach so, in 20 Jahren, also eine futuristische Frage.
Ja.
Okay.
Das ist eine gute Frage.
Finde ich auch
gut. Also ich glaube, nee, warte mal, wie mache ich jetzt? Ich glaube, es wird noch mal, aber ich glaube, das kann passieren, aber ich kriege es gerade in den Kopf, wie es passieren soll. Dass jetzt, wenn du dir bald eine Gitarre kaufst, auch auf jeden Fall eine App dazu brauchst. Dass
ja,
dass wir immer mehr kommen. Quasi mit, dass du. Es gab aber auch diese Variax-Gitarren, kennst du noch mit dem?
Von Tyler, von Line 6 zu Tyler.
Genau.
Ja, klar, genau.
Und sowas vielleicht in jetzt mit Apps und hier Sounds und Kill and Fit hier, das kann sein. Optikmäßig, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe aber gerade ehrlich gesagt das Gefühl, dass so ein bisschen wieder der Oldschool-Touch kommt, quasi Oldschool im Sinne von Schrödel 90er auch viel.
Ja.
Auch so ein bisschen dieses shoegazige Schrägstrich Crossover-Kram, was wieder kommt.
Ja.
Und das ist ja auch eher schröddelig als High-Class modern. So. Also gute Frage, wo es hingeht. Also für jetzt würde ich erstmal sagen, dass eher der Trend dahin geht. Ich weiß nicht, ob dieses ganze Gen-Ding sich weiterentwickelt, ob das noch in 20 Jahren irgendwie noch so ein eigenes Ding wird, ob die Instrumente noch mehr Saiten
noch lassen. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, so der Anzahl an Saiten ist manchmal, glaube ich, vielleicht keine Grenzen gesetzt. Ich muss aber natürlich auch sagen, hatte ich, glaube ich, mal mit dem Lutz auch mal eine Folge gehabt, was so ein innovatives Ding der letzten Jahre war, muss ich vielleicht sagen, aus verstärkertechnischer Sicht trotzdem Camper einfach so, was so das Profiling angeht, so, das ist schon ultra krass. So. Ansonsten, wir reden ja immer noch, das muss man immer noch sagen, die Gitarre ist in ihrer Art und Weise im Kern ein uraltes Ding mit uralten Bauteilen nach wie vor. So, ne? Klinkenstecker drin, Potis drin, so und funktioniert. Bisschen Elektroschrott, ein bisschen Metall, ein bisschen Holz und das war's. So, ne? Und Lack. Wie gesagt, ich glaube, so finde ich mit dem Gent auch eine interessante Frage, ob das nochmal so, in welche Richtung das halt irgendwie geht. Dass man vielleicht irgendwann sagt, so jetzt bringt Ibanez die RG11 oder 12 raus mit 12 Seiten nochmal. So, aber
dann sein,
im Diskantbereich dann nochmal hin. So nicht die fetteren Bassseiten, sondern die haben einfach mehr Diskantseiten.
Ja, okay.
Ich glaube aber, also ich muss auch gestehen, so dieses App-Ding finde ich zum Beispiel auch, weil das hat ja immer mehr Einzug, dass du Verstärker oder Effektgeräte schon quasi, es gibt ein Effektgerät, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, was du eigentlich echt nur mit einer App letztendlich steuerst, wo du die ganzen Parameter einstellen kannst, okay, und dann da auch Sounds draufladen kannst. Mhm. So, das wird, glaube ich, immer mehr kommen, um definitiv die Kids vor allen Dingen auch ein bisschen abzuholen. So, ne?
Auch App-mäßig. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich später gar nicht mehr um Amps geht. Also dass quasi, du hast kein Amp mehr, wie auch wenn es jetzt der Camper ist, sondern du hast einfach letzte Programme für dein Handy, für deinen Computer runter.
Genau.
Da, und da ist der ganze Schüssel drauf. So.
Ja. Du hast ja. Ja,
ich glaube, diese klassischen Amps wird es immer geben, wird aber Sparte werden. Definitiv.
Voll. Ich meine sogar gerade, weil die Wörter sich so leicht anhören, bei Apps, also die du auf dem Handy sogar noch hast. Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, du hast voll viele, ist wahrscheinlich mein Algorithmus, werden mir voll viele Videos angezeigt von irgendwelchen Leuten, die so Gitarren-Lern-Apps geschrieben haben zum Beispiel, weißt du? Und ne, um dann alles zu erleichtern, und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man irgendwann, weil die Welt immer schnelllebiger natürlich wird, dass du auch irgendwann eine Erleichterung hast, um irgendwie vielleicht schon Gitarre zu lernen. Weißt du, dass eine Gitarre vielleicht so weiterentwickelt, dass irgend, aber ob sich da durchsetzen wird, ist immer noch mal anderes. Ich glaube, das ist ja eine krasse philosophische Frage vielleicht, weil das, was dann deine Kinder, meine zukünftigen Kinder irgendwann mal, was die mitgegeben bekommen. Weißt du, was ich meine? Also so, was die, ob man denen das mitgibt, so dass man sagt, eine Gitarre, so wie die 1950, 60, 40, whatever gebaut worden ist, das soll immer noch so bestehen bleiben. Oder ob eine Gitarre irgendwann so ein Facelift bekommt, dass da auf einmal ein futuristisches Ding geworden ist. So, das ist schwer zu beantworten. Ja,
ich glaube, sowas bahnt sich selber den Weg, auch wenn man es vielleicht nicht gut findet oder wie auch immer, aber das ist halt dann irgendwann immer so ein Zeitding. Und ich meine, die Gitarre ist schon lange, lange am Start, aber fragt sich, also mein Gefühl ist es unerschütterlich, und ich frage mich, wie kann das nicht mehr irgendwann da sein?
Glaube ich auch.
Weil das mein Leben bestimmt hat und jeden Tag Thema ist. Nur das ist halt einfach Spatenscheiß für uns auch. Ich meine, wer hat denn überhaupt eine Gitarre generell auf der Welt? So, das ist schon mal, dem muss es gut gehen, damit du die Gitarre leisten kannst.
Ja, genau.
Und den meisten Leuten geht es nicht gut. Das heißt, das ist schon mal da so ein Ding. Das ist ein Luxus. Gut. Klar, es ist für mich super, super emotionales Ding. Super emotionales Ding. Es wird sich ändern. Es ist so, alles wird sich ändern. Und auch das wird sich ändern. Und ich weiß nicht, wie man das Grundrezept von einer Gitarre weiterentwickeln kann, weil das funktioniert so, wie es ist, aber es wird sich irgendwann ändern. Und ich hatte gerade, wo du das gesagt hast, futuristisch mit Apps, weißt du, was irgendwann kommt? Dass einfach Leute auf der Bühne stehen, haben eine Gitarre schlagen aber einfach nur um, und dann kommt ein Evertune. Und das Evertune tunt sich pro Anschlag auf den Akkord, den du haben willst, und geht ganze Lieder durch.
So. Voll. Ey. So. Würde ich so unterschreiben.
Eversong.
Genau, Eversong. Ey, das sollten wir, das schneiden wir raus und das lassen wir schützen. Aber soll ich dir was sagen? Am Ende sind doch so, ich meine, die große Veränderung, wenn die irgendwann kommen wird, die werden wir sowieso nicht mehr erleben. So bin ich mir ziemlich sicher. Also das, mal weit gesponnen, wir werden das 100-jährige Jubiläum noch der E-Gitarre, also der Modell E-Gitarre, welches Modell auch immer das ist, das werden wir noch mal mitbekommen. So, und dann, keine Ahnung, ich glaube, bis dahin, das ist sehr dystopisch, hat sich die Welt eh schon abgefasst.
Ja, das kann nicht sein. Hatten wir dann die besten Zeit überhaupt erwischt mit den schönsten Gitarren, also jetzt in der Zeit, wo wir leben?
Boah, also ich muss gestehen, nein. Also da bin ich, ich glaube, das ist eine ganz eigene Frage. Ich finde es manchmal sehr ermüdend, auch so durch Social Media zu sehen, wie viele Companies es gibt, wie viele CNC-gefertigte Gitarren es heutzutage gibt, die dann irgendwie aus Fernost bekommen. Ich hab heute gesehen, der Sache wollte ich mal auf den Grund gehen, dass Larry Carlton, also Mr. 335, wohl auch eine eigene Gitarrenmarke jetzt draußen hat, die Larry Carlton heißt, vielleicht auch schon länger, und lässt dann Gitarren fertigen im Segment irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600 Euro. Aber am Ende ist es so, alle schreiben ihren Namen dann drauf, aber die Dinger kommen trotzdem aus Fernost, weil erstmal nicht schlecht ist, aber trotzdem dieser Overload ist einfach da, so, weißt du? Und ich meine, ich bin jetzt auch gar kein Vintage-Purist oder sowas, um Gottes Willen. Ich finde auch Fortschritt geil. Aber ich glaube, die geilste Zeit, nur gitarrentechnisch gesehen, so sind vielleicht wirklich die alten Sachen. Also muss ich schon sagen, irgendwie ist das, hat das schon was. Es gibt coole Sachen, die jetzt neu auch auf den Markt gekommen sind. Aber heutzutage, das hatte ich in der letzten Folge auch mal mit dem Karma gehabt. Ich finde es einfach krass, dass du heutzutage für Sachen, die irgendwie made in USA oder sowas sind, horrend viel Geld bezahlen musst, nur damit du die Wertigkeit dahinter hast, nach dem Motto, das ist handgefertigt oder kommt irgendwie aus dem Custom Shop oder sowas. Ja. Und es ist unbezahlbar geworden. Das finde ich eigentlich finde ich da traurig. Und ich finde es irgendwie, keine Ahnung, wie selten ich mal eine Jackson, nehmen wir mal so die amerikanische Marke, eine Jackson, eine Charvel made in USA aus dem Custom Shop. Das habe ich nicht. Also das haben die Leute einfach nicht. Sondern die haben eine Jackson, die kommt aus China, kommt aus Indonesien, gar kein Ding. Ja. Vielleicht im besten Fall mal made in Japan, was ja dann schon cool ist. Mhm. Aber ansonsten ist das meistens oft so dieser gut und günstig Scheiß, was irgendwie auch geil ist. So, und ich bin da...
Wer meinte das letztens noch? Ich kann mich auch erinnern, hat sie gesagt. Ich glaube, also allein die Sache mit dem Holz, also wie lange das früher quasi Zeit hatte zum Abwachsen.
Genau.
Und die Qualität.
Abgelagert ist und so, ja.
Genau, und allein die Qualität, weil die Nachfrage viel höher ist oder weil auch generell, es muss alles schnell sein, muss viel produziert werden, bla und blub. Und früher war es halt, wer hat denn früher, also noch weniger Leute haben eine Gitarre gehabt, weil Leute andere Sorgen hatten oder auch sich quasi und Gitarre auch nicht so. Ja, weiß ich, also auf jeden Fall in der Zeit wurde nicht so viel hergestellt oder so viel gebraucht. Mhm. Und deswegen hatten die ganzen Hölzer mehr Zeit und so. Und da wäre es qualitativ und ein ganz anderer Shit gewesen. So.
Natürlich, es ist ja so, die Massenproduktion ist ja da. So. Also ich würde gerne mal eine Zahl wissen. Ich habe nicht ganz auf dem Schirm, was vielleicht eine Company wie Fender oder Gibson im Standardbereich einfach pro Jahr produzieren. Das ist unglaublich so.
Das würde ich auch super gerne mal wissen, was da worüber am Tisch steht.
So, also da müsste ich mal den Hannes fragen, einen Fender-Vertreter, der dann wahrscheinlich sagt, so, es sind wahrscheinlich so im Jahr irgendwie 100 oder 200.000 pro Stück im ich meine nicht Custom Shop Bereich, sondern einfach in dem maschinell gefertigten Standardbereich so, ne? Mhm. Und die müssen ja dann irgendwelche Abnehmer natürlich auch finden. Und klar, ich verstehe das auch. Die Leute wollen kaufen, kaufen, kaufen. Ist ja auch der Konsum, der einfach auch dann getriggert wird, dass man sagt, ich will einfach ein Arsenal an Gitarren haben. Und wenn die noch wenig kosten, ist das natürlich auch geil. Aber es geht ganz oft, muss man auch sagen, auch zu Lasten der Qualität. Also es ist ja, wenn man das aus ökologischer Sicht einfach sieht, und da bin ich dann auch wie immer fair und ehrlich, wenn ich irgendwie eine Gitarre, in Anführungszeichen eine Gitarre für, weiß ich nicht, irgendwie 100 Euro zum Service habe und die Leute sagen, ja, das und das klingt irgendwie nicht, kann man da was machen, sage ich, sorry, es lohnt sich. Also es geht einfach nicht.
Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, Johnson?
Johnson, ja, genau.
Es ist ja auch, die haben ja auch, oder bin ich gerade bei Collins, der Johnson haben auch Gitarren, ne?
Gitarren
und das auch, ja. Hm. Und das ist ja auch schwieriges Zeugs. So
voll
qualitativ. Und ich finde dann auch immer so ein, das ist auch wieder die Frage für Gitarrenschüler. Wenn sie da eine Gitarre wollen, dann geht auch die aus dem Quellekatalog für 100 Euro plus M.
Ja, oder die bei Aldi oder bei Lidl Angebot,
ja, für eine Bande. Ja, ja, eben. Und du sagst dann, ey, natürlich kommt da irgendein Schiss raus, aber der hat dann, diejenige, die dann spielt, nach einer Woche keinen Bock mehr, weil die dann irgendwie die Pfoten abfallen von dem Schrott.
Nee, genau, so, das ich verstehe auch, also, ne, es ist immer eine Anschaffung und wenn man auch es ist eine Investition und wenn auch 400, also ich habe natürlich eine Meinung dazu, weil ich sage, für mich sind 400, 500 Euro nicht viel Geld für eine Gitarre, dann sage ich das nur, weil ich eine andere Sicht der Dinge darauf habe, was viel Geld für eine Gitarre letztendlich ist. Mhm. Dass 400 Euro trotzdem viel Kohle ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber genau, nur auf das Produkt jetzt gerichtet.
Ja.
So, und dann verstehe ich auch, dass vielleicht dann Eltern oder sowas sagen, so, ey, so viel Geld jetzt, also ist manchmal ein bisschen widersprüchlich, weil dann trauen die einfach ihrem Kind auch gar nicht so viel zu, dass die sagen, was verdient das Kind jetzt aber gar nicht so, das braucht das gar nicht, weil, aber die Basis muss ja trotzdem erstmal stimmen. Es ist ja, das kannst du auf alle Bereiche auch übertragen, so was Wegwerfprodukte angeht, das ist ja genauso wie mit Gitarren auch. Mhm. Oder irgendwie, keine Ahnung, kaufst du einen Kühlschrank für 500, 600 Euro und in ein paar Jahren ist der platt und früher hat das Ding einfach nicht ein Leben lang gehalten, aber hat so ein Ding eine Laufzeit von 20 Jahren gehabt, alles ist geil. Und dann, oder eine Waschmaschine auch. Und das Gleiche ist aber bei Gitarren leider auch muss ich gestehen, im höherpreisigen Segment auch so. Immer wieder gerne das Thema, ich will kein Gibson-Bashing machen, aber Gibson macht dann auch Sachen, wo du einfach merkst, so, hey, die Gitarren kosten viel Kohle, aber die nehmen irgendein komisches Verbundstoff als Griffbrettmaterial, ja, was einfach nicht richtig berechenbar ist, wie es arbeitet, und dann verzieht sich irgendwie was und das Ding ist Kernschrott. Ja, okay. Kannst du wegschmeißen, so, ne? Mhm. Aber in den Cheap-Bereich ist das halt leider, ja, oder bei Effektgeräten auch. Also ich meine, wenn du beim großen T-Watt bestellst, irgendwie im gut und günstig Bereich, und dann hat das einen Defekt und dann reklamierst du das, dann schickst du, also du, es lohnt sich noch nicht mal, das zurückzuschicken, sondern die sagen dir, entsorgen das, kriegen sie was Neues. So, und ja, du denkst krass, dir, ja, krass, also wirklich, ja, es ist ja einfach Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall.
So, und deswegen, also ich meine, wie gesagt, tiefe Frage mit dem, wie sich die Gitarre vielleicht noch entwickeln wird oder nicht entwickeln wird. Ich hoffe, das ist, so will ich das für mich schließen, ich hoffe schon, dass die immer, oder das glaube ich auch, die wird im Kern so bleiben, wie sie ist, glaube ich schon. So.
Ja, ja. Also zumindest, was du eben meintest, in der Zeit, die wir bei dir so mitkriegen, denke ich schon. So, ich könnte mir eher vorstellen, dass das, anstatt dass sie sich groß verändert, dass sie einfach generell von der Bildfläche verschwindet. Weil ich glaube eher, dass irgendwelche durch irgendwelche Programme, irgendwas kannst du das nachbauen, und das ist einfacher, als das zu erlernen. Und
ja, genau,
keinen Bock mehr, den Weg zu machen, was zu lernen.
Weil die Zeit gar nicht mehr dafür da ist, dass du dich jetzt auf Gitarre spielen konzentrieren kannst, ja, weil du musst halt irgendwie ganz andere Sachen machen.
Ja, ja, genau. kann echt gut sein. Und ja, ich glaube eher, dass die dann in so einem ganz kleinen Spartending bleibt, aber eigentlich so von der Bildfläche verschwindet. Ich meine, guck dir mal die letzten 10, 15 Jahre an, Mainstream-Musik. Wie viel Gitarre hörst, also wenn man überhaupt mal so einen Sender anmacht, irgendeinen Mainstream-Sender, wie viel Gitarre gibt es da noch? Da gibt es halt hier und da mal eine geloopte Gitarre über irgendein,
ja, genau, Lied. Ja, weil irgendein Plugin wahrscheinlich dann ist, was in irgendeinem Aufnahmeprogramm manchmal vielleicht schon drin war, und dann nimmst du das einfach so, oder also, irgendein Sample so, ne?
Ja. Genau, ein Sample, aber an sich so wirklich in Top 100 eine Gitarre und dann, ey, und im Himmels Willen vielleicht nur eine verzerrte. Also überleg auch mal in unserem Bereich, Foo Fighters ist für uns eine Riesenband.
Voll.
Die meisten Leute draußen kennen die, glaube ich, gar nicht, weil sich nie für so eine Musik interessieren. Das ist auch Spartenmusik, obwohl es Spartenmusik im Riesenbereich ist.
Genau, und man muss ja auch sogar sagen, also ich meine, also ich bin nach wie vor, also Dave Grohl ist nicht mal ein Riesenvorbild, aber Typ ist unglaublich nach wie vor, und die Band hat für mich so geile Songs gemacht, die älteren noch viel mehr als die neuen. Wenn ich mehr, also ich meine, Avalon ist auch schon totgespielt, aber Avalon kickt mich immer wieder aufs Neue, weil der
Song ganze so Platte, viel, die ganze Platte, die Color the Shape, ey, mein
Gott. Ey, was, also ohne Scheiß, ne, was für ein geiles Album, kann man, ja, da ist Hit an Hit an Hit drauf, so, ne?
Das beste Platte von denen.
Voll, danke. Also ja, muss man sagen, ich habe auch immer noch, weil dafür, ich kaufe mir immer noch alle Foo Fighters Platten, muss aber sagen, in den letzten Jahren ist dann immer so ein bisschen zu groß und zu viel Stadion geworden, so. Aber natürlich, die Band ist sowas wie wahrscheinlich Foo Fighters, ist so wie das neue Metallica. Also so einfach, ja, so in der Größe einfach dann geworden.
Ja, okay, genau, genau.
So, und am Ende ist es dann, ganz böse gesagt, ist das so für viele Kids wahrscheinlich, ja, Foo Fighters, das ist so ein bisschen Dad Rock. Weißt du, was ich meine? Also ja, gar nicht mehr.
Also wir reden hier über Gitarre. Das ist alles das. Das ist alles das. Es sei denn, ja, du machst einen gesampelten Loop. Also übertrieben gesagt, das ist, worüber wir reden, ist alles
Dad Rock. Also, ja, genau. Alles,
wirklich, ist so.
Ist altbacken. Und, ja, und am Ende ist es das, wenn die Kids sich dafür interessieren, dann ist das wahrscheinlich das, weil die das von ihren Müttern, Vätern so mitgegeben bekommen haben, weil die selber ein Instrument gespielt haben, so, ey, hör dir das mal an, ja, und dann gibst du das so weiter. Aber es ist irgendwo schon, ich gebe dir völlig recht, so, ich meine, radiotauglich ist halt irgendwie alles nicht. Es sei denn, du hast einen Spatensender, wo genau sowas gespielt wird.
Aber das ist dann nicht der Mensch, und da ist ein Spaten wieder.
Genau.
Ja. Und das Ding ist, ich freue mich über so Bands, auch wenn es echt nicht so meine Mucke ist, so Crossover war, habe ich mir ein bisschen schwer getan, sowas wie Turnstyle jetzt.
Ich wusste, dass du Turnstyle sagst. Ich wusste das. Ich wollte gerade sagen, da sagt ich Turnstyle. Ich wollte sagen, ja, voll.
Die machen einen riesen Aufriss gerade.
Ja, und voll.
Klar, alles andere als Mainstream und auch wirklich noch viel zu klein ist, dass irgendwas mit Mainstream zu tun hat. Aber du merkst, die Kids haben Bock drauf. So. Und das ist, auch wenn die Mucke nicht so meins ist, muss ich trotzdem sagen, geil, Gitarrenmusik, hurra, ich freue mich, wie geil.
Genau, und also ich gehe nächstes Jahr auch auf ein Konzert in Köln, weil das, also ich habe die vor ein paar Wochen erst, hat meine Aushilfe in der Kamera hat die angemacht, und ich dachte so, was ist das denn? Ne, meinst du, das Turnstyle? Ich so, ultra geil, so, ne, richtig cool. Und genau, das ist so eine Sache natürlich dann noch. Und ich glaube aber, da bin ich auch nicht so richtig drin. Ich glaube, dieser, wie heißt der nochmal? Machine Gun Kelly, kennst du den Typen? Hast du von dem mal gehört?
Ja, ich weiß nur, dass er früher mal Hip-Hop gemacht hat und jetzt irgendwas mit Travis Barker und Pop-Punk macht.
Genau, so war zum Beispiel auch so. Und dann denke ich mir dann auch so, ja gut, das verbinde ich jetzt gar nicht irgendwie mit Pop-Punk oder what, also ist gar nicht mein Ding. Aber die Kids ist, für die Kids ist da trotzdem irgendwie so, also der vermittelt für mich aber ein falsches Bild von Gitarre. Ich glaube, der hat sogar eine Signature draußen von Schecter, habe ich durch Zufall gesehen. Ich dachte so, Gott,
so, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich kenne, ehrlich gesagt, keinen Song von dem.
Ich auch gar nicht.
Ich habe nur Machine Gun Kelly, war es nochmal, bei irgendeinem, ich glaube sogar von meiner Tochter eine Freundin oder sowas, irgendwie da. Der meinte, der macht jetzt auch was mit Gitarre, muss ich cool finden. Da habe ich mal kurz so geguckt, aber ich weiß keinen Song von denen auf jeden Fall.
Nee, und, kann ich auch nicht sagen.
Was will ich noch sagen? Es gab, meine Tochter ist jetzt 7, die hört die ganze Zeit einen Song. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der heißt, aber es ist auf jeden Fall erst so Popmucke, so Radiopop. Und dann kommt im Refrain auf einmal eine E-Gitarre. Und ich dachte so, das lief auch im Radio, im Mainstream-Radio. Und ich dachte, boah, er schreckt mich voll. Der hat doch eine E-Gitarre. Also ich war, da gibt's ja gar nicht.
Wie schön ist das? Freut sich davon. Ja, klar. Ja.
Ey, ich gehe mal ganz für die kleinen Jungs, bin gleich wieder da.
Ey, easy, kannst du das machen, auch mal. Das war simultan, ey.
Ohne Scheiße, super Timing, sehr cool.
Das war ziemlich gut. Genau, die Pisslänge abgepasst.
Genau.
Also, ich habe jetzt, ganz kurz, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben schon richtig geile Aufnahmezeit. Ich glaube,
ja, super,
wir sind bestimmt 3 Stunden oder so was fast. Ich liebe das eigentlich. Ich würde mich eigentlich immer die ganze Zeit mal durchunterhalten. Aber wir haben ultra geilen Talk bislang gehabt.
Cool.
Ich habe noch quasi eine Abschlussfrage noch an dich, Guido. So, ja. Einfach so, was passiert gerade? Ich versuche immer so, das kam jetzt aber immer wieder so ein bisschen auf, Corona-Thema, aus ganz vielen Gründen ist das ja logischerweise präsent, so, ne? Ja. Was geht aktuell bei den Donuts? Was kommt? Sag mal an, was passiert alles gerade?
Also wir hatten, ich fange bei einem Jahr an, wo quasi Corona dann in Medien ankam und quasi viele Leute erkrankt sind und es gerade die Lockdown und sowas gab. Und wir hatten das erste Mal in der Bandgeschichte in dem Jahr geplant, ein Jahr Pause zu machen. Was wir noch nie hatten. Wir hatten im Dezember unsere letzte Show gespielt und quasi ist dann in den Medien ging es ja ab März, April so los.
Ja.
Grob sagen. Und für das Jahr hatten wir eine Live-Pause, was wir noch nie hatten in der Zeit geplant. Deswegen
also für 2020 dann quasi,
Genau. Ja. Und das war halt, aber wo wir dachten, gibt es doch gar nicht. Jetzt machen wir einmal, wo wir uns wirklich zusammenreißen, sagen wir gehen nicht auf Tour, dann passiert sowas und keiner kann auf Tour. Und und seitdem sind wir eigentlich, wir haben halt dann noch ein Buch rausgebracht und hier und da, aber jetzt aktuell sind wir quasi von dem Lockdown bis jetzt so immer vereinzelt angefangen am Album zu arbeiten, fürs nächste Album. Und ich komme gerade aus dem Studio wieder seit 3 Tagen und wir machen mit Kurt Ebelhäuser und das Schöne ist, wir haben ein eigenes Studio in Münster und haben dann super viel Zeit und du kannst dir für eine Platte Zeit lassen, wie du willst.
Ja.
Das heißt, du brauchst keine Studiokosten bezahlen, weil du hast ein eigenes Studio und hängst dann einfach da ab und kannst walten, schalten und kommen lassen. Das ist super. Und wir sind gerade am neuen Album und das ist gerade schon auf einmal, es gibt immer so Schritte, auf einmal denkst du, wow, wir sind schon ganz schön weit, krass.
Mhm.
Und es gibt immer so mehrere Durchläufe. Du fängst an und denkst so, boah, ich habe alles verlernt. Dann so kommen so die ersten Songs zusammen und denkst so, alles klar, so könnte die Richtung gehen vom Album. Weil wir machen immer alles aus dem Bauch. Wir haben nie einen Plan, dass wir sagen, das nächste Album soll so klingen oder so klingen. Sondern das ist irgendwie immer so, die ersten Songs bestimmen das quasi, wo es hingeht. Mhm. Und dann überlegen wir auch, machen wir Deutsch, machen wir Englisch. Irgendwie, ich finde es immer geil, wenn man sich alles frei hält.
Ja.
Und dann kriegst du das jetzt erst raus, wo die Richtung hingeht. Dann kommen ein paar mehr Songs und auf einmal bist du überrascht. Ach krass, wir haben auch guck mal, wir haben das Album schon fast fertig. Und da sind wir gerade irgendwie grob. Das heißt aber trotzdem, dass es noch lange dauern kann, weil wir immer Meister im Umwerfen sind. Und ja, doch nicht geil, lass das doch mal machen und alles genau zerpflücken. Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt nicht wieder so komisch alles zerreißen und picky sind, ist fast fertig. Aber ich finde picky sein gut, weil das ist... ja, ist halt das Baby, was man hat. Und da ist man gerne picky.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so, das ist ja das Geile daran, wenn man Studio kann ja auch manchmal so die Taxifahren sein, sonst guckt man aufs Taxometer und merkt dann so, ja, dass man fertig werden soll.
Ganz genau so.
Langsam teuer, so, ne?
Ganz genau so, ja.
Und wenn man den Druck da nicht hat und so ein bisschen, dann wirklich den künstlerischen Prozess dann einfach da im Vordergrund stellen kann,
das ist, ein
ist das voll. Also das ist ultra geil, kann ich voll nachvollziehen.
Wir machen jetzt Glück, wir haben halt so einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und wir sind mitten in so einer Siedlung. Und wir können nachts noch, also wirklich Haus an Haus Siedlung, und wir können nachts noch Schlagzeug aufnehmen, weil die Wände sind so ultra fett, da hörst du draußen nichts. Das ist super geil.
Cool, voll. Also wenn du dann so, ich kenne das auch, wir haben auch bei uns einen Proberaum, der ist im Gewerbegebiet. Und meine erste Gitarrenwerkstatt, die ich da reingemacht habe, bevor ich meinen Shop jetzt hatte, da habe ich damals mit dem Bene, haben wir um 2 Uhr morgens noch bei offener Tür, draußen, haben wir da irgendwelche USB-Platten mit einer Kreissäge zurechtgesägt und dann irgendwie noch Deckenlampen montiert und so, und uns irgendwann aufgefallen, ey, es kommt keiner.
Perfekt, ist so geil, oder? Unbezahlbar.
Nein, so. Okay. Natürlich auch notwendig, in dem schweren Gerät was aufnehmen wollen, so, ne? Aber du hast einfach deine Ruhe. Es ist schon echt extrem geil.
Das ist super. Das ist
echt super. Aber, ey, cool. Wegen Corona aus. Ja. Oh, nee, alles gut. Ich glaube, es ist alles noch gut.
Was ja. Jetzt bin ich
wieder weg. Okay, alles klar.
Ja.
Okay.
Die Corona-Zeit wollte nur kurz sagen, dass das war auch sehr geil. Ich habe noch andere Sachen probiert. Ich habe noch so Filmmucke gemacht für so einen Film und da kamen Anfragen kurz dann in der Zeit rein und du hattest halt auch immer Zeit auch. Sonst war ja durchgängig nur immer Band irgendwie und dafür, und jetzt hast du mal Zeit für andere Sachen oder andere Bands produziert so. Mhm. Und das macht auch mega Bock. Und da kamen halt mal andere Aspekte rein, so, genau. Das war ganz geil.
Ey, klar, aber da kann man sich nochmal so, wie du schon sagtest, wenn ihr durchgehend immer seit, wann habt ihr, 25-jähriges Jubiläum dann bald, ne? Na? Hast du gesagt, oder?
Genau, also wir haben jetzt 27, haben wir 27 auf dem Buckel. Und quasi.
Ach, das stimmt, alles klar, bis bei 23 wäre dann wär 30-jähriges so,
oder? Ja,
so. Oder, ja. Okay. Genau. Also das heißt ja, wenn ihr dann durchgehend immer was macht, ihr seid ja immer am Start gewesen. Mhm. Klar, dann kann man in der Zeit dann auch mal was anderes ausprobieren, kann ich voll nachvollziehen. So, ne? Das ist natürlich dann auch ganz geil. Also, das heißt ganz geil, ich sage das immer sehr vorsichtig, weil andere, du weißt genau, was ich meine.
Ja,
ne? Das ist so dieser schmale Grat zwischen, wie man dann am Anfang vom ersten Lockdown gesagt hat, wo ich mich auch nicht von falsch sprechen kann, dieses Entschleunigung war dann immer das gern genommene Wort. Aber aus Entschleunigung wird dann irgendwann auch einfach, du bist ausgebremst, so, ne? Und das ist was ganz anderes.
Ja, ja.
Aber ne, ich kann das vom Standpunkt her vollkommen verstehen. Das bedeutet eigentlich so, gut, wir haben jetzt schon Ende des Jahres, ich finde das krass, das Jahr ist auch wieder so an dir, also an einem vorbeigezogen, das geht nicht mehr, trotz Lockdown. Und wenn ja alles gut läuft, ich meine, es finden ja jetzt auch wieder sehr viele Shows auch gerade wieder statt, so, und die große Hoffnung ist ja, dass nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder Festival stattfindet. Das ist unter auch normalen Bedingungen so. Ne?
Ich hoffe es wirklich sehr, ja. Trotzdem hoffe ich, dass auch die Vernunft siegt und das nicht auf Biegen und Brechen passiert.
Nee, also muss ich auch gestehen, also ich glaube, das ist so, ich sehe das genauso, die Vernunft muss dann auch immer siegen, ist auch, glaube ich, Tokotronic, ne? Oder?
Ja, genau.
Im Zweifel für den Zweifel ist Tokotronic und die Vernunft darf niemals siegen. Scheiße. Schöne Grüße an Tokotronic, genau. Die Vernunft muss siegen. Ganz andere Message. Was wollte ich sagen? Also gebe ich dir völlig recht. Also man muss, aber auf der anderen Seite, ich habe da letztes Jahr oder jeder hat letztes Jahr auch gesagt, so, ach ja, 2021, da ist alles wieder normal und bla und nein. Natürlich nicht. Warten wir. Ey, es ist am Ende so. Abwarten und das jetzt irgendwie mitnehmen, was geht. Aber ich hoffe natürlich, so natürlich für euch und auch für alle anderen Bands draußen, dass nächstes Jahr, wenn das alles zulässt, dass wieder einfach was geht. So, das finde ich ultra geil.
Das wäre schön.
Ey, fände ich auch mega schön. Guido, also ich finde das, ne, dann fühlt sich immer so abwürgmäßig an. Aber ich glaube, dann haben wir einen geilen Podcast heute zusammen gemacht.
Das, ultra geil. Ich sag einmal danke, weil das macht mir mega Spaß und gerade dieses Gitarrenthema, Und das war, ich habe mich, als die Anfrage kam, war ich sofort, ey, ich habe mega Bock drauf.
Boah, ich habe mich auch richtig gefreut, als der Japo meinte, ich weiß es noch, weil ich habe mit dem Japo, mit dem Tom und mit dem Olli Kaminski so eine Tech-Team-Gruppe so, ne? Und habe ich da reingeschrieben, ich muss zum Podcast hier ganz kurz, das ist alles so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und man kommt irgendwie von einem Gast auf den nächsten so, ne? Also ein paar Leute schreibe ich selber an, aber manchmal ist dann so, ja, frag den doch mal und so und bla. Ja. Und dann hatte ich mal so gefragt, dann meinte dann der Japo, ey, ich schreibe sofort irgendwie dem Video. Und ich so, ach cool, so, ne? Und dann hat er mir dann eine Nummer so geschickt und ich so, meinst so, ja, weißt ja Bescheid, da habe ich ihm schreiben und so. Und er meinte, ja, mach ruhig so. Und deswegen freut mich das ultra, dass du so viel Bock drauf
hast. Ey, tierisch. Und ich weiß nicht, ich habe Alex das gesagt, ey, ich bin bei so einem Gitarren-Podcast angefragt worden. Und Alex, genau das ist dein Ding, da muss mehr passieren. Richtig gut.
Ey, das finde ich auch, aber das ist, ich glaube, wir haben da gut hinbekommen, weil das sollte auch so immer so, ne, man kann tiefen Nerd-Talk machen, aber manchmal so ein bisschen dann auch auftauchen, ja, finde ich auch immer voll geil, ja. So, ne, dann hören sich doch andere Leute nämlich noch an.
Ja, ich würde sagen, nee. Wenn es nur um 16 Zoll Gelaber geht, dann ist
ja, genau, da wäre ich auch, also das kann der Tom Barth zum Beispiel auch ganz gut, der hat manchmal auch so ein Nerdwissen, wo ich auch denke, oh, krass, was hast du für Nerdwissen, wo kommt das alles her? Unglaublich. Nein, ich finde es, also mich hat ultra gefreut, und ich biete das natürlich immer an, so wenn so ein bisschen, also das wäre jetzt, glaube ich, die 24. Folge, glaube ich, mit dir, also alles noch sehr jung. Habe ich erst seit einem Jahr. Würde irgendwann auch gerne Rückspiele nochmal machen oder sowas, so wenn so ein bisschen Zeit ins Land verstrichen ist, so dass man einfach so, wenn man einen coolen Talk hatte, man setzt einfach nochmal an. Und ich habe, wie gesagt, fand es ultra geil, dass ihr die Zeit genommen habt. Ey, es war ja auch ultra entspannt, ne? Ja, voll, muss man auch sagen, so, ne? Cool. Und ja, Guido, muss man noch Fotos von dir schicken, fällt mir ein. Irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, was du hast. So, ne? Kannst du mir per WhatsApp schicken, dann reicht das, aber ist auch easy. Donnerstag kommt die Folge raus und ja.
Und schreib mir am besten nochmal.
Ja, ja, mach ich eh. Also nee, also easy, da würde ich eh nochmal schreiben. Genau. Und ja, dann moderiere ich jetzt hier für die Leute draußen ab. Das war die aktuelle Folge. Viel Spaß. Die kommt jetzt schon, was ist denn heute überhaupt? Ach, heute ist Tag Deutschen Einheit, genau, ein verschenkter Feiertag dieses Jahr. Mhm. Und Donnerstag kommt die Folge raus, das heißt, ihr hört die jetzt schon wieder in sehr regelmäßigen Abständen. Viel Spaß beim Hören. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder, ich weiß es aber noch nicht. Und genau, habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.
Ciao und danke, dass du dabei sein durftest.
Gerne. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.